Ich bin Polly.
Ich bin Sebastian.
Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
und das ist unsere nächste Folge.
Ich baller dir gleich die Folie gleich komplett in dein Gesicht.
Echt. Das ist doch noch gar nicht offiziell Podcast.
Macht einfach weiter.
Das wird gleich wie in der Disco reingeschnitten.
Ich habe gerade überlegt.
Regler hochgedreht.
Wenn das zu weit ist, dann ist es, glaube ich, besser, dass du ranschiebst, anstatt ihm Zeichen zu geben und ihn aus dem Fluss zu
machen. Nein, ich versuche,
ich könnte mir auch das Kabel um den Hals binden und jedes Mal, wenn ich mich bewege, geht das mit. Wie findest du die nur?
Ja, oder dann kann man so.
Dann habe ich Angst.
So ein bisschen ziehen.
Okay, das will
ich
nicht.
Wie so eine Domino. Ich habe mir schon überlegt, wir könnten so ein Mikro von oben. Von
das finde ich auch geil. Finde ich vom Look auch. Ja, finde ich vom Look auch geil.
Das finde ich auch geil. Das stimmt.
Aber
Sebastian möchte
so,
nicht noch mehr Scherze.
Nein, jetzt lass mich mal. Nein.
Ich glaube, das passiert dann, genau. Deswegen. Machst du Farbskizzen?
Früher total super aufwendig auf Originalgröße, auf Transparentpapier, in Farbe. Aber nicht, weil ich das... Nicht, weil die Kunden das von mir verlangen oder erwartet haben, sondern ich mache das super gerne. Also ich zeichne super gerne. Und beim Zeichnen ist es genau wie beim Tätowieren, dass wenn ich die Linien machen muss, dann ist es so ein, das ist so die Pflichtnummer. Ne? Mhm. Dann muss ich das machen, das stresst mich, weil ich auch einen relativ hohen Anspruch an die Sachen habe. Und
immer noch auch nach den Jahren?
Auch daran, dass ich nach 27 Jahren durchaus.
Wie viel? 27?
Dass es durchaus passieren kann, dass meine Maschine nicht läuft. Ne? Und ich bin schon extra umgestiegen. Ich arbeite schon lange nicht mehr mit Spule, weil ich da volles Rohr dran zugrunde gegangen bin und arbeite jetzt nur mit so Dan Cubins, die ja sehr ähnlich sind, ne? Aber die ultra empfindlich sind. Ne? Dann hast du das falsche Grommet vorne drauf, dann spuckt die, hast du die falsche Nadel, dann spuckt die, hast du kein richtiges Gummi, dann spuckt die, ist die nicht richtig eingestellt, dann spuckt die. Und dann ist es halt so, du fängst an zu tätowieren, machst so und guckst auf die Linie und die Linie ist sofort weg, weil da ein riesiger Fleck. Ne? Und das passiert leider relativ häufig. Ich bin immer noch nicht dahinter gekommen. Also man macht ja immer so Trial and Error. Wenn ich das mache, dann ist das so. Wenn ich das mache, dann ist das so. Dann bin ich irgendwann, habe ich gedacht, naja, vielleicht sind die Griffe auch nach 15, 13 Jahren, vielleicht sind die jetzt auch mal
27 Jahren.
Nee, nach 13, ich habe die 13 Jahre ungefähr. Ich habe die, als ich meinen ersten Laden aufgemacht habe, habe ich meinen ganzen Arsch voll Griffe gekauft. Und die habe ich halt immer noch. Ne? Ich habe natürlich auch dadurch, dass ich viele Griffe gekauft habe, habe ich jetzt nicht so einen Griff, den ich jeden Tag wieder benutze. Ne? Und dann habe ich irgendwann gedacht, das liegt bestimmt an den Griffen, die sind bestimmt durch.
Wechselst du dann so Tipps aus? Oder reichen deine durch? Die fahren ja dann irgendwann so eine Furchen ein.
Ja, aber ich habe halt immer gedacht, das ist, also klar, wenn man eine Furche sehen könnte, dann würde ich die auswechseln. Ich hatte jetzt eine Magnum, die habe ich rausgeholt, habe ich gar nicht zusammengebaut. Ne? Habe ich rausgeholt und schieb die Nadel so drüber und sehe, dass an der Kante hier,
ja.
Da ist ein Schlitz, kannst du durchgucken. Ne? Und dann denke ich so, ja gut, brauche ich nicht versuchen, weil dann machst du Farbe rein, dann läuft die Farbe an der Seite raus. Und dann,
27 Jahre alt.
Horror.
Ne? Stellst du deine Maschinen selber ein? Oder lässt du das machen?
Nö, ich mache das. Aber ich habe nicht so viel was dran einzustellen.
Aber bei den Dan Cubins musst du ja neu anfangen. Ist ja nicht so, dass du deine alte Spulenmaschinen.
Nee, aber da musst du trotzdem, da gibt es halt trotzdem so, ne, du kannst es halt härter machen, du kannst es weniger hart machen. Dann ist diese Schraube, die oben von der Amateurbar runtergeht, die dafür sorgt, wie weit die Amateurbar runtergehen kann. Das sind ja Sachen, die sind nicht immer gleich, weil irgendwann nutzt sich das ja ab und dann musst du das nachjustieren.
Ja.
Ne? Und dann ist das so, die eine Haut ist so, dann musst du das Ding ein bisschen härter machen. Die andere Haut ist so, dann musst du das Ding wieder ein bisschen weicher machen. Ich habe jetzt mit der Maschine vom Olaf gearbeitet. Wir haben uns damals beide eine gekauft. Und der Olaf hat halt nichts dran gemacht, weil der halt irgendwie hauptsächlich mit anderen Maschinen arbeitet. Ne? Und dann habe ich die vom Olaf genommen und war so, boah, astrein, wie geil diese Maschine läuft. Ne? Und trotzdem kann ich die andere Maschine, die baugleich und super identisch ist, kann ich nicht so einstellen. Ich müsste halt anfangen, die Schrauben, mir eine Markierung machen, die Schrauben rausdrehen und sagen, das sind 3/3 Umdrehungen. Also schraube ich die wieder rein und mache das bei meiner auch. Und hinten an der harter, weicher Schraube drehe ich auch so lange, zähle jeden Klick und weiß genau, bei 25 ist es. Ja. Und dann könnte ich die genauso einstellen. Ne? Und das Schlimme ist an der Maschine, das sind so ganz minimale Parameter, die geändert werden müssen. Und dann läuft die Ast rein. Und wenn du das nicht gemacht hast, dann läuft die Scheiße.
Aber ist ja bei der Spule auch so. Oder
naja, klar. Ja. Noch viel krasser. Ja. Und deshalb, also, ich habe ja irgendwann aufgehört, mit Spule zu arbeiten, weil mich das ultra genervt hat, dass ich das nicht so beherrsche, wie ich das beherrschen wollte.
Ne? Hast du jetzt bei irgendjemandem gelernt oder hast du es richtig, hat dir jemand gezeigt, wie man, oder also alles autodidaktisch?
Beim Wurst früher war das so, das ist auch so eine Sache, die, wo ich eben nochmal
drauf zurückkomme. Der Name Wurst ist heute schon so oft gefallen.
Wo ich eben nochmal mit der Musik drauf zurückkommen wollte, der hat mir nichts gezeigt. Ne? Das war so, ey Didi, die Maschine läuft nicht richtig.
Was die ist mit der Wurst Maschine? War dein, was, wie kann man das nennen?
Ausbilder? Ja, Ausbilder ist ja so ein bisschen übertrieben. Der war derjenige, wo ich anfangen durfte zu tätowieren.
In Düsseldorf?
Nee, in Dortmund.
In welchem Studio?
Tätowie-Studio Dietmar Wurst. Geil. Tattoos bei Dietmar, hieß der, glaube ich, einfach nur.
Mhm. Geiles Marketing.
Und der war, das war so ein Tattoo, so eine Tattoo-Bude, wie man sich das früher vorgestellt hat. Im Fenster war Neon mit der Tattoo-Schrift, die früher auch auf der Tattoo war, ne, die so dünn und dann so zum Weiteren, mit so ein bisschen, die war da drin. Dahinter war eine schwarze Gardine, ein relativ schmales Schaufenster, daneben eine ganz schmale Tür. Alles war dunkel, du konntest nicht in den Laden reingucken, du konntest noch nicht mal sehen, ob jemand drin ist oder nicht. Und erst wenn du die Tür aufgemacht hast, dann konntest du in den Laden reingucken und der Laden war so ein langer Schlauch. Und am Ende saß der Tätowierer und, so, und dann musstest du halt reingehen, um zu gucken. Das ist nicht so wie heute bei mir am Laden oder so. Da glotzen Leute so durch die Schrift durch und können in den Laden reingucken und alles ist super offen und super hell. Und mein Laden oder unser Laden ist auch so, dass du kommst da rein und wenn du so eine Affinität zu so schönen Sachen hast, dann bist du sofort zu Hause da. Ne? Also wir haben so viele Kunden, die das erste Mal in den Laden reinkommen und so von der ganzen Atmosphäre einfach super gefangen sind und sich dadurch schon total wohlfühlen. Ne? Und das war beim Wurst halt nicht. Beim Wurst hing, da hing, erstmal war die ganze Bude voller Flash mit hier den ganz normalen Flash, die alle hatten. Flash von vom Hank, vom Schiffmacher Hank, hing so ein paar große Bilder an der Wand, da waren der ganze Scheiß drin. Aber natürlich irgendwie das fünfte Mal schon kopiert, weil ich kenne einen, der hat die Kopien von dem gekriegt. Und ne, so, einer hat die gekauft, 20 Leute haben das kopiert. Das ist Standard.
Ne? Erstmal Raubkopien als
Dekoration. Und dann aber so alles das, was man kennt früher vom Tätowieren, war halt alles da. Ne?
Drachenfigur.
Alles. Also Gott, die Gott, ganzen Spalding und Rogers, Michael Malone, alles, was damals irgendwie zugänglich war, alles, was du bei, bei Nationals bestellen konntest, gab es da. Bei Nationals oder bei Spalding konntest du ja alles bestellen.
Ne? Und, ich glaube, der einzige Versand da, oder?
Ja, ja.
Zu der Zeit, ja. Zugängliche.
Naja, und beim Wurst, da hingen halt Südstaatenfahnen unter der Decke. The South Will Rise Again. Oder
ist ein Rocker.
Support Your Local 81. So Scheiß hing da. Und dann hingen Bilder von den Rocker-Kollegen da. Und that was pretty much it. Und als ich dann da reingegangen bin, als ich dann reingekommen bin, habe ich so Bilder von mir mit reingehängt. Habe ich gefragt, kann ich Sachen, die ich gezeichnet habe, die kann ich die hier aufhängen, damit ich Kunden dafür kriege? Und dann habe ich so nach und nach so ein paar, ich habe früher auch schon, auch vorm Tätowieren, immer gezeichnet. Also das ist so eine, deshalb, das wird zwar jetzt alles so ein bisschen viel für mich, immer dieses ständig jeden Abend zeichnen und dieser krasse Input auf Anfrage, sei doch mal spontan, ne? Die Nummer, das ist manchmal ein bisschen krass. Aber früher war das halt einfach so, ich habe viele von meinen Kumpels, mit denen ich früher zusammengehangen habe, die haben nichts in der Richtung gemacht, aber die waren auch immer Leute, die gemalt oder gezeichnet haben. Das heißt, der Klassiker war früher, wir sind zu irgendwelchen Leuten gegangen. Also es gab immer so zwei oder drei Wohnungen, wo wir abgehangen haben. Und dann haben wir gekifft, dann sind wir zum Bütchen gegangen, haben Süßigkeiten geholt und Bütchen. Haben dann...
Ja, Bütchen ist geil.
Ja, so heißt das bei uns. Bei uns heißt das ein
Spiel. Schön.
Und dann sind wir in die Wohnung und sind dann hackestoned, einfach haben gemalt, gezeichnet, Bilder gemalt, auch zum Teil mit Flüssigfarben und immer gezeichnet, irgendwas. Und einer von meinen Kumpels, der hier in Berlin wohnt auch, der hatte halt so eine geile Apartmentwohnung, wo halt einfach nur ein großes Zimmer war. Und da haben wir auch mit Itonsteinen rumgemacht. Das war so, ey, wir haben Bock mit Itonsteinen. Ja, komm, wir machen das bei dir in der Hütte. Wir legen alles aus mit Folie und holen uns Itonsteine und versauen deine Bude big fucking time. Und der war so, ja, da bin ich dabei. Scheißegal, wir haben hinterher alles wieder sauber gemacht. Und da habe ich halt super viel mit meinen, also mit den Leuten, mit denen ich früher abhing, habe ich halt immer schon ultra viel gezeichnet. Und deshalb war das halt so, als ich angefangen habe zu tätowieren, dann kriegst du noch mal einen ganz anderen Input von Sachen, die man zeichnen kann. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe gezeichnet, habe am Wochenende gezeichnet. Ich bin auf eine Convention gegangen und dann konntest du mich nicht mehr halten. Also das war dieser Input, den du auf einer Convention damals gekriegt hast. Das ist so, als wenn du einmal im Monat Instagram aufmachen darfst. Mhm.
Hast du
aber nur für 5 Minuten, ne? Weil du hast ja in fünf Minuten hast du bei Instagram schon derartig viel gesehen, das hast du früher nicht gesehen. Wie lange das auch früher gedauert hat, dir diese ganzen scheiß Fotomappen von den Leuten anzugucken. Also wie lange das hat stundenlang gedauert, wenn ich über eine Messe gegangen bin. Und es war ja auch so, wenn du 2 oder 3 Leute gesehen hast, in Mailand oder so, wo ja auch nur so Top-Notch-Leute waren, ne? Dann hast du 2 oder 3 Alben gesehen, da musst du rausgehen, weil der Kopf so voller Scheiß ist. Und dann hast du noch eine 3. Mappe angeguckt. Und am Ende warst du so, ja, ich weiß, dieses eine geile Ding. Ach, ich keine Ahnung, wer das gemacht hat. Wer war das, bei dem oder bei dem oder bei dem oder bei dem? Ist scheißegal.
Also Aufzeichnung nicht speichern, nichts möglich. Kannst du da nicht
gar nicht
die Kamera drüber.
Nein. Ich wollte gerade fragen, ob man die abfotografiert hat, dann, aber das kannst du ja auch nicht machen.
Also das machen ja heute Leute heimlich mit dem, mit dem Telefon. Ja. Ne? Aber auch nur heimlich. Geil. Und wenn das einer mitgekriegt hat, natürlich auch eine maximale Ansage. Und ich weiß, dass ich damals in Frankfurt habe ich bei Mike Davis am Stand gesessen und der Claudio, so ein Italiener, war auch da. Und irgend so ein Ficker hat gefragt, ob er ein Foto von aus dem Fotoalbum von Claudio machen dürfte. Der hat so Tribals gemacht. Mhm. Ne? Und dann sagt er so, er guckt ihn den an und sagt so, nein! Und der so, hä? Trotzdem ein Foto gemacht? Und der so, ey, Alter, spinnst du? Was genau hast du nicht verstanden? Das war völlig absurd, dass die Leute gedacht haben, ich kann einfach mal ein Foto machen. Mhm. Ne? Was heute natürlich so...
Man hat so eine Karte ganz vorsichtig mitgenommen oder so eine Visitenkarte und dann konnte man vielleicht später noch die Homepage
maximal.
Gucken. Darf's nicht.
Maximal. Damals. Ja, noch Homepages. Darf. Homepage. Ja. Dann, als es Homepages gab.
Ich fand es ja interessant, beim Termin, was du vorhin erzählt hast, dass du aus einem künstlerischen Background kommst und ja mit Kunst schon groß geworden bist. Also gar nicht so Quereinsteiger, wie du meintest, dass manche Schlosser gewesen sind und nicht wussten, was sie machen sollen und dann Tätowierer geworden sind, sondern schon irgendwie...
Also ich bin ja mit dem Berufswunsch also ganz am Anfang wollte ich, wie meine Eltern auch, Kunsterzieher werden, also Lehrer werden, wegen des ganzen Urlaubs. Ne? Dann habe ich aber so, als das halt immer länger als... naja, du hast halt Eltern, die sind ständig zu Hause. Ne? Die haben 6 Wochen Urlaub. Im Sommer, während die Eltern von deinen Freunden nie so lange Urlaub haben. Ne? Und das war halt immer so, meine Mutter war mittags zu Hause. Mein Vater, der ist an der Uni gewesen, der ist natürlich immer länger da gewesen. Aber meine Mutter ist morgens aus dem Haus gegangen, die war mittags wieder da. Unsere Oma hat irgendwie was zu essen gekocht und mittags war meine Mutter wieder da. Und dann war so, ey, geiler Job, weißt du? Und du hast jetzt auch nicht wie bei, ich habe ja auch so Kollegen von meiner Mutter, haben wir ja auch alle kennengelernt, Englischlehrer, Mathelehrer, Lateinlehrer und die haben auch viel, viel mehr natürlich zu Hause noch machen müssen. Ne? Und so Arbeiten zu korrigieren ist bei denen auch zum Teil aufwendiger gewesen als bei meiner Mutter. Meine Mutter hat relativ, also nur in so Leistungskursen halt Arbeiten geschrieben und der Rest war halt hier, malt mal ein Bildchen und ich nehme alle Bildchen mit nach Hause und dann wurden alle Bildchen zu Hause auf den Boden gelegt und dann wurde das alles sortiert. Und da waren wir als Blagen halt ganz oft auch dabei. Und du hast sowas halt mitgekriegt. Du hast halt gesehen, was haben die Schüler gemacht. Und meine Mutter fand das geil, ich fand das geil. Und es war so, ey, wie geil kann ein Job sein, wenn das so läuft? Ne? Du hast viel Freizeit.
Hat sie dich bewertet auch? Das, was du gemalt hast? Also auch schon als Kind?
Nee, nicht wirklich.
Okay. Irgendwie gefördert, also gepusht?
Brauchte nicht.
War von alleine?
Ja. Mhm. Ja, das ist kam, also meine Mutter hat damals noch nicht so viel gemalt, die hat dann irgendwie später erst, als sie aus der Schule raus war, hat die dann viel angefangen zu malen. Mein Vater hat aber immer schon ultra viel gemalt. Er hat halt jeden Abend, wenn der frei hatte, ist er in sein Atelier und hat gemalt.
Was, wie kann man das beschreiben? Was, bestimmte Stilrichtung oder?
Ja, amerikanisch, sag ich mal. Also immer amerikanisch. Der hat irgendwann, also der ist ein großer Freund von den Romantikern gewesen. Ne? Der ist ein Fan von Caspar David Friedrich. Und so diese ganze Art von krasse Himmel mit krass angeleuchteten Wolken und Landschaften. Also es ist halt immer Landschaft, immer Himmel. Und dann hatte der irgendwann hat er sich eine Platte gekauft. Keine Ahnung, ob er das wegen der Band oder nur wegen des Covers gemacht hat. Er hatte auf jeden Fall eine Schallplatte und da war so ein amerikanisches Haus drauf, so ein Doppelhaus. Ne? Und zwar war das so ein holzverblendetes Haus mit einer Veranda und die Veranda hatte halt immer noch so ein Giebeldach davor, wo du so drunter stehen konntest.
Ne? Ja,
und daneben dann halt das gleiche Haus nochmal gespiegelt. Und das Haus hat der so jahrelang in verschiedenen Variationen gemacht. In Holz, in Stein, im Regen, im Schnee,
ach, krass,
mit einem super krassen Garten, ganz alleine auf dem Feld. Und das Ganze, also das Haus war immer das Thema und das Haus in ganz vielen Variationen, in ganz vielen verschiedenen Farben, zum Teil halt geil angemalt, also in geilen Farben, zum Teil so moosbewachsenes Steinhaus. Und das war für mich als Kind irre, das zu sehen. Also ich weiß noch, dass ich als kleines Kind vor so einem Bild von meinem Vater stand und der hatte, das Haus hatte unten wie so Kacheln, kennst du so Metrokacheln, mhm, die so facettiert sind? Mhm. Ne? Und das Haus hatte halt auch so facettierte Kacheln. Und ich war als Kind ultra fasziniert, weil ich das nicht, also ich habe nicht geblickt, wie das funktioniert. Ne? Im Grunde ist es so.
Dass er die Schattierung so macht.
Naja, im Grunde ist es ja einfach nur, du nimmst ein Rot und machst es oben hell, ja, und machst es unten dunkel und an den Seiten machst du die eine Seite so und die andere Seite so. Und dann funktioniert das, das Auge sieht das sofort. Und ich als Kind habe das nicht gerafft, habe nur davor gestanden und es hat ultra lange gedauert, bis ich sowas gerafft habe. Aber dadurch, indem du halt ständig dich mit so Sachen auseinandersetzen musst, kannst du so Sachen natürlich dann hinterher, mhm, ne, wenn du es kapiert hast, dann weißt du auch, wie es geht und dann ist es ultra einfach, mhm, das zu machen. Mhm. Ne? Und dadurch, dass ich dann, also ich habe ständig diese Kunstbücher von meinen Eltern durchgewälzt, einfach statt, also ich hatte auch, wir hatten natürlich auch Kinderbücher, aber es waren immer diese Kunstbücher, die überall bei uns in der Bude waren, die ich mir ständig angeguckt habe, weil ich auch Bock drauf hatte. Dadurch ist mir diese ganze Kunstnummer ganz früh zugebracht worden als Material. Und mein Vater hat super krass so in den 70er Jahren diese Lowbrow-Nummer super hart gekauft, auch amerikanische Sachen. Also es gab so bei meinem Vater, die Bücher habe ich mittlerweile alle, also ich bin zum Beispiel aufgewachsen mit diesen ganz alten Flash Gordon-Zeichnungen. Mhm. Prinz Eisenherz. Mhm. Dann aber auch.
Hat er die Originale gekauft?
Ja.
Oder?
Mhm. Mein Vater hat zum Beispiel Asterix immer auf Französisch gekauft und wir konnten die nie lesen. Das war für uns immer nur Bildchen gucken. Mhm. Ne? Mein Vater hat die auf Französisch gelesen. Mein Vater hat auch Flash Gordon auf Französisch gelesen. Ne? Und für mich waren das immer nur Bilder. Ne? Aber halt, es ist so eine ganz krasse, geile Bildsprache. Dieses Schwarz-Weiß und dann Bern Hogarth, Tarzan irgendwie so. Das war so alles meine Sachen. Und die andere Richtung war aber auch so 70er Jahre Pop-Kultur im Sinne von Roger Dean zum Beispiel, der diese Plattencover für Yes gemacht hat. Mit, und dann gab es so Bücher, es gab früher so einen Verlag, Paper Tiger, so ein amerikanischer Verlag oder englischer Verlag. Und der hat halt, die haben mal halt super viele so Sachen rausgebrüht. Das heißt, es gab irgendwie so 5 oder 6 Bände, so große Bände, wo nur Plattencover drauf waren. Ne? Und dadurch kriegst du dann so einen Input, was auf Plattencovern in den 70er Jahren, mhm, in den 80er Jahren passiert ist. Die Dinge habe ich gehabt. Dann Rolling Stones Bücher, dann Robert Williams Bücher, hier Mouse und Kelly, also diese ganze Surf Hot Rod Nummer habe ich schon kennengelernt, als das hier noch gar nicht populär war.
Also das ist ja relativ dicht am Tattoo-Ding dran, aber
ja,
bis dahin ist dein Vater aber
nie
hingekommen.
Der hat ja keine Ambition zum Tattoo, ne?
Mein Vater kommt aus einer Generation, wo Tätowieren nicht angesagt war. Also da haben tätowierte Leute, waren Bauarbeiter oder Seemänner oder aus dem Knast.
Der hat sich für den Stil interessiert einfach.
Zu welcher Zeit ist das? Ich kann das immer noch
70er.
Nicht. 70er ist aber schon, wann ist Hardy, wann ist der groß geworden? Oder wann hat der sein... Man hat ja dieses Japanische rübergebracht. Also hätte er darauf Zugriff haben können, rein zeitlich? Oder ist das eine ganz andere Zeit?
Wahrscheinlich schon, aber der hätte nie den Weg dahin gefunden, weil, okay, der immer ganz andere Wege gegangen ist.
Okay.
Ne? Der ist in Japan gewesen und ist mit japanischen Büchern zurückgekommen, aber da war natürlich überhaupt kein Tattoo-Buch bei, weil den das überhaupt nicht interessiert hat.
Okay.
Den hat halt immer nur Malerei interessiert. Aber dadurch bin ich auch an so amerikanische modernere Maler gekommen, die wahrscheinlich wenig Leute kennen, die für mich so, die bei mir jetzt zu Hause im Regal stehen, die ich mir angucken kann, die so eine ganz eigene Bildsprache, ne? Dann diese ganze fotorealistischen Pop-Sachen, das waren, die Bücher lagen halt ständig bei uns rum.
Hast du das imitiert? Also hast du das nachgezeichnet? Oder war das nur so?
Nee, das war einfach nur da. Es war da und man konnte das angucken. Und ist natürlich, das ist alles so Sachen, die du im Hinterkopf natürlich hast, weil du es schon mal gesehen hast. Ne, ich habe nie versucht, sowas so zu kopieren. Dafür war einfach auch viel zu viel Zeug da. Ne?
Was, wenn, als du als Kind oder als Jugendlicher, was hast du da gemalt oder hast du da gemalt?
Alles Mögliche. Also immer phasenweise. Ich weiß, dass ich eine Phase hatte, habe ich immer Ritter auf dem Pferd gezeichnet. Das ist halt auch so, natürlich ist es als Kind halt auch so, wenn du irgendwie den Reh raus hast, wie sieht ein Pferd eigentlich aus? Und du hast den Reh raus, ey, dann malst du halt Pferde, weil du es halt kannst. Ne? Und ja, wenn du noch einen Ritter drauf malst, ne, dann funktioniert es halt. Ne? Mhm. Und also es ist glaube ich, einfach so phasenweise. Ne? Ich habe eine Zeit lang mit Rittern gespielt, dann habe ich Ritter gemalt, dann habe ich eine Zeit lang mit Cowboys gespielt, dann hast du so einen Scheiß gemalt. Aber malen war so, das gehörte immer dazu.
Was ist, du hast ja mit 30 angefangen mit Tätowieren. Hat dein Vater, hat er da einen Bezug zu? Was, oder deine Mutter eine Meinung dazu?
Mein Vater war sowieso eigentlich immer, dem war das einigermaßen egal.
Hat das nicht ernst genommen oder was? Also das Tätowieren oder egal was?
Ja, das Tätowieren nicht ernst genommen. Ne? Der hat halt irgendwie, dem war das einigermaßen egal. Der hat gesehen, der hat Potenzial. Was der jetzt damit macht, ist mir im Grunde egal. Das ist ja sein Leben. Ne? Mhm. Als ich mich zum Beispiel an der Fachhochschule beworben habe, da musste ich eine Mappe abgeben. Ne? Und da ist mein Vater, da habe ich schon lange nicht mehr zu Hause gewohnt, hatte ich meine eigene Wohnung. Und da ist mein Vater, hat dann gesagt, so, du musst die Mappe machen. Ich weiß, wie sowas geht. Ne? Du musst das und das, du musst dich mit einem Thema auseinandersetzen und das in verschiedenen Techniken versuchen darzustellen. Also das ist das, was die sehen wollen. Ne? Die wollen sehen, ey, das ist immer wieder das gleiche Thema von verschiedenen Seiten in verschiedenen Techniken. Das heißt, du kannst dann daran sehen, der beherrscht die Technik, kann Sachen in Szene setzen und er hat sich lange mit einer Sache auseinandergesetzt. Ne? Das war so eine Sache, die mein Vater schon wusste, weil er halt von der Schule kam. Und dann hat er gesagt, so, morgen um 9 Uhr stehe ich bei dir und dann sage ich, was du den ganzen Tag machst.
Da warst du 17, 19?
Nee, da war ich älter, da war ich Anfang 20 oder so.
Okay.
Und,
du wolltest aber studieren.
Ja, ich wollte Grafik und Design studieren und das war halt einfach nur so, ey, du wohnst nicht mehr zu Hause und ich möchte, dass das klappt und ich will nicht, dass du das verballerst und deshalb komme ich jetzt so lange zu dir, bis das durch ist und dann kannst du dein Leben wieder alleine führen. Ne? Aber ich sorge dafür, das ging nicht darum, ich sorge dafür, dass du das abgibst, sondern das war so, ey, du musst das machen. Und bevor du verzweifelst und irgendwann aufhörst, weil du nicht weiter weißt, ich bin die ganze Zeit da und ich werde dir die ganze Zeit sagen, was du machen musst, wenn du nicht weiter kannst. Ne? Und mein Vater ist morgens gekommen, dann hat er gesagt, so, heute das. Dann hat er selber ein bisschen mit rumgemalt oder der hat sich halt einfach in die Ecke gesetzt und ein Buch gelesen. Mein Vater hat ultra immer gelesen. Mein Vater hat beim Autofahren hat er ein Buch auf dem Schoß gehabt und wenn die Ampel rot war, hat er gelesen und wenn die wieder grün war, ist er weitergefahren. Mein Vater hat ultra viel gelesen. Naja, und dann ist er halt ein paar Tage lang jeden Tag zu mir gekommen, bis ich die Mappe fertig hatte.
Das war hilfreich, war eine Unterstützung,
absolut, kein Druck. Absolut, gar kein Druck. Das war ja so, bis zu dem Zeitpunkt, da war ich auf der Schule, da habe ich Kunstleistungskurs gehabt, aber da habe ich natürlich noch nicht so viele Sachen ausprobiert. Da habe ich nicht alle möglichen Techniken schon ausprobiert. Mein Vater war halt da und hat gesagt, guck mal hier, mach mal so und so. Probier mal mit Aquarell, das geht so und so. Probier mal mit Buntstift, das geht so und so. Probier mal mit Bleistift, das geht so und so. Und probier mal mit Acryl, das geht so und so. Und mach mal so. Und wenn ich nicht weitergekommen bin und sag so, ah, ich weiß nicht genau, dann war der halt da und hat gesagt, ey, mach das so und so, dann funktioniert das.
Hast du so ein Grundtalent? Also viel, das ist schon immer leicht? Oder hast du gemerkt, im Gegensatz zum Vater muss ich ganz schön ran? Oder?
Nö, also diese Grundtalentnummer ist so, weiß ich nicht, ob man das hat. Aber wahrscheinlich schon. Ich glaube eher, dass es weniger um Talent geht als um Affinität. Affinität? Ne? Es geht, Bock drauf haben.
Okay.
Ne? Du kannst ja, es geht nicht darum, ich weiß, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber
schade.
Nee, das ist nicht wichtig für die Geschichte.
Ach so.
ein Freund von mir, der ist ein guter Tätowierer. Der hatte einen anderen Typen, der bei ihm gelernt, der konnte, glaube ich, schon tätowieren, der mit ihm zusammengearbeitet hat. So, und der andere Otto steht hinter meinem Kumpel und sagt, boah, ich wünschte, ich wäre so talentiert wie du. Und dann dreht er sich um und sagt so, das hat nichts mit Talent dazu. Das hat was damit zu tun, dass ich mich da schon ewig mit auseinandersetze. Mhm. Das hat was damit zu tun, dass ich nach Feierabend zeichne. Und bevor ich anfange zu tätowieren, zeichne ich. Und du, Hurensohn, machst es nicht. Und deshalb bist du kein geiler Tätowierer. Und deshalb sitzt du da in der Ecke und sagst, oh, wie schade, dass ich nicht so talentiert bin. Dann mach ich mir doch mal ein Bier auf und geh raus. Ach so, anstatt zu sagen, ey, ich bin nicht so talentiert, vielleicht gebe ich jetzt mal ein bisschen Gas und dann kann ich das auch.
Talent als Mythos, als Ausrede. Voll gelogen. Kann das, was ich nie kann, deswegen brauche ich mich erst gar nicht anstrengen.
Jeder, der Bock drauf hat, kann bis zu einem ganz bestimmten Punkt künstlerisch, also ich rede jetzt nicht von künstlerisch mit einem künstlerischen Anspruch, sondern ich gehe da Sachen darstellen, damit andere das
erkennbar zeichnen.
Oder wo, aber auch, also ich würde auch so weit gehen, dass ich sage, wenn du dich richtig anstrengst und da richtig viel Energie reinsetzt, dann kannst du auch Tätowierer, kannst du auch ein einigermaßen okayer Tätowierer werden. Das geht natürlich immer nur bis zu einem bestimmten Punkt und du musst, was halt mit der Vorbildung zu tun hat, wie viel du schon gesehen hast. Wenn du das alles nicht hast, das musst du natürlich irgendwo alles nachholen, weil du musst ja, du kannst ja auch nur geile Sachen machen, wenn du schon geile Sachen gesehen hast. Ne? Also alles, was...
Was braucht es denn dann, um ein richtig guter Tätowierer zu sein?
Also Ambition. Okay. Ambition. Also du kannst nur ein richtig guter Tätowierer sein, wenn du ambitioniert bist und wenn du da richtig Bock drauf hast, das zu machen. Und dafür bereit bist, andere Sachen liegen zu lassen. Also das denke ich, das war früher so, das war für mich so und ich denke, dass es immer noch so ist. Diese Nummer, ich tätowiere jetzt mal 3 Jahre und dann höre ich wieder auf, dann mache ich wieder das. Das kann man machen, aber das hat nichts mit dem zu tun, was ich unter Tätowieren verstehe. Ne, das ist, gibt ja auch immer so diese geile Frage, wenn du jetzt noch mal jung wärst, würdest du wieder anfangen zu tätowieren? Ne? Und da denke ich so ganz klar, dass ich Nein sagen würde. Weil das, was ich früher geil fand am Tätowieren, warum ich Tätowierer werden wollte, das ist halt nicht mehr. Das ist halt genau das Gegenteil. Ne?
Sag früher, mal Beispiele.
Ey, ich kann dir ein Beispiel sagen. Ich fand es eine Zeit lang, fand ich das mega geil, stark tätowiert zu sein. Ne? Du hast stark, also hast beide Arme voll tätowiert, hast die Brust tätowiert, hast den Rücken schon ein bisschen tätowiert. Hast ein Unterhemd an und läufst durch die Stadt und die Leute glotzen dich an. Die Leute laufen in Frankreich, also Frankreich ist noch mal viel, viel krasser. Ich fahre im Sommer immer nach Frankreich in Urlaub. Und gehst montags morgens einkaufen, Wochenende war alles zu. Montags morgens gehen alle in den Supermarkt und die Kinder stehen so da und die Eltern ziehen die weg. Und andere Leute sind so und fahren irgendwo in Regal rein. Also so Sachen, das passiert in Deutschland nicht. Die Franzosen sind auch da, wo ich hinfahre. Und grundsätzlich, die Franzosen waren ganz, ganz lange sehr, sehr rückständig, was Tätowierungen angeht. Und da, wo ich hinfahre, da also an die Atlantikküste, da sind halt so viele Surfer. Und da war früher, wenn die Leute tätowiert waren, die nie überhaupt tätowiert waren, dann sind die nach Polynesien gefahren und haben sich da Französisch-Polynesien, ne? Da haben die einen Inlandsflug gemacht nach Polynesien und haben sich so eine Kacke auf die Arme tätowieren lassen und kamen sich ultra geil vor. Aber so Typen wie ich, das war Gangster, da hatten die kein Gas drauf. Und selbst die Leute, die in Surfshops gearbeitet haben, das hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr geändert. Denn die Leute sind auch viel, viel offener und haben auch viel, viel mehr Bock, sich tätowieren zu lassen. Ich kenne mittlerweile ultra viele Leute da in Frankreich, die tätowiert sind. Aber da, wo ich zum Beispiel hinfahre, das ist ein super kleiner Ort, ne? Da sind natürlich auch Leute, die tätowiert sind. Und in den letzten Jahren sind natürlich immer mehr Leute dazugekommen, die auch tätowiert sind. Dann sind dann Engländer oder es sind halt auch viele Leute, die haben eine Tätowierung auf dem Hals. Ne? Aber von den Locals, die da wohnen, wenn der eine Local zum anderen sagt, hast du den Tätowierten gesehen, dann bin ich das. Immer. Weil ich da schon Ewigkeiten herfahre. Ich kenne natürlich auch viele von den Leuten. Aber da ist so, du läufst durch die Stadt und kein Mensch ist so krass tätowiert wie du. Du fährst in eine andere Stadt und keiner ist so krass tätowiert wie du.
Und das vermisst du?
Ich vermisse das nicht wirklich. Ich fand das aber damals, bist du natürlich dann was Besonderes. Weil die Leute, die das cool fanden, die fanden es natürlich nochmal extra cool. Weil das halt nicht Standard ist. Und ich fand's gut, das, was viele Leute nicht so gut abkönnen, ist so Außenseiter zu sein. Die Leute zeigen mit dem Finger auf dich. Die Leute denken, du wirst ein anderer Typ. Das fand ich aber geil. Also dieses Anderssein, das ist ja der Grund, warum ich mich habe tätowieren lassen, ist ja nicht, heutzutage lassen die Leute sich tätowieren, weil die in so einer Gruppe drin sein wollen. Mhm. Und früher haben wir uns tätowieren lassen, weil wir aus allem raus sein wollten. Also wir, natürlich gab es da diese kleine Gruppe von Leuten, die tätowiert waren, aber das war ja nicht wie heute. Früher, als ich angefangen habe zu tätowieren, oder davor noch, da waren alle Leute, die ich kannte, das waren Skinheads, Teddy Boys oder Punker. Oder keiner. Oder Rocker. Und sonst keiner. Da hat sich, haben sich normale Leute haben sich nicht tätowieren lassen. Mein schwuler Kumpel hat sich noch tätowieren lassen, weil er schwul war. Hm. Ne? Und alle anderen Leute, normal, in Anführungsstrichen normale Leute, die haben sich nicht tätowieren lassen. Und das fand ich cool. Ne? Ich fand auch cool, dass du machst so ein Statement. Ne? Ich mach das, obwohl ihr das nicht gut findet. Ich mach das aber trotzdem, weil ich das geil finde.
Aber ne? Was hat es damit zu tun, dass du jetzt sagst, du würdest heute nicht mehr nochmal Tätowierer
sein? Naja, das kann ich dir sagen. Ich gehe dann auf ein Straßenfest vor 2 Jahren. Ne? Im Sommer gehe ich auf ein Straßenfest. Da bin ich immer hingegangen. Ich fand es immer ganz okay. Und komme auf dem Straßenfest an, im Sommer. Es ist heiß, ich habe ein Unterhemd an. Ne? Stell mein Fahrrad ab, schließ mein Fahrrad ab und guck nach oben und dann läuft so ein Spacko an mir vorbei, der seine Arme tätowiert hat und ist so, ne, macht so.
Zeig den Daumen.
So, Alter, willst du ein paar auf die Fresse haben? Was ist los mit dir? Glaubst du, wir zwei wären auch nur annähernd gleich? Wir spielen noch nicht mal das gleiche Spiel, noch nicht mal den gleichen Sport. Das ist was ganz anderes. Du bist ein Arschloch, du lässt dich aus so einer Modenummer heraus tätowieren. Und das sind nämlich die Leute, die dann zu dir in den Laden kommen und sagen, hast du voll Dufte, ne? Tätowieren ist jetzt so super akzeptiert. Und dann sage ich immer so, was für eine Scheiße, was für eine Katastrophe, oder? Keiner guckt dich mehr an. Du bist für keinen mehr der Arsch.
Ach, der wollte dir zublinzeln, so wie das so VW-Fahrer machen.
Ja, genau. Motorradfahrer, wir sind ja voll die gleichen, ne? Und dann, in dem Moment, wo der das gemacht hat, gucke ich um, da laufen noch mehr so Ottos rum, die sich halt, du weißt ja, wie Leute aussehen, die sich vor 10 Jahren noch nicht haben tätowieren lassen. Und die auf einmal ganz schnell alles voll tätowiert haben. Ne? Und was ich gemacht habe, ich bin zu meinem Kumpel in den Laden gegangen, habe gesagt, gib mir mal einen Longsleeve. Ich möchte hier nicht sein, so. Ich möchte nicht zu diesen Leuten gehören. Ich möchte nicht, dass die Leute denken, dass wir dazugehören. Also gibt es für mich nicht mehr diesen Wunsch, ich will tätowiert sein, weil ich anders bin, sondern im Moment wäre das für mich eher so, dass ich denke, boah, die scheiß Typen, ich nichts mehr zu tun
haben. Aber Tätowierer, du hast ja gesagt, du würdest nicht nochmal den Beruf machen. Und der, das ist ja eine Herzens-, also wie du vorhin auch schon
im
Vorgespräch gesagt hast,
du kommst ja zum Tätowieren. Naja, du kommst ja zum Tätowieren, weil du merkst, dass du eine Affinität dazu hast, dass du das gut findest, tätowiert zu sein. Mhm. Und wenn du das gut findest, tätowiert zu sein, und wenn du gut zeichnen kannst, dann kommt früher oder später der Gedanke, vielleicht mache ich das auch. Ne? Und das hat bei mir zum Beispiel relativ lange, das hat bei mir ein paar Jahre gebraucht, bis ich wirklich diesen Entschluss gefasst habe. Weil als ich schon angefangen habe, da so ein bisschen Bock drauf zu haben, da war das halt genau so. Ne? Da haben sich Skinheads tätowiert, da haben sich Teddyboys tätowiert, das haben sich Rocker tätowiert. Und das war so ein Klientel, da konnte ich mich nicht wirklich mit identifizieren, weil ich nicht einer von den Leuten war. Ne? Und deshalb hat das ganz lange gedauert, dass ich gedacht habe, boah, ich hätte schon Bock auf dieses Tätowieren, aber ich finde die Leute nicht so geil und ich finde auch die Motive jetzt nicht so geil. Das ist jetzt nichts, was mich so wahnsinnig wegknallt.
Was warst du für ein Typ damals? Irgendeine Subkultur oder?
Ich wusste, dass du es jetzt wieder fragst.
Das ist voll interessant.
Ich war so, ich war nie so wirklich zugehörig. Ich habe mir so alles mal so reingezogen. Ne? Ich war so... Ich habe eine Zeit lang mit so Teddyboys rumgehangen, aber nie so richtig super harte Teddyboys, sondern die waren auch schon so ein bisschen gemäßigter. Die hatten alle eine tolle, ich hatte nie eine tolle, aber ich habe auch noch die Mucke gehört. Und dann, das hat aber so ein bisschen mit den Leuten zu tun, mit denen ich zusammen war. Eigentlich war ich immer anders. Also ich war nie so zugehörig zu der Gruppe, sondern ich war immer anders, aber nicht zugehörig.
Ne?
Immer
also das eine bewusste Entscheidung, kein Bock auf eine Gruppe?
Ja, gar nicht. Hatte ich nie Bock drauf. Und war aber auch so musikmäßig, auch immer, immer super offen. Ich habe eine Zeit lang ganz viel Rock'n'Roll gehört und dann habe ich eine ganze Zeit lang echt Punkrock gehört und dann habe ich aber auch 90er, New Wave und den ganzen Scheiß gehört.
Klamottenmäßig, wie sieht das? Also immer wechselnd oder? Ich meine, wenn du Subkultur hast, ist es ja leicht, dich klamottenmäßig anzuziehen.
Ich bin so, ich habe irgendwann mal für mich entschlossen, dass eine 501 ist meine Hose. Ne? Dann habe ich aber, irgendwann habe ich gedacht, pss, voll lahm. immer die gleiche Hose. Aber es war halt so wie ich eine Hose haben wollte. Ne? Also ich habe die Hosen immer zwei Nummern zu groß gekauft, mache ich immer noch. Dann, wenn ich den Gürtel aufmache, fällt die Hose runter. Ne? Also es muss halt loose sein und eine Nummer zu groß und meistens auch mindestens eine Nummer zu kurz, weil ich halt einfach so groß war und dann gab es halt oft so lange Hosen. Und das fand ich aber immer gut. Also immer dieses, sieht ein bisschen schräg aus und hat krasse Schuhe dazu und Neonsocken auf roten Creepers. Und
das ist jetzt nichts, was sie dir irgendwo abgeguckt hat, sondern es kommt aus dir.
Naja, ich habe das gepickt, was gab. Ne? Also es gab so ein paar Läden in Düsseldorf, es gab so einen Typen, der amerikanisches und englisches Secondhand-Zeug hatte und diesen ganzen Blue Moon-Scheiß, also das Zeug, was hier auch in Berlin gab es einen fetten Laden, Blue Moon beim Loxodrom um die Ecke. Mhm. Und die haben halt so Teddy-Schuhe gehabt, Creepers gehabt mit dicken Sohlen, dünnen Sohlen, Karo und alles. Ne? Und davon hatte ich aber, ich hatte so Two-Tones, spitze Two-Tones, genauso wie ich dicke, fette Creeps hatte.
Mhm. Und also schon Klamotten zusammengefasst, wo du auffällig warst.
Ja, aber aber ich habe mir die Sachen halt rausgesucht, so wie ich Bock drauf hatte und nicht, das gehört zu dem. Ja, okay. Und wenn du einer von denen bist, dann musst du das tragen.
Ja, ja.
Ne? Und dann habe ich, wie gesagt, mit der 501, das war so, ich glaube, dass das meine Hose ist, die finde ich geil. Und zwischendurch habe ich immer gedacht, ich muss mir mal eine neue Hose kaufen. Und dann bin ich, ich weiß nicht, wie oft ich das versucht habe, bin ich mit meinem Kumpel immer, lass mal zu Gap gehen. Habe ich eine Hose anprobiert und habe gesagt, ja, die ist ganz cool. Dann habe ich die gekauft, bin nach Hause gegangen, zu meinem Kumpel gesagt, hier, willst du haben, finde ich scheiße. Also ich habe eine ganze Zeit lang immer versucht, andere Hosen zu kaufen, anderen Style irgendwie zu tragen und fand es nie geil. Und im Grunde, ich trage immer noch 501s, beziehungsweise Hosen, die so einen Schnitt haben. Das ist so, Jeanshose, T-Shirt ist immer schon gewesen und ist, das ist eigentlich so ein Standard-Ding von mir. Ich finde aber auch geil, zwischendurch mal zu kombinieren mit geilen, mit schicken Sachen. Also hier die Weste zum Beispiel, dann lasse ich mir eine Tweed-Weste anfertigen.
Weste mit.
Ja, maßgefertigt.
Mit violettem Innenfutter. Ja.
Und wenn du, als du dann stark tätowiert warst, bist du sicher auf Messen gegangen. Ist das eine Gruppe, wo du dich dann da wohlgefühlt hast? Oder war da auch
Zu dem Zeitpunkt, also ich habe ja dann, was mich dann tierisch überzeugt habe, tätowieren zu lernen, ist diese Nummer, als angefangen haben in die San Francisco-Leute angefangen haben zu tätowieren. Ne? Und das war dann so eine Nummer.
San Francisco-Leute, für die es nicht wissen, welche Leute waren für
Marcus
dich?
Marcus Pacheco, Aaron Kane, Mike Davis, ja. Scott Silvia.
Konntest du damals schon so diese Vorgänger sehen, also Hardy und sowas, oder war das?
Nee, den hatte ich da noch nicht auf dem Schirm, weil.
Oder fand man ja noch nicht, findet man ja am Anfang fand man nicht geil.
Den noch nicht so, also da ja. War der ja noch nicht so auf dem Schirm, da war für mich halt so dieses Tätowieren, ja, aber was ganz, ganz anderes. Mhm. Und zwar Sachen, die ich von meiner Bildsprache, die mich super angesprochen haben. Ne? Also das war so Totenköpfe, Drachen, Kois, jo, das ist Tätowieren, habe ich nichts mit zu tun. Mhm. Skinheads, die Äxte schwingen, Wikinger oder so, das war nichts, also das gehörte nicht zu meiner, weil ich ja nicht so ganz fest zugehörig zu einer Subkultur war, gehörte das nicht zu mir. Und als ich dann Sachen gesehen habe, die der Markus gemacht hat, auch die Jeff Whitehead früher gemacht hat, das war so, dass ich gedacht habe, Alter, das ist genau das, wo
beschreib
ich
das mal. Also was ist, wie ist der Stil, den, oder was hat dir daran gefallen?
Naja, weg von Totenköpfen, von den
Kitsch,
von dem, ja, von diesem Standardzeug, was man halt kannte, was Standard. Wo man sich aber nicht mit das
ist halt so,
du identifizierst dich ja nicht damit. Ich habe mich damals nicht mit einem Dolch identifiziert. Ich habe mich nicht mit dem Tiger oder mit einem Panther oder das sind ja Sachen, die erst so im Laufe des Tätowierens für mich sich geklärt haben, dass das wichtige Sachen sind und dass die mich catchen. Das war damals nicht so. Für mich war halt so Sachen.
Welches Motiv hat dich gecatcht bei.
Also bei Markus hat mich sofort der Kubismus gecatcht. Mhm. Und nicht die Motive, sondern einfach der Kubismus, dass man sowas machen kann und dass Leute sowas haben wollen. Das fand ich irre.
Kubismus, ne? Kanntest du vorher schon?
Naja, klar.
Ja. Und war dann
durch die
so,
Bücher und so, ja.
Naja, ne?
Das ist die Kombination Tattoo-Kubismus.
Ja, und dass man sieht, okay, da ist jemand. Der greift zurück auf eine bildende Kunst und nicht auf Seefahrer, Knast, diese Motive, sondern der greift zurück auf, also der adaptiert die bildende Kunst.
Ja.
Der ist jemand, der hat Ahnung von bildender Kunst und bringt das in seine Sachen rein. Und der Markus hat auch früher so, so Bildzitate gemacht, die man natürlich nur erkennen kann, wenn man das Bild kennt. Ne? Es gab so ein Cover von einer International Tattoo Art, wo eine Frau am Fenster steht. Ne? Das ist ein ganz klassisches Bild von, es gibt ein Bild von einem Ärger, da steht eine Frau am Fenster. Das Bild, was er genommen hat, ist aber noch von jemand anders. Und er hat es so ein bisschen umgewandelt. Aber für jemanden wie mich war das sofort so, boah, krass, Alter, das ist so irre, was der da nimmt als Vorlage. Irre geil. Hm. Ne? Und alles, was der gemacht hat, war alles völlig anders zu dem, was vorher gemacht wurde. Das hat auch was mit Farben, mit Farbkombinationen zu tun, die unglaublich stark waren, was vorher keiner gemacht hat. Vorher hast du halt deine Standardsachen, halt Oldschool-Flash, ne? Viel schwarz und dann blau, bisschen blau, bisschen grün, bisschen
rot. Wahllos, kontrastig.
Ne? Ja, ne? Und da ist auf einmal jemand, der fängt an mit Lila und der fängt an mit Sachen, die in einem blauen Licht stehen und auf der anderen Seite orange angeleuchtet werden. Weißt du, der steht an einem blauen Scheinwerfer und rechts ist auf einmal das Feuer am Brennen und in der Mitte ist alles kohlrabenschwarz. Ja. Das ist ja auch so eine Sache, das hast du vorher nicht gesehen. Ne? Und sowas zu begreifen, wie sowas funktioniert, da war ich sofort so, Alter, das ist meins, da bin ich bei. Das verstehe ich, da sehe ich mich volle Kanne drin und da gab es dann halt den Punkt dieses, ja, soll ich nicht? Soll ich nicht? Ich habe ja eigentlich Bock, aber irgendwie ist mir die Gemeinschaft nicht die Gemeinschaft, in der ich mich aufhalten will. Das war auf einmal weg. Das hat auf einmal sich aufgelöst und war so, ey, das ist das, was ich den ganzen Tag hier im Studium, also ich habe nicht genauso Sachen gemacht, aber es war, dass ich im Studium
Das war während deiner Studienzeit.
Genau.
Das
ja, war, also ich habe ja noch
während Ende 20 ungefähr und eigentlich noch im Studium.
Nee, ich habe spät angefangen zu studieren. Also ich habe relativ spät Abitur gemacht und dann habe ich so ein Jahr nur gejobbt. Also man muss dazu sagen, ich habe, nachdem ich mein Abi gemacht habe, schwebte immer dieses Damoklesschwert über mir, ich musste Bundeswehr oder Zivildienst machen. Mhm. Für mich war aber ganz klar, ich will auf jeden Fall Zivildienst machen, was aber früher ultra schwierig war. Ja. Das war ja nicht so, hallo, ich möchte Zivildienst machen und die sagen, Stempel drauf, alles klar.
Ja.
Ne, sondern du musst dann zu so einer du musst zu dieser Gewissensprüfung. Also du wirst vorgeladen und musst die überzeugen, warum du nicht dahin kommst. Und dann gab es diese klassischen Fragen, totaler Schwachsinn. Du bist mit deiner Freundin im Wald und da kommt jemand mit einem Messer und will euch umbringen. Was machst du? Du hast übrigens eine Pistole. Ja, denke ich. Schieße ich den Typen über den Haufen. Alles klar, du bist der Mann für die Bundeswehr. Du kannst andere Leute umbringen, wenn es um deine eigenen Leute geht. Also du schützt ja, ne? Das sind so behinderten Sachen, da habe ich gedacht, ey, was soll ich denn für Argumente dagegen bringen? Da muss ich mich erst mal mit meinen Kumpels unterhalten, die das schon geschafft haben. Ne? Und andere Kumpels waren aber auch beim ersten Mal durchgefallen. Also das war jetzt nicht so eine Nummer, das ist ganz easy, da gehe ich hin und dann bin ich da durch. Ne? Und weil das halt nicht so war, habe ich immer gedacht, ich skippe das mal noch erstmal. Ne? Erst habe ich noch eine Zeit lang irgendwie nur gejobbt, habe einfach nur ein bisschen Kohle verdient. Und dann dann habe ich eine Lehre angefangen. Also vorher habe ich noch ein paar Praktika gemacht in der Schreinerei. Dann habe ich ein Praktikum gemacht im Kölner Opernhaus, weil ich Gewandmeisterei studieren wollte. Dann habe ich eine Lehre angefangen als Schneider, weil ich gedacht habe, wenn ich die Gewandmeisterei machen will, dann muss ich eine Schneiderlehre haben.
Das überrascht dich, oder?
Während
nicht?
Nee.
Was?
Ich dachte, das hätte sie jetzt überrascht und die hätte Vorurteile dir gegenüber.
Nee, und dann habe ich
mich hat es überrascht.
Okay. Dann kommt immer eine Einberufung. Also sie müssen jetzt, und dann war immer so, ey, sorry, Bitch, ich bin in der Ausbildung. Ich habe jetzt noch 3 Jahre Lehre. Danach kannst du dich immer noch mal melden.
Ja.
Und es gab immer irgendwas, was es aufgeschoben hat. Und als die Lehre dann vorbei war, da war dann so, jetzt müsste ich mich eigentlich mal drum kümmern, die Verweigerung. Aber jetzt ist der Sommer. Jetzt muss ich erstmal surfen gehen. Dann bin ich 2 Monate surfen gegangen und komme aus dem Surfurlaub wieder und mache meinen Briefkasten auf, Einberufung drin. Und dann, das habe ich eben Sebastian schon erklärt, dann war das so ein reines Rechenexempel. Da war ich schon einigermaßen alt, ne? Da war ich ja schon Mitte 20, habe immer noch nicht angefangen zu studieren, weil ich ja die Lehre gemacht habe. Und dann war das so, wenn ich jetzt sofort zum Einberufungstermin hingehe, dann bin ich fertig und kann sofort anfangen zu studieren. Und wenn ich jetzt noch anfange zu verweigern, bis die Verweigerung durch ist, verliere ich mindestens ein Jahr. Also weil das auch immer nur zum nur einmal im Jahr angenommen wurde, also immer nur zum Sommersemester oder zum Wintersemester. Und dann war das einfach so, dass ich gedacht habe, ich bin jetzt zu alt für die Kacke, jetzt noch viel, viel länger zu warten, um endlich mal was zu schaffen. Und dann bin ich ja zur Bundeswehr gefahren. Was im Nachhinein keine geile Zeit war, aber mir trotzdem ultra viel gebracht hat, weil ich vorher immer aus so einer behüteten Nummer, aus so einer Familie, Freunde, da habe ich zwar auch schon längere Zeit nicht mehr zu Hause gewohnt, da habe ich schon eine eigene Wohnung gehabt, aber trotzdem bist du immer in so einem Feld, in so einem
Sicherheit,
ne, wo du deine Freunde hast, wo du alles, was du machst, machst du mit deinen Freunden. Ne? Und dann ist auf einmal die Nummer so, zieh deine Klamotten an, setz dich in den Zug und fahr nach Würzburg. Und in Würzburg steigst du aus und dann stehen da so ein paar Deppen, die setzen dich in deinen Bus und dann sagen die, was zu machen ist. Mhm. Ne? Und es war so, naja, du bist aus dieser behüteten Nummer auf einmal raus und musst plötzlich alles selber verantworten. Das fand ich, also das fand ich im Nachhinein, fand ich das gut.
Ja.
Also im Nachhinein hat das ultra viel gebracht.
Ja.
Mein großer Nachteil war, dass ich schon Mitte 20 war, die meisten Leute gerade 18 waren und die Unteroffiziere, die ich hatte, die waren auch nur 18. Die waren 18 und die waren viel kleiner als ich, die waren 4-5 Jahre jünger als ich.
Aber hierarchisch über dir.
Hierarchisch über mir und ich bin, muss dazu sagen, ich habe Ausbildung als Sanitäter gemacht. Ne? Wenn ich irgendwas anderes hätte machen müssen, dann hätte ich wahrscheinlich auch noch mehr überlegt, ob ich verweigere. Aber diese Nummer Sanitäter, okay, komme ich klar drauf. Mhm. Ich hatte natürlich auch bei der Musterung schon Sachen eingereicht, weil meine Knie so kaputt sind, dass ich nicht lange laufen kann. Und ich hatte halt gehofft, ausgemustert zu werden. Es war aber alles nicht schlimm genug. Aber ich hatte natürlich so Kilometerbeschränkung. Ne? Hier machen wir mal einen Gewaltmarsch, habe ich gedacht, ja, macht ihr mal euren Gewaltmarsch. Ich sag gleich, ich kann nicht mehr und dann fahre ich schön im Auto nach Hause. Ne? Und dann habe ich noch den großen Vorteil gehabt, dann bin ich noch Kraftfahrer geworden. Das heißt, ich bin Sanitätskraftfahrer, geiler kannst du das gar nicht haben. Ne? Aber ich habe natürlich am Anfang, dann in der Grundausbildung, wenn mir dann der kleine Pisser irgendwas gesagt hat, dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, dein Ernst, Alter, du willst mir irgendwas sagen? Das ist doch lächerlich. Also vor allen Dingen dieses Machtspiel. Ich stehe über dir und ich sage dir jetzt irgendwas total Unsinniges, was du machen sollst, räum deinen Spind auf oder bla. Und ich habe halt nur gedacht, Alter, nein, gar nicht. Ne? Da habe ich natürlich ordentlich Ärger für gekriegt. Also ich habe die ganze Zeit, wo ich da war, vermeintlich immer Ärger gekriegt, weil ich immer meine Fresse aufgerissen habe und bin auch einmal dann, als ich fertig war schon, also als ich die Grundausbildung fertig hatte, bin ich dann in so eine Kaserne reingekommen. Da habe ich auch die Schnauze aufgerissen, zu oft, und bin dann versetzt worden in so eine am Arsch der Welt-Kaserne, wo die gedacht haben, so, Alter, damit ficken wir dich richtig. Ne? Und das war so eine Nummer in Pferden an der Aller, ultra am Arsch der Welt. Da musst du einen Bus nehmen, um nach Bremen zu kommen, um dann mit dem Zug nach Hause zu kommen.
Oh, fuck. Ne? Was er das Wochenende auch ordentlich
schmerzt. Und das war halt richtig, da haben die gedacht, so, dem Wichser, dem drücken wir jetzt mal einen rein. Ne? Das Geile war, ich war ja Sanitäter, mein Oberoffizier, wo ich vorher gedacht habe, der wäre ein Arsch, der ist auch mit mir dahin versetzt worden. Der ist aber dahin versetzt worden, weil der da gewohnt hat. Ne? Der entpuppte sich auf einmal als einen geilen Typen. Dann, weil ich Kraftfahrer war, habe ich mich mit den Jungs von der Fahrgemeinschaft gut angefreundet. Und bin ständig mit irgendwelchen Autos durch die Gegend geknallt, mit dicken, fetten Bussen, LKWs, ich habe einen LKW-Führerschein gemacht, ne? Und eine große, fette Übung gab's, da bin ich Sanitätsfahrer gewesen. Da habe ich mit meinem Krankenwagen, bin in das Kriegsgebiet gefahren und musste auf meinen Krankenwagen aufpassen, ne? Und musste natürlich auch nachts in meinem Krankenwagen schlafen und nicht im Zelt draußen, genau. Ne? So wie die anderen Idioten, ne? Und mein Unteroffizier sagt nach 2 Tagen, boah, voll ätzend, Alter, schon 2 Tage nicht geduscht, voll ätzend, ne? Und dann stehen da so draußen, standen so, wie so Kuhtröge, wo eiskaltes Wasser rauskommt, wo die Jungs da stehen, tagsüber, also morgens früh schon mit eiskaltem Wasser waschen, ne? Und wir so, boah, Alter, asoziale Scheiße. Und dann war so, sagt der, und der Offizier sagt so, ey, wir suchen uns jetzt jemanden, der Zahnschmerzen hat. Und dann fahren wir in die Kaserne. Ey, Alter, hast du Zahnschmerzen? Nö. Doch, du hast Zahnschmerzen, oder? Nee, wieso? Naja, dann würden wir in die Kaserne fahren und würden mal duschen und mal gucken, ob da... Ja, ich habe Zahnschmerzen. Alles klar, setz dich ins Auto und dann schön mit 3 Mann in die Kaserne gefahren, erstmal ins Offiziersheim gegangen und erstmal was gegessen und dann schön geduscht und dann schön frisch geduscht wiedergekommen und dann nachts, als es eiskalt war, wieder schön in meinem Auto geschlafen. Also eigentlich war es eine super Zeit. Es war natürlich vertane Zeit, aber ich glaube, dass einen das trotzdem weiterbringt. Ich will nicht sagen, dass man irgendwie zur Bundeswehr gehen muss, ne? Aber ich finde, dass so Leute in so einem Alter, wenn die von der Schule kommen, irgendeinen Dienst machen sollen, wo irgendjemand ihnen was sagt, damit die in so eine Nummer reinkommen.
Disziplin.
Ja, so beschissen sich das anhört, aber das ist tatsächlich was, was
heutzutage... Ela würde das jetzt befürworten. Die würde sich das wünschen.
Ach so, ja, stimmt, ja. Die heute gerne. Wie ist denn das eigentlich, wenn du ständig irgendwie von Ärger bekommst und so? Hast du deinen Willen nicht gebrochen oder ist das, bist du da so resistent, wenn du dann ständig Stress bekommst, weil du die Fresse aufreißt?
Nein.
Kommt nicht an. Machst du dann immer wieder?
Naja, es ist ja fast immer, das, was die mir reingedrückt haben, ist ja fast immer geil geworden.
Ach so,
das fing an mit, so, du gehst jetzt hier oben ins Offiziersheim und sitzt den ganzen Tag da oben. Und wenn wir in der Pause kommen, dann musst du uns die Würstchen warm machen und den Kaffee warm machen. Und ansonsten spricht den ganzen Tag keiner mit dir. Dann habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Ich sitze den ganzen Tag hier oben unterm Dach alleine. Ich kann so viel Kaffee saufen, wie ich will. Ich kann den ganzen Tag Bücher lesen und keiner geht mir auf die Eier. Und dann kommt ihr Spastis irgendwann hier hoch und macht einen auf dicke Hose und ich gebe euch euren scheiß Kaffee, dann haut ihr wieder ab. Und das denkt ihr, finde ich doof? Alter, was soll das denn? Das ist doch super. Ne? Und das andere ist halt auch super gut für mich gelaufen da. Ne? Ich habe dann irgendwie einen Typen da kennengelernt, der super nett war. Ich habe mein Auto dann mit in die Kaserne genommen, habe in der Kaserne mein Auto abgeschliffen, habe mein Auto da lackieren lassen damals. Und zwar eine hammergeile Zeit.
Abgesehen davon, hört sich so an, auf jeden Fall.
Abgesehen davon, dass ich natürlich irgendwie anderthalb Jahre
verschenkt
habe.
Aber da war der Studienwunsch war schon zu der Zeit da?
Der Studienwunsch war schon vor der Schneiderlehre. Der Studienwunsch war, als ich aufgehört habe mit der Schule, war, ich will Grafik und Design studieren, Schwerpunkt Illustration.
Ja.
Es war aber tierisch überlaufen. Also als ich anfangen wollte zu studieren, da gab es ein Numerus Clausus von 2, noch was.
Und auch wenig Plätze nur, ne?
Ultra, also viel weniger Plätze als Leute.
10, 15 Plätze wahrscheinlich, ne?
Das war so ein super angeknallter Job, den alle machen wollten. Ja. Und als ich dann hinterher mit meiner Lehre und mit der Bundeswehr und mit dem ganzen Scheiß fertig war, da gab es keinen Numerus Clausus mehr. Dann konntest du da einfach hingehen. Da war natürlich mein Notendurchschnitt.
Mit der Mappe trotzdem.
Mappe immer.
Ja.
Und da ich meine Eltern oder meine Eltern das so ein bisschen forciert haben, der frühe Vogel fängt den Wurm, ne? Also du hast ja noch Zeit, du musst ja deine Mappe in Düsseldorf erst im Sommer abgeben, aber Hamburg nimmt zum Frühjahr.
Mhm.
Ne? Und in Hamburg gibt es eine Schule für Illustration, das ist wirklich reine Illustration. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie die heißt. Also die heißt noch, das heißt, der Studiengang heißt noch nicht mal, glaube ich, Illustration und Kommunikationsdesign, sondern da ging es wirklich super hart um Illustration. Mhm. Und eigentlich wäre ich auch gerne da gewesen, aber es hat sich irgendwie dann damals nicht so ergeben. Aber meine Eltern haben direkt gesagt, so, guck mal, die nehmen schon ein halbes Jahr früher an, gib deine Mappe da ab, guck, wie die Mappe ankommt und dann kriegst du schon mal eine Kritik über die Mappe und kannst dann nochmal ein Nachlegen für die nächste Mappe.
Ja.
Und dann bin ich aber in Hamburg auch angenommen worden mit der Mappe. Und das war auch ein geiles Erlebnis. Ne? Du bist so die ganze Zeit in der Schule, hast du natürlich Kunstleistungskurs und bist mit deinen 2, 3 Leuten, die auch so eine Affinität dazu haben, bist du der Beste in der Klasse. Was das Zeichnen angeht, was den Theorieunterricht angeht, alles, was einem da vorgekaut wurde, habe ich zu Hause alles schon gehört. Und wenn ich irgendwas nicht ganz gerafft habe, habe ich zu Hause nachgelesen. Und ne, du warst halt immer der King. Und dann kommst du an so eine Schule, wo sich Leute bewerben, die alle so geile Kings sind wie du.
Immer die 3 Leute aus diesem geilen
Leistungskurs. Die 3 Leute, ne? Und von den 3 Leuten aber nur einer.
Ja.
Also nur der Beste vielleicht. Ne? So, und dann ist meine Mappe angenommen worden, habe ich schon gedacht, so, naja, klar, die Mappe ist auch ganz geil. Und dann bin ich noch mit dem Sohn meines Patenonkels, der hatte sich auch da beworben, sind wir zusammen dahin gefahren und mussten eine Aufnahmeprüfung machen.
Mhm.
Und Aufnahmeprüfung mindestens 2 Tage. Und am ersten Tag kriegst du 2 Aufgaben, die du machen musst, und am zweiten Tag kriegst du nochmal 2 verschiedene Aufgaben. Es geht einmal um
Faltenwurf.
Nee, räumliches, also räumliches Zeichnen. Ne?
Ja.
Also du nimmst dir ein Stück, du nimmst dir einen Streifen Papier, machst da so eine Endlosschleife drauf, machst ein...
Ist ja wie Faltenwurf, genau.
Naja, aber der Trick war daran, du legst das hin, du zeichnest das, also legst das Ganze noch auf einem A4-Blatt und musst das A4-Blatt auch noch zeichnen und dann drehst du das Ganze, ohne das anders zu berühren und zeichnest das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive. Ne? Also so kann der perspektivisch zeichnen, kann der räumlich Sachen erkennen. Dann waren aber auch so kreative Sachen. Der Typ erzählt irgendeine Geschichte und du musst was dazu illustrieren und irgendwie noch was anderes. Es war auf jeden Fall 2 Tage lang den ganzen Tag. Ne? Mhm. Also jeweils 2 Aufgaben. Und dann abends nach Hause und schön wieder am nächsten Tag wieder dahin und dann wieder. Und
das war nicht einfach für dich, wie ich raushöre. Oder?
Na, da ist dann schon so, du bist dann schon in einem Raum, wo nur gute Leute sind, ne? Und du bist halt jetzt nicht mehr so, bist nicht mehr so arrogant und läufst nicht mehr durch die Hütte und denkst so, na, ihr Wichser, was habt ihr denn gemacht? Sondern, boah, krass, Alter, was hat er denn hier drauf? Das war noch nicht gar nicht so schlimm, ne? Viel schlimmer wurde das dann hinterher, als ich, also ich bin dann in Hamburg zwar angenommen worden, aber hätte dann auch noch mal 1 Semester warten müssen. Und dann habe ich gedacht, naja, dann bleibe ich lieber in Düsseldorf, ist einfacher mit dem ganzen Hin und Her und pipapo. Damals war in Hamburg auch schon nicht einfach, eine Wohnung zu finden. Und dann auf der Fachhochschule habe ich relativ schnell, kam so ein Dozent dann zu uns an die Schule, der Kinderbücher gemalt hat.
In Düsseldorf?
Naja, der kommt aus Wuppertal.
Nee, aber als du im Studium in Düsseldorf warst.
Und der hat dann irgendwie eine Gastprofessur da gehabt und ich fand die Sachen sofort super. Und dann habe ich von dem Zeitpunkt an nur Kurse bei dem belegt. Und habe halt irgendwie so das ganze Studium, die ganzen Regeln des Studiums, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen, Kunstgeschichte, Typografie und das habe ich alles irgendwie relativ schnell über den Haufen geworfen. Und habe gedacht, was soll ich hier irgendein Studio machen, was mir irgendjemand vorschreibt? Ich soll mir irgendwelche Sachen anhören, die mich nicht interessieren. Ich mache nur das, was mich interessiert. Ich habe dann bei so einem Künstler, der hat irgendwie Konstruktion und Entwurf war einfach, das hieß Konstruktion und Entwurf. Da habe ich bei dem ganz viele Kurse belegt. Und die anderen war halt immer Illustration oder dieses oder das oder Entwicklung. Immer bei diesem einen Dozenten, weil ich von dem ultra viel lernen wollte und von dem auch super viel gelernt habe. Und dann war relativ schnell, mein Studium lief so ein bisschen schräg, weil ich mit dem Grundstudium noch nicht fertig war, aber schon die ganze Zeit Kurse aus dem Hauptstudium belegt habe, weil ich wirklich gesagt habe, ich mache nur das, wo ich Bock drauf habe. Ich mache nur bei dem Typen, ich gebe mir alle Themen, die der macht, die ziehe ich mir alle rein und alles andere mache ich nicht.
Ist das dann, ist das dann eine Mentorenschaft, also oder sitzt du in einem Hörsaal mit vielen Leuten und hast du einen direkten persönlichen Kontakt zu ihm gehabt?
Ja, also ja, das ist keine Hörsaalnummer, sondern das ist
Man hat ja keinen Frontalunterricht. Ne?
Ja. Naja, du hast ein Klassenzimmer. Ja. Das ist so eine Klassenzimmergröße. Das ist auch nicht so eine Vorlesung, wo du in einem riesen Hörsaal bist und 200 Leute da sind, sondern das sind kleine Kurse. Da sind 10, 15 Leute oder so. Oder vielleicht 20 Leute. Also relativ klein.
Und du kommst
und das ist dann halt so, der Dozent erzählt was ist die Aufgabe, und dann kannst du nach Hause gehen. Also das ist so, das und das ist unsere Aufgabe. Wer noch Fragen hat, kann noch fragen. Und wer keine Fragen mehr hat, kann jetzt schon mal nach Hause gehen und schon mal anfangen zu arbeiten. Und dann, wenn du was gemacht hast, dann triffst du dich danach wieder und dann redet er mit jedem und sagt, ey, das finde ich gut, das finde ich scheiße, versuch doch mal so. Und da habe ich ultra viel gelernt. Da habe ich erstmal angefangen, mit Acrylfarben zu malen, was ich vorher nie gemacht habe. Da habe ich viele so neue Techniken ausprobiert und habe ultra viel gelernt. Und ich habe in dem Studium auch direkt am Anfang schon eine Menge gelernt. So Sachen, die mir vorher nicht so ganz bewusst waren. Vorher war ich schon so ein bisschen, also ich habe das gemerkt in so einem, ich hatte so einen Kurs Grundlagen der Illustration. Da war so ein ganz peppiger Typ, der konnte super zeichnen. Und der kommt dann rein und sagt, so, heute machen wir Süßigkeiten. Ich habe Gummibärchen mitgebracht und das und das und das malt die Sachen. Ne? Und ich habe dann angefangen, das Gummibärchen mir genau anzugucken und das so ultra mit einem amtlichen Stock im Arsch, das Ding so wahnsinnig, ja, das versucht so realistisch wie möglich darzustellen. Und am Ende war es aber so, naja, ich weiß, was du versucht hast, du hast es nicht geschafft. Ne? So war das für mich auch sofort, kam das so rüber. Ne? Und der Otto kommt an und hat dann so mir gezeigt, wie das funktioniert. Ne? Der hat gesagt, es geht nicht darum, dass du die Form erkennen kannst. Und es geht darum, dass der Betrachter auf das Ding drauf guckst, was du zeichnest, und sieht, das ist ein Gummibärchen. Das Gummibärchen ist transparent, das hat eine Transparenz, das hat eine Haptik, das hat eine Oberfläche, und das musst du versuchen darzustellen. Und das ist völlig egal, ob das die Form hat. Und dann hat der den Stift genommen und hat da auf meinem Papier rumgehackt, völlig willkürlich in meinen Augen. Und auf einmal ist das so wie in so einem Comic, weißt du, wo so eine große, so ein Staubding ist und dann ist weg und dann war da kein Gummibärchen. Aber es war dieses Material des Gummibärchens. Also da scheint oben Licht rein und kommt unten raus. Also Glas verhält sich ja ganz anders als andere Sachen. Da ist ja da, wo das Licht ist, ist es ganz dunkel und da, wo das Licht wieder austritt, ist es ja hell. Ne, was ja bei anderen Sachen ist, ja da, wo das Licht draufkommt, ist es hell und auf der anderen Seite dunkel. Und das war so, Wahnsinn, Alter. Und der hat uns und mir aber auch ganz besonders super viele Sachen beigebracht. Wenn ich neben irgendwas die und die Farbe setze, dann entsteht in der Fläche daneben eine andere Farbe, obwohl du die nicht da reinmachst. Mhm. Das ist so diese Komplementärnummer. Mhm. Wenn du zwei Sachen Komplementärfarben nebeneinander machst, dann entsteht das und das. Und wenn du wenn du eine Lilie malst, und das war so, bei dem war so völlig tabu, schwarz. Also ein Schatten ist nicht schwarz. Der Schatten ist nicht schwarz, weil der Schatten hat ja hier die Farbe von dem Tuch und da. Und dann haben wir so, dann gab es auch einmal so einen Tag, wo wir Lilien malen mussten. Ne? Und dann hat er so unter die Lilie so einen lila Schatten gemacht. Und auf einmal war die Lilie total anders. Also knallt auf einmal ganz, ganz anders rein. Ne? Und das hat mir ultra viel gebracht. So Sachen, dir bringt jemand bei, was du schaffen kannst mit Farben und hör mal auf, dich so wahnsinnig zu verkrampfen beim Zeichnen. Wir sind hier nicht mehr in der Schule und du musst auch nicht versuchen, das realistisch darzustellen, sondern versuch das mal irgendwie freier zu machen und versuch mal dahinter zu kommen, worum geht es eigentlich? Und das hat mir tierisch viel gebracht. Also was? Das hätte ich alleine, wahrscheinlich, wenn ich alleine weitergezeichnet hätte, wäre ich nicht an so einen Punkt gekommen.
Gibt es noch was du von da in deiner täglichen Arbeit immer noch sozusagen vor Augen hast? Oder?
Alles. Okay. Alles, was ich da gelernt habe.
Ist Teil deiner Zeichnungen?
Das ist, also alles, was ich da gelernt habe, auch ist auch mit ein Teil dessen, was sich zu meinem Stil entwickelt hat. Mhm. Also es gibt zum Beispiel, das haben wahrscheinlich viele Leute, es gibt so Farbschemata, die ich habe, die sich so durch meine Tätowierungen ziehen. Und ich habe so das Gefühl, es gibt auch nur diese Farben. Manchmal habe ich so eine Tätowierung und denke so, ja, sorry, was soll ich noch für Farben da reinmachen? Ne, und dann gucke ich mir Tätowierungen von anderen Leuten an und denke so, oh ja, könnte man auch so machen. Ach ja, krass. Ich weiß, dass ich mit dem Eckel mal mich unterhalten habe. Da habe ich jemandem einen riesigen Phönix auf den Rücken gemacht. Und der Phönix war natürlich so rot, orange, gelb wegen Feuer und dann aber auch blau mit drin, wegen so ein bisschen auch mal eine andere Farbe mit reinbringen. Und dann natürlich grün, habe ich gedacht, klar, bei rot muss auf jeden Fall grün, sonst knallt das nicht, ne? Und der Eckel hat sich das angeguckt und war so, krasse Farbwahl. Dann denke ich so, ja, wie krasse Farbwahl. Scheiß Phönix, der ist gelb-orange, der brennt halt unten wie die Hölle. Ne? Und ich sage, ja, wie hättest du denn den Phönix gemacht? Ich hätte ihn nur in verschiedenen Brauntönen gemacht. Dann ich so, krass, Alter, du hättest den Phönix in verschiedenen Brauntönen gemacht? Irre. Mhm. Ne? Und das
passt aber auch zu seinem Charakter.
Phönix absolut. Mit Braun und
bei dir ist es halt, bei dir knallt.
Bei dir knallt.
Ja. Wie sind denn deine Keyfarben? Hast du auch ein Farbset?
Ja, rot. Rot ist, also es gibt so Farben, die immer ganz schnell leer sind. Das ist rot, das ist so ein Goldgelb, das sind so die favorisierten Dinger. Dann auch orange immer viel, das orange, um das Goldgelb vorher dunkler zu kriegen. Dann habe ich immer Knallgelb, weil ich nur ein dunkles Grün habe und um das dunkle Grün in alle Facetten zu machen, nehme ich halt ein helles Gelb. Gern nehme ich auch so ein Neongrün. Das ist auch immer wieder eins meiner ganz, ganz großen Highlights. Also einfach ein Grün mit ganz, ganz viel Gelb, was unglaublich fies knallt. Und was aber die Erfahrung auch zeigt, also die Erfahrung über viele Jahre zeigt, dass die Farbe ultra geil drin bleibt. Mhm. Also das ist so nicht so eine Wischiwaschi-Nummer, das ist nicht so wie Weiß in eine Schwarz-Grau-Tätowierung machen und wenn der Kunde rausgeht, ist das Weiß schon, liegt es schon wieder auf dem Boden, sondern das sind Sachen, die wirklich für lange, lange Zeit halten.
Mhm. Sind es die Pigmente, also dieselbe Firma oder mischst du das selber? Oder?
Nee, ich bin relativ firmentreu immer so geblieben. Ich habe zwischendurch Farben abgestoßen, weil ich schlechte Erfahrungen damit gemacht habe. Das Rot, was du eben genommen hast, habe ich irgendwann nicht mehr genommen.
Dark Red?
Ja, weil das irgendwann, ich habe das ganz, ganz viele Jahre genommen Und dann hatte ich irgendwie so ein Badge, wo ich das tätowiert habe und schon gedacht habe, ist schon ein bisschen dunkler, als das früher war.
Ja, das sagt
und dann ist das verheilt, Alter, und dann ist es ultra dunkel geworden.
Es wird so richtig samt, so richtig schwer. Es wird
ganz schwer. Und
kannst du Kontraste
braun.
Ja.
Braun?
Also braunisch.
Bei mir ist es auch
braun. Also nicht richtig braun, aber so braunisch. Nee, ne?
Von dir habe ich es nicht drauf.
Das ist es, ja. Also das meine ich ja, es ist ja relativ dicht am Schwarz,
naja, und
kann schnell Kontraste verkacken.
Ich habe so Dinger gemacht mit so großen roten Kreisen dahinter, ne? Also so wie so eine rote Sonne hinter so einem.
Ach so, und das soll ja, das leuchtet dann nicht
und
mehr.
Und es sollte halt knallen und das ist ultra dunkel geworden und ist ultra schlecht verheilt und immer nur diese Farbe. Und das ist mir bei zwei Leuten passiert und leider waren beides Sachen, große Sachen, wo viel Rot drin war.
Ich habe da nur gute Erfahrungen.
Und danach habe ich das nie wieder genommen.
Welche Firma nimmst du denn? Also bei den Farben?
Jetzt nehme ich Solid. Alles.
Alles Solid. Aber Solid, gibt es die schon so lange? Also ich habe noch nicht lange auf dem Schirm.
Solid ist vorher was anderes gewesen.
Ach so.
Also das ist vorher was anderes gewesen. Ich bin immer noch...
Ist das Künstlerfarbe oder erlaubter Kram?
Solid ist, glaube ich, erlaubt. Mhm. Weiß ich nicht genau, interessiert mich aber eh nicht. Also es gibt, glaube ich, Farben, die davon gelistet sind und manche, glaube ich, nicht.
Wir nehmen alle natürlich nur
vegane Farben.
Und vom Gesundheitsamt überprüft. Mhm.
Bringen die mir auch jede Woche vom Gesundheitsamt immer so kleine Fläschchen bei.
Ja, ist richtig so.
Mit Stempel.
Ja. Mhm. Jetzt bringt Corona nicht mehr, jetzt kriege ich die ja mit einer Drohne geschickt. Aber ist auch geil.
Viel praktischer.
Falls sich jemand jetzt gerade noch fragt, wer vor uns sitzt.
Ach, jetzt kommt
ohne Scheiß, ihr habt es noch nicht ein einziges Mal gesagt.
Die ganze Zeit eine Maske auf.
Ja, ja.
Jetzt hüllen wir die Maske.
Und jetzt wissen wir selber auch erst. Vor uns sitzt Hennes von True Love Tattoo aus Düsseldorf.
Jetzt erkenne ich dich auch wieder.
Ich meine, man wird es vielleicht am Post gemerkt haben, aber falls jemand einfach nur blind reingehört hat, vor uns sitzt Hennes.
Herzlich willkommen.
Das ist, weil wir so reingeschlichen sind, weil du das Ding einfach angemacht hast.
Ja, und ich wollte nicht unterbrechen. Weil ich bin gespannt, wie das anfängt. Weil wir drin waren schon im... Und du direkt so schön chronologisch da schon angefangen hattest.
Für mich ist ja, der Podcast läuft ja schon seit 14 Uhr, also seit mehreren Stunden.
Genau, also Hennes kam schon um 14 Uhr, hat sich von Sebastian tätowieren lassen. Na,
wir haben ja vorher noch mal stundenlang...
Aber erst um 17 Uhr allerdings auch erst.
Eine Frage, warum hast du dich von Sebastian tätowieren lassen?
Weil ich ein Fanboy bin.
Wieder mal einer.
Ja. Nee, ist voll gelogen. Weil ich die Sachen von Sebastian, seitdem der diese Tarotkarten gemacht hat, habe ich ihn auf dem Schirm und fand die Sachen immer gut. Und wie das halt manchmal so ist, wenn du am Rande des Ruhrpott wohnst, also in Düsseldorf, ne, das ja neben dem Ruhrpott liegt, dann überlegst du dir, ob du jetzt so eine Nummer auf dich nimmst und nach Berlin fährst, um dich von irgendjemandem tätowieren zu lassen, oder ob du nicht schon mal langsam an dem Punkt bist, wo du sagst, ich bin kein Fanboy mehr, mir ist das scheißegal, wer mir was tätowiert, ich will nur noch voll sein. Mhm. Das habe ich ja ganz lange gemacht, ich habe ganz viele, also so in letzter Zeit ganz, ganz viele Sachen nur noch vom Till, also das nur noch ist jetzt auch, hört sich mies an, aber ich habe dann halt mir ganz viele Sachen vom Till, von meinem Kollegen machen lassen, weil ich keinen Wert auf einen gewissen Stil gelegt habe, sondern eher auf das Motiv, auf die Tatsache, dieses Motiv an der Stelle zu haben. Mhm. Und nicht, ich muss das von irgendjemandem haben. Das habe ich früher natürlich gehabt. Natürlich habe ich früher Idole gehabt, von denen ich mich tätowieren lassen wollte. Mhm. Und zwar, weil ich die Sachen geil fand und um natürlich auch während des Tätowierens was von denen zu lernen.
Das sind zum Beispiel, also außer Markus Pacheco?
Ich habe mir vom Grimy noch tätowieren lassen. Ja. Das fand ich noch spannend.
Chris Conn hattest du
Chris Conn habe ich mich tätowieren lassen in Amerika. Das war auch eine super Erfahrung.
Wo hast du das?
Und dann habe ich auf der Brust, also eins auf der Brust, zwei habe ich noch auf dem Bein.
Das auf der Brust ist ziemlich alt?
Das auf der Brust ist älter, das ist 20 Jahre oder so, mindestens alt. Ich bin mit Zahlen nicht gut und ich bin mit Namen nicht gut. Aber das ist sehr, sehr alt. Und die anderen zwei Sachen, die habe ich ja in Aachen machen lassen vor, zwei oder drei Jahren. Mhm. Und das ist schon so eine, also da bin ich natürlich schon so, das ist so jemand, wo ich sage, der ist der fucking King von dem, was ich haben möchte. Und dann, wenn ich die Möglichkeit habe, mich von dem jetzt nochmal tätowieren zu lassen, dann nutze ich die Gelegenheit. Und ich bin froh, dass ich das noch zweimal gemacht habe. Ich bin aber auch froh, dass ich das nicht noch öfter machen musste.
Findest du, er ist noch der King?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also viele Sachen sind gehemmt und es ist leider in der ganzen Zeit, wo der in Aachen war, was so meine Erfahrung war, weil ich auch viele Sachen gesehen habe, die andere Leute hatten, das war nicht so eine hundertprozentige Nummer, von dem tätowiert zu werden. Also der hatte da krasse Ups and Downs. Und wenn du Pech gehabt hast und du hast einen Termin bei dem gemacht und der war scheiße drauf, dann, ich weiß nicht, ob der auch Termine abgesagt hat. Aber es gab Tätowierungen, die ich gesehen habe, die ich nicht hätte haben wollen, die schon schön sind, aber der ist auch irgendwie, in den letzten Jahren ist der so introvertiert geworden. Das heißt, der macht, also der ist tierisch aufgegangen darin, super kleine Tätowierungen mit ultra vielen Details vollzupacken. Und das ist, ich habe es dem Sebastian eben schon gezeigt, das Ding ist in den, hat in den 3 Jahren so krass gelitten. Also mindestens so gelitten wie zu dem Zeitpunkt, als ich das gekriegt habe, weil ich die ganze Zeit nur gedacht habe, Alter, dein Ernst? Du machst so kleine Dinger da dran, das tut amok weh und Perlchen. In 3 Jahren ist die Scheiße weg. Ja, und du machst jetzt da noch was rein. Oh,
zumal die erste Tätowierung, die von ihm hast, ja richtig bold, traditional und trotzdem geil. Schön ist. Ne?
Ja, ja, ja.
Kann ich die mal sehen?
Ja.
Ausziehen. Jawohl, hier haben wir eine Sammlung von, ist ja eine satte Sammlung. Ich merke gerade, dass ich Teil dieser Sammlung bin. Das kommt schon.
Findest du es gut?
Grad? Ich habe das gar nicht realisiert.
Du bist in guter Gesellschaft. Also es ist,
ja, ich habe das gar nicht. Ich merke es jetzt erst. Und jetzt kommt so ein ganz schön krasses Gefühl hoch. Hm. Das ist gut, ich habe es nicht vorm Tätowieren gehabt.
Das habe ich mir nicht ausgezogen. Ich wollte dich nicht in Verlegenheit
bringen. Nicht unter Druck setzen. Nicht unter Druck setzen. Mega schön.
Ich fand es zum Beispiel auch, als du gefragt hast, Tammy, dachte ich mir, der ist doch die ältere Generation, warum kommt denn der zu mir, Jungschen? Das war so, ich habe anscheinend so ein Hierarchiedenken, ja, dass man sich immer nur von Älteren...
Das ist völlig egal. Ich habe ja auch vom... also das ist so, das Alter spielt für mich gar keine Rolle. Ob jemand jung ist oder alt ist, das interessiert mich gar nicht. Mich interessiert nur, was können die Leute?
Und hast du nicht von Cedric auch was?
Von?
Cedric Weber?
Nee.
Ihr habt irgendwie darüber gesprochen in eurem Podcast. Aber.
Nö.
Gut. Könntest du dich dran erinnern, oder? Wir checken es nachher nochmal.
Wir checken.
Nee, ich bin mir sicher, dass ich nichts von Cedric habe. Ich bin natürlich.
Ja, klar.
Ich habe mich von Pete tätowieren lassen, dann sitzt der Cedric daneben. Natürlich kennen wir uns. Mhm. Ne? Und der Cedric hat dieses geile, als ich den Pete-Cast gemacht habe, hat der ein Foto aus seinem scheiß. Stock geholt, was der damals zu einer Zeit gemacht hat, als ich mir von Pete. Die Scheide an meinen Hodensack hab tätowieren lassen. Und dann hatte ich halt eine Unterhose an, die ich hier an der Seite aufgeschnitten habe, damit ich hier alles rüberlegen kann, aber nicht nackt im Laden liegen muss. Ne? Und hatte halt so eine Assi, auch so eine enge Unterhose, also so eine, wie heißt die?
Schlüpfer. So eine Speedo.
Ja, sowas wie eine Speedo, ne? Aber also so eine enge, weiß nicht, wie man die nennt.
Na, wie ein Schlüpfer.
Naja, wie ein Schlüpfer. Schlüpfer. Und das Ding halt dann aufgeschnitten und dann stehe ich halt irgendwie da so und halt mir hier noch den Sack weg und das Ding wurde halt eingepackt, gerade zu dem Zeitpunkt, ne? Und es war halt irgendwie so ein ganz schräges Bild. Und der Cedric hat das fotografiert, weil er das halt so lustig fand, wie ich da stand. Und als der Pete-Cast rausgekommen ist, hat er das Bild natürlich rausgeholt und hat gesagt so, ja, das müsst ihr euch anhören. Okay. Nee, der Cedric, weiß ich nicht. Der Cedric ist mir tatsächlich zu jung, um mich von dem tätowieren zu lassen. Das ist mir zu...
Achtung, der hört zu.
Ist mir scheißegal, Cedric, du Hurensohn. nee, das ist so eine... da fehlt mir so ein bisschen was. Das ist mir... Ich finde die Sachen vom Cedric ultraschön, aber ich stehe nicht auf schöne Tätowierungen. Mhm. Weißt du? Das ist so slick. Mhm. Da ist keine Linie verwackelt.
Slick, geiles Wort.
Das ist alles ultra, das ist wie mit der Airbrush gemacht. Da gucke ich drauf und schlafe ein. Mal abgesehen davon, dass ich mich nicht von dem tätowieren lassen könnte, weil der so ultra langsam ist und ich ein derartig ätzender Typ bin, wenn es darum, also ich bin ultra ungeduldig. Das ist eines meiner ganz, ganz großen Makel. Und ich könnte es nicht ertragen von jemandem, den ich auch noch kenne. Ne? Mhm. Also wenn ich mich von Cedric tätowieren lassen würde und der so tätowiert, wie ich das gesehen habe, ne, dann würde ich den anschreien. Habe ich auch schon gemacht bei anderen Leuten. Bei Leuten, die ich kenne. Also so aus Spaß natürlich. Ne? Also ich habe mir...
Aber wir beide kamen richtig gut klar. Also ich fand dich handzahm.
Ich habe ja auch die ganze Zeit mit ihm geredet.
Nee, es war ja auch
so,
nichts,
wir haben ja eine Betreuung.
Wo ich was dran zu kacken hätte. Ne? Also ich hatte nichts, ich habe mir heute nichts vorgehabt. Ich habe ne, das heißt, die 3 Stunden, die wir vorher gequatscht haben, fand ich super. Das ist mit ein Grund gewesen, warum ich mich von dir tätowieren lassen wollte, ist, weil ich Bock hatte, mit dir zu quatschen. Ja, also ist das schon mal super erfüllt worden. Das Tätowieren war bis auf so ein paar Stellen, pff, dann habe ich mich mit Polly unterhalten, was auch immer super ablenkt, dann bist du aus der Schmerznummer eh raus. Und ich bin so, ich werde ätzend oder ungeduldig, wenn du als Tätowierer ja selber so eine, du guckst dir ein Motiv an oder weißt, was du für ein Motiv kriegst und hast im Kopf, wie lange das dauert. Hm. Das dauert ungefähr so und so lange, wenn du einigermaßen guter Tätowierer bist, ne? Dann ist es allerdings so, die Erfahrung habe ich leider, bitte?
Das Ding hat anderthalb Stunden gedauert. Ist das auch dein oder ballerst du die Dinger jetzt aufgrund deiner Erfahrung noch
schneller? Nein, das ist genau so eine Nummer, okay. das habe ich eingeplant.
Ja. Ne? Und drei Stunden wäre für dich jetzt ein Schock und dann würdest du
nach drei Stunden, wenn das drei Stunden gedauert hätte, hätte ich mich nach zwei Stunden umgedreht und gesagt, Alter, was bist du eigentlich für ein Verlierer? Ich dachte, du wärst ein cooler Tätowierer. Also bei dir habe ich mich das letzte Mal tätowieren lassen, hätte ich dir hundertprozentig gesagt. Da bin ich halt auch so.
Dass ich ein super Astrologe bin, hast du mir auf jeden Fall auch direkt
hast gesagt. Hast du dich ja selber schon rausgehauen für. Ne, aber zum Beispiel dieses Ding, dieses Herz, was ich von David Herrera gekriegt habe, ne? Das ist so ein Ding, da gucke ich drauf und denke, das ist nur schwarz-weiß. Das sind nur Linien, da ist ein ganz klein bisschen schattiert, aber eigentlich ist es nur eine Liniennummer. Das ist so und so groß, das ist an der Stelle, wo du super tätowieren kannst. Das dauert drei Stunden. Punkt. Und nach drei Stunden
hat er sich umgedreht.
War ich so ein bisschen, das ist natürlich, ne, Oberschenkel hinten ist jetzt auch nicht gerade die angenehmste Stelle. Nee, ne? Nee. Und da war ich schon so ein bisschen einigermaßen angekotzt und war so, naja, ich kann das jetzt noch aushalten, aber ich frage mal nach, wie lange ich das denn noch aushalten soll. Ne? Und es war aber auch so, es kam aus so einer Situation, ich hatte einen relativ späten Termin, meine Freundin hat mir geschrieben, ey, wann kommst du? Essen wir noch zusammen? Soll ich alleine essen? Wie lange dauert es noch? Und es war einfach nur so, ey, ich muss mal ganz kurz was fragen, weil meine Freundin fragt, ob sie alleine essen soll, ob ich noch gleich komme, wie lange dauert das noch ungefähr, ne? Und ich drehe mich um und habe ja auch die ganze Zeit zwischendurch also auf die Uhr geguckt, ne? Und habe gedacht, naja, der ist ja schon drei Stunden dran, das kann ja jetzt nicht mehr lange dauern, ne? Dann sagst du, ey, David, was meinst du, wie lange dauert das noch, ne? Und er war so, ach, das ist nicht mehr viel, das geht schnell, noch eine Stunde.
Nein.
Und ich so, hast du gerade gesagt, noch eine Stunde? Ja. Okay, dann muss ich meiner Puppe hier Bescheid sagen, dass ich nicht komme. Und ganz ehrlich, ich bin jetzt schon so lange hier. Ey, können wir mal zwischendurch was essen? Ich habe mega Hunger. Das hat natürlich bei ihm auch ein bisschen gedauert, bis wir angefangen haben. Und bei Basti im Laden ist eine ultra fette, geile, große Küche. Und der Basti hatte auch Kunden. Und das
Basti nicht, ist Sebastian Raschke?
Sebastian Raschke. Und das fand ich eine tolle Nummer. Ja, schöne Grüße. Und das war ey, wir machen jetzt hier beide mit unseren Kunden Pause und wir setzen uns in die Küche und da wurde dann halt so Tacos wie eine Pizza belegt. Ne?
Aber in einer Tattoo-Sitzung ist das geil. Also die Pause finde ich
für
immer...
Für die letzte halbe, dreiviertel Stunde, die ich dann noch gehe? Oder Stunde?
Folie drauf gemacht und habe gesagt, so, jetzt könnte ich mal was essen, weil das braucht ja jetzt auch ein bisschen. Ja. Ne? Und dann war das geil, in der Küche mit allen Leuten zu sitzen, haben wir mit vier oder fünf Leuten gesessen, haben gequatscht, haben was gegessen, dann hast du wieder so ein bisschen mehr Power. In der Zwischenzeit wirkt das Spray mega ein und dann war das halt super. Also ich hätte es ohne was zu essen nicht weiter geschafft. Also weil es einfach, ich war unterzuckert, ich war ultra angekotzt, ihr dürft jetzt noch nichts sagen. Ich war ultra angekotzt, lass mich bitte ausreden. Und war einfach an einem Punkt, wo ich natürlich heimlich auch eine Pause haben wollte. Und ohne jetzt zu sagen, das tut mir so weh, können wir mal eine Pause haben, als ich mich früher an Chris Conn habe tätowieren lassen in Oakland, ne? Da wollte ich natürlich auch, da wollte ich natürlich auch nicht die Heulsuse rauslassen und da war ich noch und danach auch noch ganz, ganz lange, ich habe ganz, 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 ganz lange mich nur tätowieren lassen, ohne irgendwas zu nehmen. Das war ultra verpönt für alle von uns. Also das Einzige, was ich beim Tätowieren genommen habe, war Alkohol. Ne, ich hab
wer ist in uns?
Alle, die ich kannte. Alle meine also meine Tätowierkollegen.
Ja. Tätowierer.
Die Tätowierer, mit denen ich mich umgeben habe, das war, wenn du ein Tätowierer bist, dann musst du, also das ist ja so eine Sache, wenn du anderen Leuten was zufügst, was ja ultra weh tut, ne, dann musst du wissen, wie weh das tut, damit du das einschätzen kannst, was die Leute durchmachen. Du musst einschätzen können, du musst selber einschätzen können, wie lange man das aushalten kann, wie lange kann man das aushalten, ohne jetzt echt anfangen müssen zu jammern. Ne? Und wenn du das alles nicht hast, dann hast du deinem Kunden gegenüber einen ganz anderen Bezug. Ne? Dann kannst du nicht sagen, also wenn ich Kunden tätowiere und die fangen nach 2 Stunden am Oberarm, fangen an zu jammern, dann mache ich die zu Sau. Dann sage ich,
wie sieht es aus, wenn du die
zusammen... Dann sage ich so, ey, was ist da eigentlich los mit dir? Du willst einen Oberarm tätowiert haben und wir tätowieren nur den Oberarm und du fängst jetzt schon an zu heulen und wir sind erst 2 Stunden dabei.
Also bei 2 Stunden wäre für dich schon übertrieben.
Volle Kanne. Ne? Und okay. Dann sagen die, was auch völlig absurd ist, der Kunde spricht mit dem völlig zu tätowierten Kunde und sagt, ah, das tut voll weh. Und dann sage ich so, krass.
Du meinst, Alter, der Kunde mit dem Tätowierer?
Der Kunde sagt zu mir, ey, Alter, das tut voll weh. Und dann sage ich, das habe ich noch nie gehört. Das ist so, als wenn du zum Schreiner gehst und sagst, Alter, hier fliegen Späne. Das ist so, ja, natürlich
tut das weh. Aber das Schmerzempfinden ist ja unterschiedlich.
Naja,
und trotzdem, auch von den Stellen her unterschiedlich.
Aber trotzdem ist es, ja, aber der Oberarm ist jetzt nun wirklich eine Stelle, da kann man wirklich mal die Schnauze halten. Ne? Dazu kommt
ist
aber...
hast du die Erfahrung, dass das motivierend ist für die Leute?
Ist oder? Mir scheißegal.
Ja. Also du willst einfach nur dein Dampf raus... Hast du
die Erfahrung gemacht, dass das motivierend ist?
Ja, ja, ich habe zum Beispiel... ich kann dir zum Beispiel sagen, wo meine Grobheit, die wir ja jetzt mal als Grobheit darstellen wollen, ne? Dieses direkt zu sagen, ja, wertfrei. Also zu sagen, halt die Schnauze, geh mir nicht auf die Eier, weil sonst wird die Tätowierung scheiße. Ja. Ne? Die Tatsache, also ich nehme mir raus, das den Leuten zu sagen, weil ich habe mir 7 Stunden lang von Markus den Oberarm tätowieren lassen, ohne auch nur einmal die Schnauze aufzureißen. Das war halt so, ja. Ey, du sagst, wie lange das dauert und wenn du fertig bist, sage ich danke. Ne? Und ich werde einen Teufel tun, in der Zwischenzeit zu sagen, ey, Alter, das tut ganz schön weh.
Weil es peinlich ist.
Naja, nein, weil es doch selber will. Also, er weiß es doch selber. Er weiß selber, dass es weh tut. Das brauche ich ihm also nicht zu sagen. Ich bin zu ihm gekommen und habe ihn darum gebeten, mich zu tätowieren. Und dann ist es nicht an mir, irgendwann zu sagen, ey, Alter, das tut aber ganz schön weh, können wir mal aufhören?
Ja, manchmal will man dem ja Ausdruck verleihen, dem Gefühl, was man gerade hat.
Naja, das kann man machen. Das kann man machen.
Oder vielleicht irgendwann wirklich eine Pause brauchen oder.
Hey, das kann man machen. Ich bin zum Beispiel ein ganz großer Freund davon, mich von Leuten tätowieren zu lassen, die ich gut kenne, weil ich da meinem Unmut freien Lauf geben kann. Dann kann ich sagen, du blöde Fotze, du tust mir ultra weh.
Hör auf damit.
Ja, hör auf damit ist ja Quatsch. Ich will ja auch nie, dass jemand aufhört. Ne, weil ich will es ja haben. Ich will ja auch, dass es fertig wird. Aber. Das hilft dir natürlich, ne? Zu sagen, du blöde Sau, es tut super weh. Das hilft dir natürlich in dem Moment. Das kannst du aber nur machen, wenn du vertraut mit deinen Tätowierer bist und das machst du nicht bei irgendjemandem, den du nicht gut kennst. Ne? Bei den Leuten, die ich nicht gut kenne, habe ich sowas nie gemacht. Das ist die Geschichte mit Chris Conn, wo ich natürlich bei Chris Conn nicht wie so eine maximale Heulsuse da liegen wollte. Und dann habe ich während der Brust, das hat ungefähr auch 3 Stunden gedauert, habe ich, glaube ich, 3-mal gesagt, oh, Alter, sorry, ich habe eben so viel Kaffee getrunken, kann ich noch mal eben auf Toilette gehen? Dann bin ich runtergegangen und habe bei Temple Tattoo in der Toilette gestanden, habe das Wasser laufen lassen, damit die denken, ich wäre am Pissen, und habe nur da gestanden und habe nur gedacht, aua, 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 das tut so weh, ich kotze, komm, und dann wieder hoch, ja, wir können weitermachen. Und es war schon ziemlich ätzend. Dann wurde aber relativ schnell habe ich mich mit dem Chris unterhalten und dann war der zum Glück so super ehrlich, dass der gesagt hat, so, boah, ich stehe da auch gar nicht drauf, ich kann das gar nicht haben, das tut mir auch ultra weh. Und dann hat der noch eine geile Geschichte erzählt, wo er sich von Ed Hardy die Brust hat tätowieren lassen und auch natürlich gedacht hat, Alter, ich arbeite für Ed Hardy und der tätowiert mir die Brust, das ist schon mal so das Ultimative, was einem überhaupt noch passieren kann, ich werde jetzt einen Teufel tun, hier rumzuheulen, das geht gar nicht. Also kloppe ich mir irgendwas rein. Dann hat sich irgendwann reingekloppt und Ed Hardy hat ihn tätowiert und es hat ultra weh getan und das, was er sich reingekloppt hat, hat überhaupt nicht gewirkt. Und dann war die Tätowierung, war die Tätowierung fertig und dann war so, ja, jetzt gehen wir alle noch essen. Ja, jetzt gehen wir alle noch essen. Dann sind die alle noch essen gegangen und in dem Moment, wo die dann im Restaurant waren, war dann Zeug. So, krass, jetzt wirkt es. Ja. Okay, muss ich demnächst anders dosieren. Ich habe auch Sachen schon, haben mir die Leute falsch, das musst du so und so nehmen. Und hinterher kommt raus, dass es eine völlig falsche Art war, das zu nehmen. Und dann hat es natürlich nicht gewirkt. Ne? Und ich habe irgendwann dann auch angefangen, natürlich, als dann nur noch so miese Stellen übrig waren, habe ich dann auch mal angefangen, ein bisschen mehr zu machen, als Bier zu trinken. Oder
Alkohol.
Ist das Alkohol.
So ein Männlichkeitsding, dann nicht zu sagen, es tut weh? Sondern auf Toilette zu gehen, das Wasser laufen zu lassen und zu denken.
Ja, Ich weiß nicht, ob das ein Männlichkeitsding ist. Das hat bei mir...
Oder Stolz.
Ja, das hat eher was damit zu tun, also bei mir hat das eher was damit zu tun, dass ich gedacht habe, ich kann das als Tätowierer jetzt nicht bringen. Als Nicht-Tätowierer kannst du eine ganze Menge mehr Sachen bringen. Weil als Nicht-Tätowierer kannst du ruhig rumheulen, weil du ja nicht von deinen Kunden erwartest, dass die das nicht machen. Ne? Also du kannst dir im Prinzip mehr rausnehmen. Und weil ich aber natürlich von meinen,
du das erwartest,
von weil Kunden. Ich von meinen Kunden halt erwarte, dass die mir nicht auf die Eier gehen, deshalb versuche ich das natürlich auch nicht zu machen. Ja. Und dann gehe ich lieber auf Toilette und tue so, als ob ich muss und komme wieder zurück und alles ist cool, als dann da zu liegen und zu sagen, kannst du mal kurz eine Pause machen? Ich muss mal einmal eine Träne rausdrücken.
Weißt du? Bist du bei Chris Conn und Co. eigentlich so eine Großfresse? Oder wenn du jemanden respektierst, verändert sich dein Verhalten?
Klar.
Apropos Großfresser.
Also die Nummer ist ja, entschuldige, ich bin ja gut erzogen. Ich weiß, dass man Respekt haben muss vor gewissen Sachen, vor gewissen Leuten. Und dann ist es so, dass ich bei Leuten, die ich für besonders gut halte, bin ich anders respektvoll. Bitte sehr.
Hast du dir den Podcast mit Pete oder wo Pete dich eingeladen hat, selber angehört im Nachhinein?
Ja.
Wie war das für dich?
Ich habe mich so ein bisschen daran gewöhnt, meine Stimme zu hören. Ich fand es früher ultra für den Arsch. Ich finde es mittlerweile irgendwie komischerweise nicht mehr ganz so schlimm.
Fandest du, dass du gut rüberkamst?
Ich fand, dass ich authentisch rüberkam.
Du hast dich nicht erschrocken oder so?
Nee, gar nicht. Okay. Ich war ja die ganze Zeit dabei, als es aufgenommen wurde.
Ja, aber manchmal hört man das im Nachhinein und denkt, oh, das hätte nicht sein müssen.
Ja,
oder
klar. Was auch immer. Kann man drüber denken, aber...
Ist auch jetzt nicht eine Wertung von mir.
Ich denke, dass es einfach authentisch war. Und ich denke, dass das dass natürlich eine Facette von mir wieder gespiegelt hat, wie ich tatsächlich auch bin. Aber ich kann natürlich auch ganz anders sein. Und ich bin aber natürlich, also wo du mich immer mitkriegen kannst, ist mit über andere Leute herzuziehen. Da bin ich ein ganz großer Fan von. Also wenn ich die Leute nicht leiden kann und das natürlich auch immer auf irgendwas beruht. Mhm. Ne?
Auch wenn du die nicht kennst, persönlich.
Ja. Ja. Ich wollte da jetzt noch auf was eingehen, das lasse ich aber. Da können wir nachher nochmal drüber sprechen.
Okay.
Nachher offline oder?
Ja, offline.
Sebastian hat sich schon so gefreut, es sollte mein Namen fallen.
Weißt du eigentlich, dass der Tietje mich direkt am nächsten Tag
huch, da war ein Name. Hat?
Er hat dann irgendwie, also können wir auch nachher besprechen, ist auch egal. Ich will das jetzt nicht nochmal. Er hat mich nur geblockt, den Pete, und mich hat er geblockt, dass wir nicht mehr auf sein Profil gucken können, wo ich mir denke, naja, es ist auch nicht so, als ob ich das vorher gemacht hätte. Aber es ist natürlich.
Hat dich nicht getroffen, meinst du?
Es hat mich überhaupt nicht getroffen, weil eigentlich hätte es ja auch gar nicht sehen können, weil ich ja geblockt worden bin. Aber Lars hat es mir natürlich irgendwie morgens um 10 nach 8 schon geschickt und hat sich fast in die Hose geschissen und hat gesagt, ja, guck mal hier.
Woher wusste der das denn?
Na, weil er geguckt hat, weil er nicht geblockt wurde.
Ja, aber woher wusstest du denn, dass du geblockt wurdest?
Weil ich mir den Post dann nochmal angucken wollte und nicht aufs Profil gekommen bin. Das war so, hä?
Aber was für ein Post? Gab es einen Post?
Es gab eine Story.
Zu deinem Podcast? Ja. Hab ich gar nicht gesehen.
Zeig ich dir nachher. Und wir wollen auch da ja jetzt nicht drauf eingehen.
Na, jetzt sind wir ja drin.
Was ist denn, wenn du persönlich treffen würdest? Hast du ja noch nicht, oder?
Nö. Aber will ich ja auch gar nicht.
Oh.
Also es geht doch gar nicht darum, dass ich den nicht leiden kann und dass ich irgendwie eine offene Fehde mit dem haben will. Ich fand den halt unerträglich in dem Podcast und das habe ich
ja auch einer. Erzählt. Es ist ja jetzt nicht nur Tobi, sondern fandst ja mehrere Scheiße, die hier zu Gast waren.
Ja klar, aber ich habe nicht über alle abgezogen. Ja. Das war aber auch so ein bisschen, weil das ist mir wirklich, den Podcast habe ich mir angehört und mir ist fast die Hutschnur hochgegangen.
Ne? Das heißt, ich wollte eine derartige Arroganz
und über ein derartiges Fehlverhalten, da hört meine Toleranz
an. Ist das eine Spiegelung?
Auf. Das wollte ich auch fragen.
Du bist ja, findest du, du wirst dadurch, deine Arroganz wird durch Tobias deine Arroganz gespiegelt?
Ach, das ist natürlich so. Ne? Ich bin natürlich auch ultra arrogant, aber mein Argument war immer schon, man kann ruhig arrogant sein, wenn man es sich leisten kann. Also wenn man eine Grundlage für die Arroganz hat. Ne? Wenn man geil ist und du machst geile Sachen, dann hast du auch das Recht, arrogant zu sein. Du kannst aber nicht arrogant sein, wenn du Scheiße machst.
Aber die Parameter für die Grundlage sind ja unterschiedlich, warum man sich erlauben kann, arrogant zu sein. Der eine aufgrund technischer Fertigkeiten, der andere aufgrund gutem Verdienst.
Natürlich, das ist ja,
Laufen
ist ja,
Laden,
auch, jedem, ist ja auch jedem selber zu überlassen, zu sagen, Ich finde diese Arroganz unangebracht. Oder man kann sagen, ja, ey, du bist super arrogant, ich weiß aber auch, wo das herkommt.
Ja.
Ne? Mein Kumpel Carlos hat früher irgendwann mal gesagt, ey, Alter, ich sag dir gar nicht mehr, ob deine Tätowierung geil ist oder nicht. Das habe ich aufgehört. Weil je mehr ich dir sage, was du für eine geile Tätowierung gemacht hast, desto arroganter wirst du. Und da habe ich keinen Bock drauf. Dann sage ich, habe ich natürlich in meiner Arroganz gesagt, du brauchst mir nicht zu sagen, dass meine Tätowierungen gut sind. Das sehe ich doch selber. Was wieder zeigt, wie unglaublich arrogant ich sein kann.
Mhm. Findest du deine Tätowierungen gut?
Nein, nicht immer. Es gibt Sachen, die finde ich gut und es gibt Sachen, die finde ich nicht gut. Komischerweise gibt es eine Diskrepanz zwischen den Sachen, die ich gut finde und die meine Follower gut finden. Es gibt leider ganz oft so Sachen, die ich tierisch geil finde und dann poste ich...
Und keiner checkt's.
Ich fürchte, dass es keiner checkt, dass viele Leute die Komplexität, die dahinter steckt, nicht rausfinden. Und das ist natürlich schade, wenn ich mir ganz viel Gedanken mache zu einer Tätowierung. Also ich kriege relativ wenig Informationen für eine Tätowierung und hole ultra viel daraus. Und es ist in meinen Augen auch eine super geile Tätowierung. Und es ist auch für meine Sachen relativ außergewöhnlich, so eine Art von Tätowierung zu machen. Und dann poste ich das und denke, alle Leute fahren mega ab. Und dann ist es ein ganz normaler Scheißpost. Ne? Und wenn ich dann mal ganz normale Sachen, die ich raushaue, weil ich irgendwie schon lange nichts mehr gemacht habe und denke, naja, es hast schon 3 Monate nichts mehr gepostet, such mal irgendein Foto raus und poste das und dann ist es so ein Ding, was ich schon 1 Million Mal gemacht habe, ein Segelschiff oder was, wo ich denke, ja, ist halt ein Segelschiff, aber ey, bevor ich nichts poste, dann poste ich halt das Segelschiff. Dann wird das ultra abgefeiert. Also es ist durchaus so, dass da die Meinungen wohl auch auseinandergehen, beziehungsweise dass vielleicht manche Sachen zu kompliziert sind, um so eine Komplexität auf so einem kleinen Ding zu erkennen.
Aber du könntest ja zum Beispiel, gibt es ja Story-Format, oder man könnte ja bei so einer Präsentation einer Tätowierung weiter ausholen, aber da hast du auch keinen Bock.
Naja,
also,
gar nicht.
Ja. Also das hatten wir im Vorgespräch schon, also du willst auch bewusst nicht Instagram bedienen, lernen.
Nein. Anti. Ich bin eigentlich ultra anti, wenn ich es nicht machen müsste, würde ich es gar nicht
eigentlich
machen.
Ultra André.
Merkt man ja in der Followerzahl.
Ja.
Es gibt für dich
das?
Nee. Sonst hätten sie jetzt auch nicht gesagt. Herr, differenzierst du zwischen gute Zeichnung und gute Tätowierung bei dir? Und findest du, dass beides gleichwertig bei dir ist?
Die Tätowierungen sind meistens besser.
Als die Zeichnung?
Ja, weil ich die Zeichnung ja nur als Schritt für die Tätowierung. Also das ist so, ich mache das so lange, beides mache ich so lange, das Zeichnen und das Tätowieren, dass das Zeichnen mache ich nur, damit ich ein Grundgerüst habe und dem Kunden zeigen kann, was es gibt. Und das Tätowieren, da setze ich dann viel mehr Herzblut rein. Das andere ist halt so, hier sind die Linien, hier ist hell und dunkel und die Farbe und dass es riecht. Also es ist natürlich auch ein Unterschied, ob ich was eine Schwarz-Grau-Skizze habe und vielleicht so ein bisschen rotzig Farbe drauf gemacht habe. Und wenn ich das Ganze dann sauber ausarbeite und diese ganze Komplexität beziehungsweise dieses ganze Farbspiel richtig funktioniert mit sauberen Flächen und die richtigen Farben nebeneinander, dann ist es was ganz anderes. Mhm. Und oft ist eine Tätowierung auf der Haut viel, viel wertiger, also viel hochwertiger als auf ein Stück Papier, weil bei mir ist es oft so, dass ich Tätowierungen natürlich für eine ganz bestimmte Haut, also für eine ganz bestimmte Körperstelle mache und auf der Körperstelle sieht es besser aus als auf ein Stück Papier.
Mhm.
Ja, und das ist die große Diskrepanz, dass es, habe ich ultra oft so Tätowierungen, die sehen auf ein Stück Papier ganz okay aus, dann sind die auf dem Körper, sind die astrein, weil die sich dem Körper anpassen oder so wie das Ding von Sebastian in so eine Lücke astrein reingehen, dann geht das Ding aber so um den Arm rum und du kannst es auf dem Foto nicht festhalten. Und dann habe ich entweder gar kein Foto oder ein schlechtes Foto.
Ja, oder also lustige Dreierkombination.
Ja, aber das meine ich ja, wenn man ein bisschen ausholt, kann man ein Video davon machen, kann man den Prozess begleiten. Also man kann ja Komplexität einer Tätowierung darstellen, aber man muss natürlich ein bisschen Energie
in diese Präsentation. Ja, aber die Energie will ich gar nicht da reinsetzen.
Also das, Präsentation.
Nein, brauche ich auch nicht. Das ist doch auch völlig irrelevant. Also für mich ist tatsächlich viel, viel wichtiger, es ist viel, viel wichtiger, der Kunde hat eine astreine Tätowierung und der Kunde ist zufrieden. Der Kunde geht raus mit seiner Zufriedenheit und erzählt all seinen Kumpels, dass ich eine geile Tätowierung gemacht habe. Der geht ins Fitnessstudio und 20 Leute sehen das und sehen, dass der eine geile Tätowierung hat. Das bringt für meine Kunden, also für meinen Kundenstamm, um mehr Kunden zu generieren, bringt es viel, viel mehr als 20.000 Follower auf ficken Instagram. Das sind Leute, 20.000 Leute, die irgendwo auf der Welt wohnen, die sagen, boah, bist du ein geiler Typ, aber glaubst du, einer von denen kommt zu mir nach Deutschland ins Studio und lässt sich tätowieren, also kann ich auf die Leute scheißen. Diese ganze Instagram-Nummer, das ist so wie, du bist Millionär mit Monopoly-Geld. Na und? Ich habe 20 Euro auf der Tasche, ich kann mir was zu essen kaufen, nur du kannst dir mit deinem scheiß Monopoly-Geld gar nichts kaufen.
Ja, ich sehe das nicht so. Bei mir ist es ja so, ich brauche auch keine ausländischen Kunden, also aber die Deutschen oder die in meiner Region sind, werden ja da auch informiert dadurch oder kommen erst auf mich dadurch. Das funktioniert ja ziemlich gut.
Naja, aber das funktioniert ja auch, wenn du einigermaßen, wenn du nicht ständig irgendwas raushaust. Das ist ja auch, also dieses ständig irgendwie raushauen von Sachen.
Was ist denn ständig? Was ist denn dir zu viel?
Ständig ist jeden Tag. Ne? Also Leute, wo ich jeden Tag
was in der
Story sehe, naja, weil der Content halt nicht das ist, was ich will. Das ist so, Alter, jetzt hier irgendeinen Scheiß raushauen, nur um was rauszuhauen. Also da entfolge ich Leuten. Ich entfolge Leuten, die mir zu viel Scheiß rausballern.
Also was meinst du, privaten Scheiß?
Oder? Privaten Scheiß rausballern? Also was meistens ist es privater Scheiß. Weil ich denke, wenn du Tätowierer bist, dann hat dein privater Scheiß nichts dazu verloren. Hm. Ich bin schon ganz vielen Leuten entfolgt, als die Kinder gekriegt haben und plötzlich waren ständig die Bilder von den Kindern, von der Katze, vom Urlaub, dann denke ich mir so, ey, sorry, kannst du dir bitte ein privates Profil machen?
Wer macht einen guten, also welchen Instagram-Auftritt findest du richtig gut? Oder wo du sagst, ey, geil, freue ich mich, dass der was gepostet hat, oder?
Gar nicht, interessiert mich alles gar nicht.
Du bist, in einem Feierabend bist du da gar nicht drin, ne?
Nein. Ich bin nur, also fast immer nur auf Instagram, wenn ich selber was hochlade. Dann bin ich natürlich irgendwie, will ich gucken, wie das ankommt.
Wie lange guckst du
das an? Mir ist das scheißegal. Also ne, ich habe mir schon ganz oft erklären lassen, wann man Sachen hochlädt, wann man Sachen nicht hochlädt. Ich weiß, wann man Sachen nicht hochladen sollte. Das mache ich dann auch nicht. Was aber am Ende dazu führt, dass ich die Sachen dann halt einfach gar nicht hochlade. Ach ja, so, jetzt ist schlecht. Ja, okay.
Ach scheiße, 18 Uhr.
Ja, rauche ich mir eine Jolle und dann ist die Sache vorbei. Ist aber auch scheißegal. Also es ist wirklich tatsächlich, für mich ist es wirklich.
Aber du könntest scheißegal. Doch dein Instagram komplett sein lassen. Du hast keinen Bock drauf, du willst es nicht lernen. Warum machst du das?
Die paar Leute, die, also es ist ja, ich habe ja einen einigermaßen großen Kundenstamm, der natürlich sich über Instagram über mich informiert. Also diese Nummer, guck dir mein Fotoalbum an, das ist vorbei. Kein Mensch guckt sich ein Fotoalbum an. Alle wollen, und das geht natürlich auch viel, viel einfacher, die wollen ja deine Sachen sehen. Und es ist ja früher auch so gewesen. Du willst dich ja repräsentieren mit Sachen, die du gut kannst und die du gut findest. Und dann willst du den Leuten sagen, guck mal hier, das kann ich, sprich dich das an, willst du dich von mir tätowieren lassen. Also muss ich ja sowas auch geben. Ne? Aber ich muss das nicht ständig geben. Ne? Also es reicht ja, wenn ich, keine Ahnung, wie viele Bilder auf Instagram habe. Wie lange willst du dir Instagram angucken? Also wie lange willst du dir mein Profil angucken, wenn du dich für meine Sachen interessierst? Wann fängt der Punkt an, wo du dich eh nicht mehr dafür interessierst und das nur noch hochballerst?
Wie sahen deine Fotoalben früher aus? Also wie ist deine Präsentation vor Instagram gewesen?
Fotoalbum mit 9 Fotos auf einer Seite, also so ein großes Heft und dann.
Also richtig Fotos in eine Folie reingemacht?
Ja, dann 3x3 und dann so auch so das, was man heute in so aneinander schneidet, dann halt irgendwie mehrere Fotos nebeneinander. Also alles wie, immer thematisch.
Wie hast du dich damit gefühlt? Also hat das Spaß gemacht?
Ja, oder? Mega.
Das
aber
hat
das,
Spaß
ja, gemacht? Ja, das ist aber auch so eine Sache, die, wenn ich irgendwie, das war immer so am Anfang, war das ganz geil, wenn du ein neues Fotoalbum machst und alle Fotos rausholst und dann anfängst, die so zu sortieren. Mhm. Ne? Ich mache hier meine Frauenköpfe, ich mache meine Tiger, ich mache meine Panther, ich mache meine Adler. Und die Kunden können das durchgucken und können sagen, Alter, 10 Adler von dem, 10 Panther, 10 das. Und dann ist es halt super easy, ein Motiv in ganz vielen verschiedenen Variationen für die Leute darzustellen.
Aber zum Beispiel, das könntest du bei Insta, du kannst auch dieses analoge Fotoalbum auf Insta machen und das wäre auch. Aber das kostet, ist das Analoge, das ist, was dich nervt, das Digitale, was dich nervt?
Mich kostet die Zeit, nervt mich. Die Zeit,
aber bei
die ich damit verballer.
Machst du ja, setzt du dich ja auch rein und mit der Schere ja, und
einmal,
Kleber.
Einmal,
und
wenn ich das Fotoalbum anfange, dann mache ich das und danach kommen ja einfach immer nur neue Fotos da rein. Also dann hört das ja irgendwann auch auf mit dem aufwendigen Sortieren. Meine Skizzenbücher zum Beispiel, die sind auch immer früher so gewesen.
Skizzenbücher zum Verkauf oder jetzt oder was meinst du?
Nein, für mich. Seitdem ich angefangen habe zu tätowieren, habe ich alles, was ich gezeichnet habe, immer gesammelt und habe dann irgendwann gemerkt, naja, die Schublade ist maximal voll, ich klebe das mal alles in ein Buch rein. Und früher habe ich angefangen.
Auch geordnet nach Rubrik, das mache ich?
Naja, habe ich halt immer so angefangen, ne, dass ich, dann hast du halt so einen Stapel Zeichnungen und dann fängst du an, die zu sortieren nach Genre, Frauenköpfe. Mhm. Und dann habe ich angefangen, die Sachen in das Buch so einzukleben, aber natürlich nur beim ersten Mal. Und dann kommen halt neue Sachen und dann kannst du vielleicht noch einen Frauenkopf zu den anderen hinmachen und dann blätterst du um, dann sind aber schon die Adler da. Also ich habe jetzt nicht noch mal so viel Space gelassen, falls ich noch mal 30, sondern das ist dann halt irgendwann durcheinander. Ja. Und das finde ich auch charmant. Also ja, das finde ich auch gut. Das ist ein bisschen stressig, wenn man irgendwas sucht. Ne, ich habe mittlerweile 4 oder 5 so dicke Bücher von über 20 Jahren Zeichnungen, die ich gemacht habe. Und wenn du denkst, ach, ich habe doch mal so einen geilen Panther gemacht, wo ist denn der? Dann ist es schwierig, den zu finden in so einer völlig ungeordneten Sache. Und natürlich, weil ich auch in meine eigenen Bücher auch schon oft reingeguckt habe, fallen die natürlich auch überall auseinander. Und ich habe zum Beispiel früher, wenn ich gute Kunden hatte, wenn ich gemerkt habe, die Kunden, die kann ich, vielleicht kann ich die halten, ich muss denen ein bisschen mehr bieten, dann war das so eine, ja, komm mal mit, ich zeig dir mal was. Das darf nicht jeder sehen. Ne? Damit ist der Kunde schon mal so, ich darf jetzt was sehen, was sonst keiner sehen darf.
Exklusivitätsstatus. Ne?
Genau, dieser Exklusivitätsstatus. Und dann sagst du so, guck mal hier.
Marketingstrategie oder was?
Hier ist mein Skizzenbuch, willst du mal reingucken? Vielleicht ist da irgendwas bei.
Gibt's das noch oder war das nur früher so?
Nee, diese, die habe ich alle mal im Laden.
Und das nee, ist ich ja, meine, diese, dass du dieses Marketing-Tool Exklusivitätsstatus nutzt.
Brauche ich aber nicht das mehr, sind quasi die Leute nicht mehr. Das, die Leute, die meine guten Kunden sind, eh Stammkunden, die ich schon seit ganz vielen Jahren habe. Und Neukunden generiere ich durch Tätowierungen auf anderen Leuten. Mehr als durch Instagram. Ich meine, das ist.
Das sind unveröffentlichte Wannadoos sozusagen.
Nee, das sind Skizzen zu Tätowierungen, die ich gemacht habe. Alles Tätowierungen. Okay. Mhm. Also das, ich sag mal, 90% davon ist alles tätowiert. Auch das, was in den Büchern drin, was in diesem Buch drin ist, das ist ja so ein Auszug aus 2 oder 3 Büchern, mhm, wo ich gesagt habe, das will ich drin haben, das will ich nicht drin haben. Also ich habe so eine Vorauswahl gemacht von Sachen, wo ich gesagt habe, die will ich auf jeden Fall drin haben, die will ich auf gar keinen Fall drin haben. Und dann habe ich gesagt, und den Rest kannst du dir aussuchen. Habe dem Elders gegeben und der hat es dann ultra geil gemacht.
Ist das käuflich erwerblich noch? Oder war das nur damals ein...
Naja, es ist, glaube ich, eine Auflage von 1000 Stück und ich glaube, dass es immer noch welche gibt.
Also weil Gentleman's Tattoo Flash.
Bei Gentleman's und ich habe zu Hause auch noch welche.
Also wenn jemand das haben will, kann er dich anschreiben.
Ja.
Wie ist das, wenn ich dich jetzt Kontakt zu dir haben will, wie schreibe ich dich an? Was ist dir lieb? Oder wo du sagst, Alter, geht gar nicht.
Was gar nicht geht, ist am Wochenende mir eine Dalkmesche zu
schreiben. Also wenn ich du kannst es doch kenne, einfach Montag du abrufen.
Machen, ne? Du kannst es machen. Aber jemand, den ich nicht kenne, oder auch Kunden von mir, die ich nicht gut kenne, da raste ich aus. Ich gucke mir das, natürlich gucke ich mir das nicht an, aber allein diese Frechheit.
Wirklich?
Ja, natürlich.
Aber mach doch dein Insta aus übers Wochenende und mach das Montag
an. Es geht ja nicht darum, dass ich das, es geht ja nicht darum, dass ich das sehe. Es geht nicht darum, dass ich mich von den Leuten bedrängt fühle. Es geht darum, dass die Leute denken, der ist immer da. Ich habe Freitagabend, wenn ich samstags nicht arbeite, ist Freitagabend, bin ich off-duty bis Montagmorgen. Und die Tatsache, dass mich Leute, die mich nicht kennen, also die ich persönlich nicht kenne, mich übers Wochenende anschreiben, finde ich eine Unverschämtheit.
Aber die wissen das ja nicht, wenn sie dich nicht gut kennen.
Wieso? Wochenende ist doch Wochenende. Das wissen, da weiß doch jeder, was Wochenende ist.
In welcher Welt ist das noch so?
Also in meiner Welt auch nicht. In meiner Welt? Aber bist du ein bisschen älter. Aber ist ja gut zu wissen. Ich meine, es geht ja darum.
Aber ich glaube, das wissen ja eher Leute, die einen länger kennen, wissen ja eher, dass man den am Wochenende nicht stört. Aber
Wochenende ist doch Wochenende. Es ist doch so, man muss doch akzeptieren, dass jemand, der den ganzen Tag, die ganze Woche, fast den ganzen Tag im Laden ist. Also ich bin von 11 bis mindestens 18 Uhr im Laden. Ne? Das ist doch eine Möglichkeit, mich zu erreichen. Und das mache ich eine komplette Woche lang. Bis Freitagabend.
Aber es gibt ja Leute, die samstags auch arbeiten. Tätowierer vor allen Dingen. Die montags nicht, aber Samstag arbeiten.
Aber ja, ist doch scheißegal, du kannst dich doch an eine ganz normale Öffnungszeit halten. Dann mach doch von Montag bis Samstag. Und wenn der montags nicht arbeitet, dann hat der halt montags seinen freien Tag. Dann antwortet er dir erst am Dienstag. Aber ich finde, das ist eine Unverschämtheit. Also ich fühle mich da, ich finde es tatsächlich zum Kotzen, wenn mich in meiner Freizeit jemand um Tätowierungen anquatscht. Das ist genauso wie früher, Leute, du gehst auf eine Party und die Leute sagen, ey, du bist Tätowierer. Und dann sage ich schon, ey, noch ein Wort und ich hau dich in die Fresse. Ja. Es interessiert mich nicht, was du zu erzählen hast. Die Nummer ist doch auch, das wirst du doch bestimmt auch schon erlebt haben. Alles, was dir Leute auf Partys über Tätowierungen erzählen, das ist alles Scheißdreck. Ja. Ich bin 3 Jahre lang.
Aber konsequent, ohne Ausnahme.
Absolut. Ist, ja. Ich bin 3 Jahre lang immer wieder, also ich bin 3 Jahre hintereinander auf die Weihnachtsfeier von meinem Kumpel gegangen, der hat so einen Skate-Shop, der ist bei uns um die Ecke. Da bin ich 3 Jahre lang auf die Weihnachtsfeier gegangen. 3 Jahre lang habe ich immer nur auf dieser Weihnachtsfeier, sieht man immer die gleichen Leute, die sehe ich das ganze Jahr über nicht, weil ich mit denen nichts zu tun habe. Die sind aber Kunden von meinem, vom Sascha. Und dann steht er da. Ne? Kommst du das erste Mal da rein. Ey, ich wollte dich immer schon mal was fragen. Dann ist so, was denn? Ja, ich wollte mir das und das, ich mache das jetzt mal ganz kurz. Ich wollte mir das und das tätowieren lassen. Dann sage ich, geil, mach doch. Ja, machst du sowas? Ich sag, ich mach sowas, wenn ich das nicht mache, komm zu uns im Laden, einer von uns im Laden macht das. Wir arbeiten mit 3 Leuten, wir machen alles im Laden. Wenn du das bei uns im Laden nicht findest, dann gibt's das nicht. Ja.
Geiles Detail.
Das ist eine geile Idee.
Und dann sag ich so, Alter, tu mir einen Gefallen, verschon mich bitte mit Details, weil...
In dem Ton auch.
Ja, ja, natürlich. Ja,
natürlich.
Ich bin dann in meiner Freizeit, das ist kein Kunde, also ich muss mich nicht am Riemen reißen, weil... Du bist dann
schon pisst.
Ja, es ist so, dass ich, also am ersten Mal war noch so, dass ich sage so, ja, ja, Alter, ey, weißt du, wenn du Bock hast, das zu machen, erzähl mir bitte keine Details. Das sage ich meinen Kunden allerdings auch so, wenn die sagen, ich habe in 2 Monaten einen Termin, ne? Ich sag dir schon mal, was ich haben will. Dann sage ich so, ey, sorry, vergiss es. Sag mir das eine Woche vorher, weil, weißt du, wie viele Leute hier reinkommen und mir erzählen, was sie sich in 2 Monaten tätowieren lassen will? Was glaubst du, dass ich hier ein Superbrain bin? Erzähl mir das doch eine Woche vorher, dann weiß ich das auch noch. Bis dahin habe ich das lange vergessen. Naja, und der Typ war halt so, ja, komm doch einfach im Laden vorbei. Komm hier, Alter, ich habe ausnahmsweise mal eine Karte von mir dabei. Komm zu mir in den Laden. Ja, mach ich. Dann vergeht 1 Jahr. Täglich grüßt das Murmeltier. Du machst den Laden auf, du gehst in den Skateshop rein, dann steht der Ficker schon da. Ist natürlich schon länger als du da, ist natürlich auch schon prall. Und du versuchst, an dem vorbeizukommen und irgendwann machst tipp, tipp. Hi. Ey, ich sag, ich weiß, du willst einen Clown haben, ne? Ich sag, hast du meine Karte verloren oder warum bist du noch nicht bei mir im Laden gewesen? Ja, ich will ja immer noch den Clown. Dann sag ich so,
nach einem Jahr.
Hast du Karte verloren? Ich gebe dir eine neue, wenn du willst. Nee, ich hab die Karte noch. Dann holt er sein Portemonnaie raus, dann ist dann meine Karte da drin. Ey, nicht angefasst, aber schon maximal am Arsch, ne? Dann sag ich, ja, komm doch einfach in den Laden. Ist doch völlig geil. Mach doch einfach. Noch 1 Jahr später, wir sind jetzt im 3. Jahr, steht der Typ und er schämt sich nicht jedes Mal einfach so, weißt du, wir sehen uns das ganze Jahr nicht und dann sagt er, da bist du wieder. Ach übrigens, ich wollte einen Clown von dir tätowiert haben. Machst du auch sowas? Und dann denkst du doch so, ey Sascha, der Typ hier, ne? Ist der grenzdebil? Ist der für heute Abend rausgelassen worden oder was ist los mit dem? Ne? Und dann ist irgendwann, das habe ich mir 3 Mal gefallen lassen, im 4. Jahr war ich nicht da und letztes Jahr war ich nochmal da. Dann bin ich reingegangen, schöne Pulle Bier genommen, bin zu einem Typen hingegangen und hab gesagt, heute sprichst du mich nicht auf deine Tätowierung an. Ich weiß genau, was du sagen willst, das ist alles langweilig, das interessiert mich gar nicht.
Clown,
es sind 4 Jahre vergangen und du hast noch immer keine Tätowierung. Alter, hau mal ab.
Das soll der Quatsch. Okay, das ist jetzt auch eine Extremsituation, ne? Murray, ey, ist ja geil. Aber ansonsten, also das ist jetzt...
Genau, du hast aber wieder gesagt, das ist typisch für dich, was du nicht willst, aber es ist schwer herauszufinden, was du willst. Also was sollen die Leute, was...
Kann ich jetzt mal trotzdem kurz, du hast mich unterbrochen.
Mhm. Das ist aber meine Aufgabe.
Lass Polly doch auch mal was sagen. Polly, was wolltest du denn sagen?
Ich wollte
du
sagen...
Du hast nichts zu sagen. Sebastian, was ist mit dir?
Ich wollte sagen... Ich lade dich gleich wieder
aus. Das dauert immer so lange, bis du aus dem Quark kommt, ey.
Wie willst du den ausladen?
Ich finde das so geil, weil ich kann einfach mit meiner linken Hand auf diesen Stoppknopf drücken.
Ach, scheiße, du Laptop ja einpacken, eh
meinen Laptop in mein Auto packen, mit meinem Auto, meinem Laptop, dem Equipment, meinen Sachen nach Hause fahren. Dann ist der Podcast auch vorbei.
Also ist es eigentlich ja nur zu Sebastians Schaden. Ist ja nicht mein Schaden.
Ich habe auch keinen Schaden.
Ich auch nicht. Was hat deinen Scheiß doch zusammen?
Warum sitzen wir denn jetzt hier einfach?
Was war doch deine Idee? Du willst dich doch in den Vordergrund dringen, indem du hier Podcasts machst und versuchst, in die Tattoo-Szene einzudringen, so wie andere Leute das auch machen. Ein subtiler, aber doch nicht unauffälliger Versuch.
Weil du jetzt einen Bühnenroll auf jemand anderen hast, musst du den jetzt nicht auf mich projizieren.
Ich habe nur gedacht, ob es vielleicht bei dir genauso ist. Aber
würdest du dich davon angepisst werden, von Leuten, die von außerhalb in die Tattoo-Szene wollen?
Ja.
Mit diesen
Aber ich bin noch drinne.
Ist sie drinne?
Ich bin nur keine Tätowiererin.
Ist sie drinne für dich?
Ah, ich glaube, die hängt so tief in deinem Arsch, dass sie auf jeden Fall drin ist.
Weil ich in seinem bin, oder er in meinem?
Weil ich drinne bin ihrem, und sie in meinem Arsch, in ist sie auch drinne.
Also du bist ja, ich muss ja sagen, dass du in seinem Arsch bist, weil egal, ob du die Initiative ergreifst und egal, was du hier alles machst, du bist ja nur durch den Sebastian reingekommen. Also du bist ja durch den Sebastian in die Tätowier-Szene reingekommen. Der Sebastian war ja schon drin.
Also mich kann man dann, falls es schief geht, auch mit zur Haftung ziehen, wa? Ich bin da auch mit dran.
Das glaube ich auch.
Ich dachte, ob man nicht vielleicht
mal schießen könnte.
Aber ich hätte ja auch ohne Sebastian einen Podcast gemacht, nur dann nicht übers Tätowieren.
Ja, aber deshalb ist es ja so, dass du schon natürlich diese Berechtigung des Podcasts hast und ich dir auch gar nicht vorwerfen will, dass du dich in diese Szene reindrängen willst. Und deshalb sage ich, du steckst eh so tief beim Sebastian drin, weil das ja dieses Tätowieren kommt ja nur durch den Sebastian. Der Podcast kommt vielleicht von dir, das Thema kommt von Sebastian.
Ja.
Und ich bin dann zufällig hier, weil ich zufällig Tätowierer bin.
Ja, und ich würde sagen, wir teilen uns die Kompetenzen.
Auf jeden Fall.
Das ist auch
ich glaube, ich habe mehr Kunst. Ich würde gerne mal über uns reden. Ich würde gerne auch mal
über deine Zeit.
Ihr habt doch beide schon einen Podcast gehabt. Das ist eine Unverschämtheit, mir jetzt die Zeit hier zu nehmen.
Das hat der Pete auch gemacht.
Ja,
den hast du die ganze Zeit interviewt. Zwischendurch war ich mir nicht mehr sicher, weil ich euch beide nicht kenne, wer eigentlich wen eingeladen hat.
Naja, aber das ist ja egal, wenn es doch irgendwie ums Richtige geht, dann ist es ja egal. Aber hier geht es ja nur, darum, warum du den Podcast, also es geht ja eigentlich nur um dich, warum du dich in den Vordergrund setzen willst mit diesem Podcast. Das wollen wir aber ja gar nicht wissen. Das kannst du ja nochmal mit einem, wolltest du das jetzt sagen?
Ja, ich finde
sonst machst du vielleicht einfach nochmal.
Ich wollte nur wissen, ob das überhaupt so ist.
Nee, ich finde ja, da es in diesem Podcast nicht nur ums Tätowieren geht, sondern auch um die Menschen und um Kunst und um künstlerische Gestaltung.
Genau. Und deshalb bin ich bist du zum ja Beispiel nicht derjenige, der sich versucht, in diese Szene reinzudrängen.
Nee, weil ich bin auch kompetenter viel bei künstlerischer Gestaltung und bei Kunst bin ich kompetenter als er. Und ich würde niemals da reingrätschen, in die Kompetenz zu tätowieren.
Ich glaube auch, dass Sebastian das alleine nicht schaffen würde. Der würde hier mit seinem Stock im Arsch sitzen und irgendwann umfallen.
Sag das nicht.
Ja, beim
ja, du hast
beim
nicht mehr Intro so einen Stock im Arsch wie früher.
Bei Intro muss ich nochmal probieren, aber haben wir heute einfach weggelassen.
Ja.
Kann man auch mal machen.
Ich wollte fragen, ob du Hodenprobleme hast, weil du so viele Hoden auf Schaukeln tätowierst.
Nee, das ist eine Sache, die sich ganz von alleine entwickelt hat. Ich habe, diese Idee ist noch nicht mal aus meiner eigenen Idee entsprungen, sondern ich habe einen Kunden, einen sehr guten Kunden, hey Fabio.
Grüße.
Der den tätowiert schon ultra lange. Und ich glaube, dass der, als der angefangen hat, sich tätowieren zu lassen, sich nicht vorgestellt hat, dass der mal irgendwann an einem Punkt kommt, wo der jetzt ist, dass der nämlich nur noch den Rücken frei hat und dass für den eigentlich ganz klar ist, der Rücken wird noch voll, der Arsch wird noch voll und irgendwann kann ich es mir auch leisten und dann tätowiere ich mir auch den Hals und die Hände. Ich glaube, das ist einer von den Leuten, die angefangen haben zu tätowieren und nicht gewusst haben, wo die Reise hinkommt. Mhm. Und der hatte mir gesagt, ey, ich will eine Eierschaukel haben. Und zwar soll die Eierschaukel hierhin, ne, neben das Knie. Mhm. Und also das war so alles voll durchgeplant. Ich will eine Eierschaukel haben. Ich will, also, mein Plan ist, ich habe frei, ich habe Ferien, ich habe eine kurze Hose an, ich fahre nach Italien, ich setze mich hin, meine Hose rutscht hoch und dann sehen die Leute, oh, es ist Zeit, die Eier zu schaukeln. Deshalb möchte ich eine Eierschaukel haben. Das war das Einzige, das ist nicht auf meine Mist gewachsen und ich habe gesagt, boah, finde ich eine super Idee, mache ich dir. Und dann habe ich irgendwann aus so einer, ich weiß nicht, was ich posten soll. Ich mache jetzt mal einen Film von meinen ganzen Skizzen, die hier im Laden hängen. Was auch so ein bisschen so eine Nummer war. Ich zeige relativ wenig Tätowierungen. Ich mache ganz viele Tätowierungen, die mache ich fertig und poste die ja nicht, weil ich die entweder nicht komplett verheilt wieder sehe oder
oder weil du keinen Bock hast auf Insta.
Keinen Bock hab oder was auch immer. Es gibt oft Situationen, also ich habe viele Tätowierungen in meinem Leben gemacht, die nirgendwo aufgetaucht sind, weil ich vielleicht privat ein Foto habe, aber das Foto nie irgendwo veröffentlicht wurde. Und weil ich im Laden um meinen Arbeitsplatz rum alles, was so in den letzten Monaten tätowiert wurde, da immer hängt. Also es ist immer so, ich mache eine Zeichnung für die Tätowierung und dann pappe ich die da hin und dann hängt die da. Das ist A, dass ich beim Tätowieren drauf gucken kann und nicht ständig überlegen muss, welche Farbe ich wohin mache. Und B ist das aber auch so, dass der Kunde, der nächste Kunde, der kommt, einfach mal sieht, alles klar, das hat der alles schon gemacht. Ne, das ist also diese Nummer, ey, hast du die alle gemacht? Nee, meine Mutter hat die alle gemacht. Ne, was ja auch so eine bescheuerte Frage ist. So, und dann bin ich halt irgendwie morgens hingegangen, habe die ganzen Sachen irgendwie abgefilmt, alles, was an der Vitrine hängt, alles, was am Fenster hängt und bin nochmal zurück und habe gedacht, geil, und jetzt gehe ich nochmal auf Eier. Und dann habe ich nochmal zum Schluss nochmal die Eier gezeigt. Und dann fing das auf einmal an. Dann waren alle so, boah, Alter, die Eier, boah, Alter, ich will auch ein paar Eier. Ich, boah, super, die Eier. Und dann habe ich gedacht, okay, scheint irgendwie ganz gut anzukommen. Und dann habe ich 4 oder 5 verschiedene Eier gemalt und habe die dann halt mal gepostet. Und habe gesagt, hier, wer will denn ein paar Eier haben? Ah, ich will welche, ich will welche. Und dann habe ich halt schon mittlerweile schon einigermaßen viele gemacht. Und dann war das mit den 4 Dingern, hat dann auch nicht mehr gereicht, weil dann haben 4 Leute schon einen gehabt und wollten aber dann noch was anderes. Und dann habe ich nochmal 4 oder so gemacht. Dann habe ich einmal ein paar Chromeier gemacht. Und so, das ist so eine Sache, die nicht auf meinem Mist gewachsen ist, aber die so ein geiler Selbstläufer geworden ist.
Also es gibt Serieneffekt
halt. Ja, ja, genau. Und es gibt halt viele Leute, die, ich habe einen so einen Kunden, den kenne ich schon ewig und ich habe das Gefühl, seitdem ich den kenne, hatte ich schon das Gefühl, der ist voll. Und er hat aber immer sich immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ich habe hier noch sowas und guck mal, ich habe hier noch eine Stelle gefunden und ich habe hier und ich habe den schon, also ich habe den schon 3, 4 Tätowierungen gemacht, die wirklich so hart in die Leiste gingen, hart so an die ganzen, also alles das, was man noch so zum Schluss noch Damm übrig hat, ne? Da habe ich dem schon eine Menge Tätowierungen hingemacht, bestimmt 3 oder 4 Stück. Und er hat dann auch noch mal geschrieben, ey, ich brauche auch noch einen Hodensack. Und dann sage ich so, wo willst du den hin haben? Du hast gar keinen Platz mehr für. Ne? Und dann kann ich dir auch das Foto gleich zeigen. Dagegen ist das Foto, was ich dir geschickt habe, ein Traum.
War der Traum.
Hier hab ich hab's ja wenigstens weggepixelt. Ne? Und er ist so, zeigt mir seinen haarigen Sack und sagt so, ja, hier hab ich noch so eine Stelle, aber weißt du, auch schon, liegt auch schon da. Dass ich schon denke, so. Oh. Da hab ich gesagt, ja, leg mal ein Stück Transparent drauf, damit ich mal sehen kann, wie groß das tatsächlich ist, wenn ich das platt hinlege, ne? Und dann habe ich auch gedacht, ey Junge, die Eier, die können höchstens so groß werden. Das kann ja gar nicht. Das wird ja eine ultraschnelle Tätowierung und ey, geil. Und ich habe auch gedacht, boah, geil, jetzt mache ich mal so ein paar Mini-Eier. Da kann ich mir auf jeden Fall jetzt schon mal einen geilen Spruch zu überlegen. Ne? Und dann war das aber so, weil das relativ lang war und ich die Eier in so einer Ultra-Speed-Bewegung gemacht habe, dass die so schön lang waren, dann waren die doch einigermaßen groß noch.
Aber sie waren noch auf dem Bein oder schon auf den Hoden?
Nee, die waren auf dem Bein und die Schnüre von der Leiter, die musste ich ein bisschen kürzer machen, weil die sonst auf den Hoden gegangen wären. Die habe ich dann so, okay, ist Schluss hier, mache ich den Nagel ins Bein und da auch und länger geht nicht, passt nicht.
Kurze Schaukel. Wie ist das eigentlich mit Intimtätowierung?
Und die Klöten hingen natürlich die ganze Zeit raus, ne? Die ganze Zeit hat er seine Klöten raushängen gehabt und die ganze Zeit war immer so bang, 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 bang. Und ich denke so, ey, Alter. Könnte schlimmer sein, also es gibt andere Leute, bei denen ich das nicht so geil finden würde. Wir kennen uns ja super gut, ne? Aber kannst du nicht vielleicht versuchen, den Sack ein bisschen höher zu machen, dass der nicht ständig darunter hängt?
Bist du da empfindlich bei sowas?
Nein.
Tätowierst du auch Genitalien?
Würde ich machen, mache ich aber nicht. Macht keiner, will keiner haben.
Okay.
Komischerweise. Ich habe mich früher mit meinen Kumpels aus Pott unterhalten, die in Unna arbeiten. Ne? Und dann sage ich so, ja. Tätowierung auf der Pflaume, auf den Schamlippen. Pff, noch nie gemacht. Und dann gucken die mich beide an und so, echt? Ich einmal die Woche. Ich so, was? Was machst du denn da drauf? Und dann haben die beide so gesagt, das ist scheißegal, kannst du eh nichts erkennen. Ja, was, dann machst du irgendwie einen Schmetterling.
Ich wollte gerade Kacke drauf.
Irgendeine Scheiße halt drauf. Und dann denkst du, geil, Alter, ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht.
Also auf dem Venushügel auch noch nie?
Ja, doch schon. Ja. Aber jetzt auf den Schamlippen.
Weil das ist was anderes, ne?
Das ist was anderes. Ja. Auf den Schamlippen, 0.
Penis auch nicht.
Nee, hätte ich einmal machen können beim Wurst. Da war ich aber noch nicht lange genug dabei. Da habe ich mich
bei
nicht
Wurst getraut. Oder wo du da gearbeitet hast?
Wo ich gearbeitet habe, ja. Beim Wurst. Also nicht beim Wurst.
Nicht auf ihm.
Da habe ich noch nicht lange genug tätowiert. Das war mir, da hatte ich zu viel Schiss, dass ich das verkacken könnte. Das war so eine Situation, ach krass, also so gut tätowiere ich noch nicht, dass ich mir vorstelle, sowas zu tätowieren, was ja schon ein bisschen anders ist. Der Typ war allerdings, der war ein Spitzentyp, der ist mit seiner Freundin reingekommen, der war null Assi. Das war so eine Nummer, wo ich mir denke, okay, ich habe gedacht, Typen, die sich den Pimmel tätowieren lassen, sehen anders aus. Hm. Und dir würde ich auf jeden Fall den Pimmel tätowieren, wenn ich es jetzt drauf hätte. Und das war so, nee. Und der Wurst hat gesagt, nee, mache ich nicht. Alles klar, dann ist der wieder rausgegangen. Und dann sage ich so, hast du schon mal einen Pimmel tätowiert? Und der so, ja klar. Okay, wie hast du denn das gemacht?
Ja, nimmst du den so in die Hand und dann
Okay, naja.
Hast du das schon mal gemacht, Sebastian?
Nee.
Einen Penis tätowieren?
Ich kenne nur Lars seine Geschichte. Lars hat mir ausführlich erzählt, wie
es geht, hätte ich jetzt gerne gewusst. Also, oder ob man den.
Du spannst den über eine Flasche oder sowas. Also, du spannst ihn irgendwo drüber, dann ist
Wie, du spannst ihn drüber? Über die Rundung der Flasche.
Genau.
Ja.
Naja, oder halt, du ziehst
das unirrigierte Glied.
Über deinen,
ja, auf jeden Fall unirrigiert. Weil die Erektion würde nicht lange halten.
Du stichst rein, dann ist das Ding sofort
weg. Okay.
Also du musst es irgendwie straff bekommen und dann dadurch wickelst du es.
Und geht auch nur, wenn man eine Vorhaut hat. Es
kommt drauf an. Manche wollen ja den Penis, manche wollen die Eichel tätowiert haben.
Aber für nichts brauchst du eine Vorhaut. Du kannst die Eichel tätowieren, ohne Vorhaut zu haben. Und du kannst den Pimmel tätowieren lassen, ohne die Vorhaut zu haben.
Es gibt ja verschiedenste Varianten.
Dann wird darüber gespannt über die Flasche und wird ansonsten ganz normal tätowiert.
Ja, also ich glaube, das müsste Lars beantworten, weil ich habe das auch nur von ihm und der hat die witzigsten Varianten.
Also ich glaube auch, dass ich das machen könnte. Mittlerweile denke ich auf jeden Fall, dass ich das machen könnte.
Lars, kommentiert es doch einfach hier unter dem Post dann mal, wie das geht.
Genau. Es gibt eine tolle Geschichte von...
Ja, können wir ein YouTube-Video machen.
Von Hanky Pank, wie der angeblich jemanden den Schwanz tätowiert hat. So eine rude Geschichte, dass der... kommt halt irgendwie ein Schwuler in den Laden und der Henk war wohl offensichtlich nicht so schwulaffin und vielleicht auch nicht ganz so tolerant denen gegenüber. Und es war so, der Typ sagt, ich will eine Schlange auf dem Pimmel. Und der Henk sagt, okay, mach ich dir. Kostet 500 Euro. Ja, musst du vorher bezahlen. Alles klar. Hier sind die 500 Euro. Dann hat er ein Telefon genommen, der Henk. Den Pimmel genommen, aufs Telefon gelegt. Dieses Telefon ist so ein geiles Detail in dieser Geschichte, was ich immer erzähle.
Ich wollte auch gerade überlegen, aber es ist warum halt auch gerade
so, dass, weil du kannst es ja eigentlich auch so sparen, aber es gibt halt, in dieser Geschichte kommt das Telefon.
Ja, es ist super.
Ne? Der Pimmel liegt auf dem Telefon, der Henk sagt, alles klar, einen Punkt rechts auf die Eichel, einen Punkt links auf die Eichel und sagt, so, Schlange fertig, raus.
Das klingt wirklich wie so ein Witz. Aus einer Witze-Zeitung.
Ja, aber es
kommt ein Schwuler zum ins Tattoo-Studio.
Es zeigt halt, dass es eine Zeit war, wo derjenige aus dem Laden gegangen ist und nicht gesagt hat, ich komme gleich mit meinem Anwalt.
Ja.
Naja, das ist unterm Angel's Place gewesen, da hättest du das besser auch nicht gemacht. Na, und ich habe auch mal eine Situation da erlebt beim Henk, da hat die Molly da tätowiert und irgendjemand wollte ein Schädel.
Was hast du Gast?
Ich habe mich tätowieren lassen.
Ach so, bei.
Und stand ein Kunde da und sagt, ja, ich will einen Schädel haben. Und der Henk sagt, hier, die Molly kann das machen. Und es war eine Frau. Und das war zu einer Zeit, da habe ich ja auch noch nicht tätowiert, damals war Frauen wirklich super rar. Ne? Und der Typ hat irgendwie nur, hat nur gesagt, hat irgendwie ein komisches Gesicht gemacht. So. Und der Henk hat sofort gedacht, Alter, denkst du, die kann das nicht? Und hat den sofort so derartig zur Sau geschrien und hat gesagt, was glaubst du, dass die das nicht machen kann, nur weil die eine Frau ist? Ohne Scheiß, Alter, die arbeitet hier bei mir im Laden. Und da habe ich gedacht, so, ja, so ist Tätowieren. Ne? Kommst du dem Typen doof, dann kannst du dich freuen, dass du nicht aufs Maul kriegst. Und so war Tätowieren früher immer für mich.
Und ja, so und soll so Tätowieren auch bleiben? Also.
Ist mir scheißegal, was die anderen Leute machen. Das Tätowieren ist für mich so. Ich will gar nicht, dass die Leute so wie früher sind, den Kunden gegenüber. Aber ich finde es auch völlig übertrieben, wie man sich heute Kunden gegenüber verhalten sollte. Der Kunde kommt rein und weiß auf einmal, also der Kunde weiß ganz oft mehr als du. Du sagst denen, das
geht nicht. Was nicht immer ein Problem ist.
Das geht. Das habe ich aber schon gesehen. Der Kunde hat überhaupt keinen, also die haben überhaupt keinen Respekt vor dir. Ne? Früher hast du als Tätowierer gesagt, das geht nicht. Und dann haben die Kunden gesagt, okay, das wusste ich nicht. Und heute sagen die dir, doch, das geht. Und wenn du sagst, nein, das geht nicht, dann verdrehen die Augen und sagen zu ihrer Freundin, der kann das nicht. Lass woanders hingehen. Und du denkst dir, ja, geh doch woanders hin. Und dann wirst du sehen, dass es halt nicht funktioniert.
Wir haben unterschiedliche Kunden, weil meine Kunden sind...
Klar, ich arbeite auch in einem Streetshop und nicht in einem fickenden Privatstudio, wo du entscheidest, wer in den Laden reingehen darf und nicht, wer nur mit Termin reinkommt. Hier kommt ja noch nicht mal einer rein und sagt, hi, kann ich mir mal den Laden angucken?
Nee. Auf keinen Fall.
Also.
Auf keinen Fall. Gut, wir sind, ja genau, wir haben einfach unterschiedliche Läden, unterschiedliche.
Ich habe ja in einem Streetshop gelernt und habe ja jahrelang Streetshop gearbeitet. Und bin auch nicht fies dafür, wenn ich keinen Termin habe, mache ich alles, was reinkommt. Bin das in meinem
Privatstudio könntest du auch machen, aber hast keinen Bock drauf? Und hast du mal gemacht, hast du vorhin gesagt, ne? Alleine gearbeitet?
Ja, ich habe alleine gearbeitet, es war aber trotzdem ein offener Laden, wo man immer reingehen
konnte. Ah, okay.
Nervt dich das nicht? Zu der Zeit hätte ich mir leisten können, ein Privatstudio zu machen, jetzt nicht mehr.
Jetzt brauchst du Walk-ins.
Ja, ich glaube, ich brauche den Laden, um Kunden zu ziehen. Ich glaube, dass ich von den Leuten, die ich alleine ziehen würde, weiß ich nicht, dann könnte ich vielleicht 3 Tage die Woche arbeiten, so wie du.
Wäre das ein Preis, jetzt sage ich, würde sagen, du hängst dich mehr in eine Präsentation, Social Media rein und hast dann deine Ruhe in einem Privatjob, wäre das ein Deal?
Nee. Lässt ihn aber auch nicht los damit, ne?
Nee, ist auch nicht mein Deal. Mein Deal ist Streetjob.
Ja.
Ich finde das auch okay. Also ich habe das gelernt, ich kann das und das ist so eine Nummer, ich finde es ultra arrogant zu sagen, ich mache sowas nicht. Weil wie unverschämt ist das, du setzt dich 10 Minuten hin und nimmst jemanden 50 bis 80, 90, 100 Euro ab, wo der, wenn er einen guten Job hat, ein paar Stunden verarbeiten muss und du machst es in 10 Minuten und traust dich dem zu sagen, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Das finde ich eine Unverschämtheit. Es ist ja nicht so, als ob wir das nicht könnten. Ne? Und wenn ich die Zeit habe, wenn mein Termin früher fertig ist oder mein Termin nicht da ist und da kommt jemand rein und sagt, ich möchte das und das haben, ich möchte ein Schriftzeichen haben, ich möchte einen Schriftzug haben, ich will irgendwas haben, warum soll ich denn das nicht machen? Also ich kann das ja machen und warum sollte ich auf dieses Geld spucken? Ich meine, ich mache das ja nicht zum Spaß, ich mache das ja schließlich auch, um Geld zu verdienen. Ne? Und die 50 Euro, die ich dann mehr habe, die verschaffen mir zum Beispiel die Souveränität, bei einem anderen Kunden zu sagen, hab ich keinen Bock drauf, hau ab. Was super selten passiert, aber es gibt tatsächlich auch Sachen, wo ich einfach keinen Bock drauf habe und wo dann bei uns im Laden keiner Bock drauf hat. Und dann werden die bei uns im Laden auch nicht bedient. Das ist aber...
Auf was hast du keinen Bock?
Ja, die Antwort habe ich natürlich gewartet. Keine Ahnung. Es hängt von super vielen Sachen ab. Das kann ich nicht auf den Punkt bringen. Also es ist nicht, darauf habe ich keinen Bock. Mhm.
Also alles, was in deinem Stil ist, ist machbar?
Alles, was in meinem Stil ist, mache ich sowieso.
Ja.
Aber und es ist auch so, da habe ich auch immer Bock drauf.
Ja.
Und es gibt Motive, wo ich immer Bock drauf habe. Es gibt
Die sind?
Panther. Also
alle Ikonen aus dem türkischen Bereich.
Ich mache ultra gerne Adler, ich mache ultra gerne Panther, Tiger.
Was ist mit diesem witzigen Zeug? Also Penisse, Muschis, Brüste, ist das...
Finde ich super. Habe ich Bock drauf. Ich stehe auf versaute Sachen und ich finde auch geil, also ich finde, versaute Sachen gehören auch zum Tätowieren dazu, weil das ist ja so eine, in der Zeit, wo ich angefangen habe zu tätowieren, da war das im Ruhrpott war das voll normal, da kommt eine Assi-Bratze rein, die kriegt auf ihre schäbigen Titten einen Teufel tätowiert oder auf ihren fetten Arsch einen Teufel tätowiert und 3 Freundinnen sind dabei und alle sind derartig zotig, hauen derartig schmierige Witze raus und das ist für mich Tätowieren. Das ist für mich mehr Tätowieren als der Hipster mit seinem Dutt und seinem Bart, um der seine beschissene Tätowierung 10-mal verrückt haben muss, weil es noch nicht genau an der richtigen Off-Stelle ist. Mhm. Und du denkst die ganze Zeit, ey, ist doch off, ist doch scheißegal, wie off. Ja, nee, noch mehr so. Und du denkst, noch mehr off? Also wie gezwungen soll dieses off denn eigentlich sein? Off ist eigentlich so, bam, dann ist es off. Ne, aber ich habe so Kunden, da habe ich über die Hälfte der Zeit damit verbracht, die Dinger so hinzusetzen, dass es so zufällig aussieht. Und dann hat der Typ sich noch getraut zu sagen, er wäre ja wohl ein super Kunde, er würde immer seine Motive mitbringen und es wäre ja alles immer nur total easy. Und dann habe ich gesagt, er wäre mal so mit Abstand der allerbeschissenste Kunde, den ich je hätte, weil wenn ich die Hälfte der Zeit damit zubringen muss, irgendwelche Motive hinzusetzen, was ich nicht verstehe, was völlig unsinnig ist, Hauptsache falsch, dann impliziert das nicht für mich, ein guter Kunde zu sein. Ein guter Kunde, der weiß, was er haben will und der sagt, du bist der Tätowierer, du weißt, wo das hingehört und du machst das und du bist schließlich derjenige, der Ahnung hat und ich bin nicht so arrogant und sag dir, wie das aussehen soll.
Wie ist die Reaktion, wenn du so direkt auf Leute, oder in dem Fall?
Der kommt nicht mehr wieder. Aber das ist ja auch genau das, was ich wollte. Der hat sich bei seinem Bruder beschwert, der ein Kumpel von mir ist. Und der Bruder hat mir das gesagt und dann habe ich gesagt, yo, das ist genau das, was ich wollte. Ich halte deinen Bruder für einen Spasti. Und dann hat er gesagt, fair enough, Alter, wenn du das denkst. Ich mache da gar kein Urteil, aber ich musste ja schließlich in meinem eigenen Laden, muss ich ja sagen können, was gut ist und was nicht. Und wenn ich dann sage, ich finde das, Moment mal, du denkst, du wärst ein geiler Kunde, da muss ich dich mal ganz kurz aufklären, du bist ein Scheißkunde, aus den und den Gründen. Und wenn du denkst, dass ich nicht der richtige Typ dafür bin, weil ich dir gesagt habe, dass du ein Scheißkunde bist, dann siehst du das genau richtig.
Hm.
Weil ich mache zwar eine Dienstleistung für dich, aber wenn du jetzt auch noch von mir verlangst, dass ich denke, du wärst eine coole Sau, so viel Geld kannst du mir nicht zahlen. Das gehört auch nicht in die Dienstleistung mit rein.
Ja. Ich habe gerade überlegt, ob man das als Kunde versteht, dass es dann ernst gemeint ist.
Weil nein, gar nicht.
Man könnte es auch
gar nicht.
So ein bisschen zotig finden.
Das ist ganz schwierig.
Der
ist so witzig,
der Hennis, der hat dann gesagt, ich bin ein Scheißkunde.
Ohne Scheiß, da habe ich, also ich bin natürlich oft, denken Leute, ich bin oft so direkt, dass die Leute denken.
Das ist eine Parodie auf Direktheit.
Das kann der nicht ernst meinen. Oder so, ne?
Ja.
Und das ist... das ist oft, also manchmal ist das so, dass ich sage, du denkst, das wäre ein Spaß,
ja,
ne?
Ja, aber es ist auch.
Ist nicht.
Ja.
Und ich habe zum Beispiel, also ich hatte den Eindruck, hier um nochmal auf den Pete-Cast zu kommen, ich habe schon gedacht so, boah, Alter, der Pete hat dich gut getriggert und du bist schon ganz gut. Der hat auf jeden Fall die Nummer gefunden, hat den Knopf gefunden, wo man drauf drücken muss, damit ich steige.
Das Beste aus dir rausgeholt.
Ja. In dieser Beziehung, ja. Und dann wollte ich mal so wissen, wie meine Kunden das sehen. Ne, und vor allen Dingen meine Kundinnen, weil Kundinnen sind ja auch immer irgendwie noch empfindlicher als Kunden. Ne? Und dann habe ich so meinen Stammkunden gesagt, ja, hast du den Podcast angehört? Hm? Dann sage ich so, war schon ein bisschen grob. Ne? Und alle haben gesagt, findest du? Nö, fand ich ganz moderat. Und dann habe ich so aus Spaß gesagt, hast mich schon schlimmer hier im Laden erlebt. Ne? Und fast alle haben gesagt, ja. Und ich so, okay, scheint dir noch ganz gut gelaufen zu sein. Also ich bin tatsächlich ein super, ich bin super direkt.
Wie
was aber natürlich super viele meiner Kunden lieben das und kommen deshalb zu mir. Und ganz viele Kunden kommen nicht darauf klar. Die wollen nicht, dass ich sage, du bist ein Idiot.
Bist du direkt im Negativen nur oder bist du direkt auch im Positiven? Also wie sieht eine Sitzung aus, wo es gut läuft? Also sagst du Leuten noch, dass du liebst, dass du die magst?
Natürlich, es gibt Kunden, wo ich sage, ey, du bist einer meiner Lieblingskunden.
Ja.
Es gibt so einen Kunden, ich habe auch so neue Kunden. Und dann habe ich ihr gesagt, ich weiß nicht, ob sie oder er, ich habe so zwischendurch so neuere Kunden, die kriegen fiese Tätowierungen, Tätowierungen an fiesen Stellen. Ne? Und die liegen dann da und wenn ein Neukunde in den Laden kommt und sieht, dass die Leute da tätowiert werden, dann denkt er sich, scheint eine geile Stelle zu sein, nehme ich auch. Ne? Kniekehle, Knie, Achsel. Und dann liegen die da und halten die Fresse und sind aber auch nicht so, sondern liegen da und sagen nichts. Ne? Und dann sage ich irgendwie so nach einer Stunde oder anderthalb Stunden, sage ich so, das ist so geil, dich zu tätowieren. Warum? Weil du mir nicht das Gefühl gibst, dass es weh tut. Dann sagen die, Alter, das tut ultra weh. Und ich sage, das ist mir scheißegal, ob es ultra weh, das brauchst du mir ja nicht zu sagen, das weiß ich ja selber. Aber die Tatsache, dass du da liegst und mir das nicht ständig erzählt und du nicht schwer atmest, und nicht machst, das macht die ganze Sache für mich ultra angenehm zu tätowieren. Also dann weiß ich, derjenige weiß das zu schätzen, derjenige versucht sich am Riemen zu reißen und je weniger die Leute sich beschweren, je ruhiger die Leute liegen, desto besser wird die Tätowierung. Je mehr die Leute anfangen rumzujammern, desto ätzender finde ich die Situation. Ich finde diese Situation halt ätzend. Ich fühle mich durch das Gejammer von den Leuten, fühle ich mich ultra unter Druck gesetzt, die Tätowierung schneller fertig zu machen, damit es nicht so lange dauert, damit die nicht so lange leiden. Und das führt aber immer dazu, dass eine Tätowierung nicht gut wird und dass du Farbe nicht richtig reinmachst oder Farbe weglässt oder es ist halt immer zum Nachteil des Kunden. Und das ist eigentlich das, was ich nicht will. Ich ärgere mich über Kunden, die zu sehr gejammert haben und die Tätowierung nicht so geworden ist, wie ich sie haben will. Und ich aber genau weiß, es liegt nur an den Kunden.
Aber du könntest ja auch sagen, okay, ich merke, dass da jetzt ein Druck kommt und ich ändere an meinem Gefühlsleben was oder ich komme mit diesem Gefühl klar und arbeite eben nicht schneller. Aber du erwartest von deinem Kunden, dass die ihre Gefühle zurückhalten, damit du in Ruhe arbeiten kannst. Und hast jetzt kein Interesse.
Natürlich erwarte ich das, aber ich erwarte das natürlich ja nicht für mich. Ne? Denn das ist ja deren Resultat. Die laufen mit der Tätowierung rum. Wenn ich mit der Tätowierung unzufrieden bin, dann hat sich das für mich am nächsten Tag erledigt. Mhm. Ne? Wenn die Tätowierung aber nicht so gut geworden ist, die Frage ist immer, ob der Kunde das merkt oder nicht. Und darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dass ich dem Kunden eine Tätowierung mache, wo ich denke, ihr hätte geiler sein können, ist sie aber nicht geworden. Und zwar nur, weil du so nörgelig warst. Nur, weil du dich nicht mal einfach am Riemen gerissen hast.
Man könnte aber
was ja auch ganz schlimm ist, ist diese Nummer, aua, 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 aua. Alter, wollen wir mal aufhören? Es tut so sehr weh. Nein.
Aber man könnte ja auch sagen, du bist ja Tätowierer geworden und dass jemand, dass da ein lebendiger Mensch ist, der Schmerz hat, das gehört so wie der Marmor mal brechen kann.
Ja, man kann aber auch sagen, du lässt dich tätowieren, es tut weh, deshalb halt die Schnauze. Das ist halt immer so, du gehst immer davon aus, dass ich mich, guck mal, das mag ja sein, ich bin nicht so wie du. Ne? Ich bin so, dass ich sage, ich bin 6 Tage die Woche hier im Laden. 5 bis 6 Tage bin ich im Laden. Wenn ich nach abends nach Hause gehe, arbeite ich nochmal 3 Stunden für meinen Job. Ne? Das ist unglaublich viel Zeit, die ich daran investiere. Und wenn du hier hinkommst und es nicht schaffst, 3 Stunden lang die Schnauze zu halten, dann ist das nicht ausgeglichen. Also ich investiere so wahnsinnig viel da rein und du bist nicht bereit, das zurückzugeben. Du bist nicht bereit, deine Gefühle mal zurückzustecken. Es tut doch nur weh. Also natürlich, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Sachen, wo ich Leute an einer wirklich schlimmen Stelle tätowiere, wo ich genau weiß, das tut ultra weh. Ich bin ja jetzt auch kein Arsch. Ich bin ja auch nicht so unempathisch, dass ich das nicht merke. Und ich bin, da komme ich wieder zu dem Punkt, ich habe mich ja selber schon super viel tätowieren lassen und ich weiß halt, was geht. Ne? Ich bin nicht jemand, der super hohe Schmerzakzeptanz hat. Also ich bin schon jemand, den das ganz relativ schnell nervt. Aber trotzdem habe ich immer vor Augen, ich bin zu dem hingegangen, ich habe den gebeten, das zu machen. Und wenn ich den jetzt störe in seiner Arbeit, nur weil mir das wehtut, weil ich mich nicht am Riemen reißen kann, dann ist es nicht cool. Und das geht auf meine Kosten. Also es geht immer auf den Kosten desjenigen, der die Tätowierung kriegt. Und du musst auch selber mal zugeben, Tätowieren ist mies, aber nicht so mies, dass man nicht irgendwo mal die Schnauze halten kann und mal die Zähne zusammenbeißen kann.
Ja, ich überlege halt nur so.
Also die Nummer ist halt, kannst du es nicht lange aushalten, dann mach halt kurze Termine. Du kannst 3 Stunden lang die Schnauze halten und annähernd an jeder Stelle. Und das ist ja jetzt nicht eine Sache, die ich nur verlange, weil ich das selber auch so mache, sondern das ist ja so, ey, von 10 Kunden können das 9 und einer nicht. Dann bist du halt der Dumme, der es nicht kann. Und dann bist du derjenige, von dem ich erwarte, mach das bitte gefälligst so.
Ja, ich weiß nicht, ob du weißt, worauf ich hinaus bin, aber man kann ja praktisch auch einfach, man muss ja nicht von dem anderen verlangen, dass er seine Gefühle unterdrückt. Man kann ja auch einfach sagen, ey, ich arbeite an meinen Gefühlen oder ich mache praktisch die Umgebung so oder arbeite nur so viel, dass ich einfach die Geduld habe. Ich habe jetzt diese provokante Vermutung, du arbeitest 5 bis 6 Tage, arbeitest, machst dann noch Zeichnung, dass du vielleicht überarbeitet bist, eine kurze Zündschnur hast und dementsprechend nicht so verständnisvoll bist, weil du überlastet bist. Ich hingegen arbeite 3 Tage und bin natürlich super entspannt.
Nee, das hat ja nichts damit zu tun. Das ist ja so, dass ich mir, es ist ja nicht so, dass ich einen Kunden am Tag habe und tätowiere den 6 oder 7 Stunden. Das verlange ich von gar keinem. Also es gibt Leute, die tätowiere ich den ganzen Tag. Das mache ich aber nur, wenn die mich darum bitten und auch nur, wenn ich denke, die können das aushalten. Es gibt so Leute, die wollen dann ganz schnell ihren Rücken haben und dem habe ich dann schon vorher die Arme und die Beine tätowiert und ich merke halt so, ey, der kann auf jeden Fall eine Menge ab. Und dann tätowiere ich dem einmal den Rücken und dann sagt er nach dem einmal, sagt er so, alles klar, ich will Tagestermine haben, ich kann das aushalten. Und dann liegt er da 6 Stunden lang und hält 6 Stunden lang die Schnauze. Ne? Und die Tatsache, dass es ja so Leute gibt, die sich 6 Stunden lang den Rücken tätowieren lassen. Ich habe mir 7 Stunden lang den Oberarm tätowieren lassen. Andere Leute lassen sich 6 oder 5 oder 4 oder 3 Stunden auch an fiesen Stellen tätowieren. Das heißt, ich mache ja keine Termine, die ultra hoch angesetzt sind. Ich bin immer jemand, der sagt, du willst einen Adel auf die Brust, 2 Sitzungen. Können wir das in einer machen? Und dann sage ich immer so, ja, ich ja, aber du nicht. Da habe ich ein einziges Mal gemacht, aber nur, weil der Typ Morphium genommen hat. Und ansonsten stehst du das nicht. Also das sind 6 Stunden, die ich brauche für einen Adler, ungefähr. Ne? Und das, da sage ich jedem, mach das nicht. Und es gibt Leute, die haben noch keine Tätowierungen und sagen so, nee, ich will jetzt aber ganz schnell voll werden, ich will Tagestermine haben. Dann sitzen wir da alle und lachen uns kaputt und sagen, du willst Tagestermine haben, du hast noch nicht mal eine Tätowierung, also lass dich doch bitte erstmal tätowieren und dann kannst du immer noch Tagestermine haben. Weil du kriegst einen Tagestermin und nach 3 Stunden fängst du an zu heulen und gehst nach Hause, weil du gar keine Ahnung von dem hast, was hier los ist. Du denkst nur, weil hier so ein paar Deppen sitzen, die maximal voll tätowiert sind, dass das nicht so schlimm sein kann.
Oh, Sebastian hat noch...
Ich überlege, ich glaube, wir haben einfach ein unterschiedliches Umfeld, unterschiedliche Kunden und deswegen kann ich es nicht, weil ich habe diese Probleme eigentlich nicht. Ich habe die nicht eigentlich, sondern...
Ich glaube, dass Leute
bei dir nicht jammern und Leute nie schmerzen. Ne? Also die jammern bei dir auch und man hat auch bei dir Schmerzen.
Du hast gelernt, bei dir musst du am Ende heulen.
Was?
Bei dir musst du am Ende heulen, wenn man fertig
ist. Ja. Also es ist schon schlimm bei dir, mit Salbe natürlich geht's, aber dir geht's ja nicht darum, was jetzt bei dem Kunden los ist, sondern du hast gelernt, damit umzugehen, dass der Kunde leidet und er nimmt es sich nicht an, in dem Sinne, dass es ihn triggert oder er deswegen unter Druck gerät. Das meinst du? Genau. Das hast du gelernt. Er hat sich damit beschäftigt, was dieser Schmerz da bei dem Kunden mit ihm macht und kann sich runterfahren, dass es nichts mit ihm zu tun hat und dass er genauso konzentriert und diszipliniert weiterarbeitet, auch wenn man da liegt und sagt...
Ah. Oder die Rahmenbedingungen so schafft, dass das nicht so
mit Creme und so weiter. So.
Ich will, es ist ja vollkommen
okay. Das meinst du, ne?
Ja, genau. Ja. Es ist ja vollkommen okay, dass du erwartest, dass die Leute sich zusammenreißen. Und ich habe jetzt nur gegenübergestellt, dass meine Erfahrung ganz gut ist, dass die Leute sich ausdrücken, dass die darüber reden, über den Schmerz und dass denen das hilft und ich mich da nicht unbedingt davon anträgern lassen muss. So, das ist jetzt die.
Das hat aber auch so verschiedene Ansätze, ne? Ich weiß nicht, ich habe ja meine Tätowierung noch nicht bezahlt, ne? Es ist ja auch am Ende des Tages immer, musst du ja auch Geld auf dem Tisch haben. Ne? Und wenn ich jetzt Tagestermine mache mit einem Kunden, ne, und der ist nach 3 Stunden am Ende, dann muss ich 200 Euro die Stunde nehmen, damit ich genug Geld für den Tag verdient habe. Ne? Wenn ich das nicht mache, habe ich halt nur 300 Euro verdient und sitzt vor allem
in den Rest der Zeit rum. Das sind natürlich fiktive Beispiele, Preise.
Natürlich. Also es ist ja nur jetzt so ein Preisbeispiel, um dir zu zeigen, 600 gegen 300. Das kann ja völlig variabel ausgetauscht sein. Das heißt, wenn ich Kunden habe, wenn ich in einem hohen Preissegment arbeite, ne, dann ist mir doch scheißegal, wie viele Kunden ich am Tag habe, weil ich die ja eh volles Rohr über die Rolle ziehe. Weil ich ja eh sage, ich mache keine Tätowierung unter 1.000 Euro. Dann ist mir auch scheißegal, ob die rumheulen und nix, dann sage ich so, ich kriege eh meine 1.000 Euro, heul doch. Ne? Und wenn es mal richtig groß wird, dann ist mir auch egal, ob du heulst, weil dann verdiene ich so viel Geld, da kann ich dein scheiß Geheule auch ertragen. Das bin ich aber nicht. Ne? Ich arbeite eher im unteren Preissegment.
Verglichen
also,
mit?
Also, mit anderen Leuten. Mit Leuten, die bei uns um die Ecke wohnen, mit Leuten, die du fragst Kunden, was sie für ihre Tätowierung ausgegeben haben und du denkst, boah, bei mir hast du einen Igel in der Tasche und da hast du so viel Kohle rausgehauen
für Igel
so
in der eine Tasche, Tätowierung. Stimmt.
Das kann ich nicht
verstehen. Das fiel mir auch bei dem Podcast auch auf. Aber traust du dir nicht mehr zu nehmen oder bist du dir nicht wert, mehr zu nehmen? Oder denkst du, Tätowierungen sollten auf jeden Fall nicht mehr kosten, weil das ist nur ein Bildchen, oder?
Nö, es ist schon so, dass ich natürlich eine Dienstleistung bezahlt haben will, aber nur in einem gewissen Rahmen. Ich finde, die Tätowierung muss in einem Rahmen bleiben, dass sich normale Leute das leisten können. Tätowieren kommt aus einer ganz anderen Schicht. Also Tätowieren ist nichts Besonderes, nichts Elitäres. Und das darf auch nichts Elitäres werden. Das darf nicht sein, dass sich der normale Arbeiter nicht mehr tätowieren lassen kann. Das ist so völlig, also das ist so eine Sache, da muss ich mich jetzt schon übergeben. Du nimmst dem Arbeiter das Tätowiertwerden weg, das geht nicht. Ne? Und ich finde es auch snobbisch und übertrieben, für gewisse Sachen so viel Geld zu nehmen. Ich sehe mich ja zum Beispiel nicht als Künstler, sondern ich sehe mich ja als Dienstleister.
Ja, da könnte ich ja, man könnte ja auch sagen, dass ein Arbeiter einfach ein Jahr spart und dann die Tätowierung, man muss sich ja nicht monatlich tätowieren lassen. Also jemand, der wenig Geld bekommt, kann ja auch das zurücklegen und hat halt längere Abstände.
Naja, und so sehe ich das halt nicht. Die Tätowierung soll nicht sowas super Besonderes sein. Also die Tätowierung ist ja dann, so wie du das sagst, die steht ja dann, du musst dann noch mehr Geld zurücklegen als für deinen Urlaub. Und wenn du dir überlegst, fahre ich in Urlaub oder lasse ich mich tätowieren, dann fahre ich lieber in den Urlaub. Und das sehe ich auch ganz genauso. Ich würde auch lieber in den Urlaub fahren, als mir die Tätowierung machen zu lassen. Das heißt aber, dass derjenige, der Bock hat, mit seiner Familie in den Urlaub zu fahren, sich am Ende nicht tätowieren lassen kann. Oder vielleicht in 4 Jahren den Oberarm tätowieren lassen kann.
Ja, es kommt immer darauf an, was man für Kunden hat, für einen Kundenkreis hat oder wie viele Kunden man braucht.
Dann kommt natürlich erschwerend dazu, dass ein ganz, ganz großer Teil meiner Kunden so Stammkunden sind, die ich seit 20 Jahren mit mir rumschleppe.
Nimmst du unterschiedliche Preise? Neukunden, Stammkunden?
Ja.
Ja. Je mehr du jemanden magst, desto billiger wird es. Wo macht das Sinn?
Das hört irgendwann auf. Das ist aber so eine ganz einfache Nummer, dass ich denke, die Kohle bei ihm kriege ich durch die Anzahl der Tätowierungen, weil er einfach oft kommt und es ist jedes Mal eine gute Nummer. Also es hat auch was damit zu tun, habe ich ein gutes Verhältnis zu den Leuten. Ich habe so Leute, da freue ich mich, wenn die kommen. Die kriegen gute Motive. Das ist, wir sind nicht befreundet, wir treffen uns nie privat. Aber das ist, der kommt in den Laden und das ist wie wenn ich einen Kumpel sehe. Wenn ich den in der Stadt sehe mit seinen Kindern, dann ist das so, dann sagen wir uns Hallo und dann quatschen wir miteinander. Und das ist cool. Und das sind Leute, die tätowieren schon ultra lange und die haben bei noch weniger Kohle angefangen, als ich jetzt nehme. Und dann ist es so ganz schwierig für mich, denen zu sagen, ich nehme jetzt mehr. Ich könnte natürlich mit so einem ganz klugen Argument kommen und sagen, ey, der Sprit ist auch teurer geworden, die Brötchen sind teurer geworden, das Brot ist teurer geworden. Und ich bin immer noch mit meinen Preisen, ich bin mit meinen Preisen immer noch so wie vor über 10 oder 15 Jahren.
Das bei einer Inflation. Also es ist ja auch nicht so clever.
Nee, und meine Preise hängen ja hinter der Inflation her. Ne? Und ich bin dann so, ich sag jetzt gar nicht, was ich nehme. Es ist
völlig, nein,
ist irrelevant. Ja. Aber es ist so, dass ich, wenn Neukunden kommen, dass ich sage, also ich habe einen Stundenlohn von so und so viel. Dann gucken die und dann sage ich, bevor die irgendwas sagen können, sage ich immer, du solltest dich informieren, wie viel ich in einer Stunde schaffe und wie viel dein anderer Tätowierer in einer Stunde schafft. Ne? Wenn ich 180 Euro nehme und mache dir eine Tätowierung in einer Stunde und dein Tätowierer nimmt nur 80 Euro und braucht 3 Stunden dafür, kleine Rechenaufgabe, bei wem hast du mehr bezahlt? Hm. Bei mir. Nein, bei deinem Kunden, bei deinem anderen. Ne? Und das ist auch noch schlecht bei deinem anderen Tätowierer. Ne? Es ist aber so, dass ich sage dann halt, ich nehme den Preis X und wenn ich 3 Stunden tätowiere, nehme ich nicht dreimal diesen Preis X, sondern gehe da schon auch von runter. Und das ist bei jeder Stunde, die ich mehr tätowiere, geht der Preis noch weiter runter. Das ist so, dass ich manchmal, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich denke, dass ich tue mich ultra schwer, dann so viel Geld für eine Tätowierung zu nehmen. Also gerade ja. wenn eine Tätowierung super lange gedauert hat, und das Ergebnis nicht so wahnsinnig viel ist. Also wenn du Sachen machst, die ultra aufwendig sind. Ne? Sehr aufwendige Schattierungen, sehr aufwendiges Linework. Und du tätowierst einen 3 Stunden lang oder tätowierst einen 3 Stunden lang auf dem Rücken und da ist nichts passiert. Ne? Da habe ich nicht so große Schwierigkeiten jetzt zu sagen, ey, sorry, guck auf die Uhr, ich habe so und so lange tätowiert, dauert halt einfach so lange. Ne? Und bei anderen Sachen weiß ich nicht, ich tue mich da schwer, den Leuten
so viel Geld abzunehmen. Ist das eventuell, weil du denkst, dass die Tätowierung nicht so viel wert ist?
Nee, also es ist eher, dass ich, das ist, glaube ich, noch so eine Sache, die noch so vom Anfang meiner Tätowierkarriere kommt. Da war ich einfach ultra froh, wenn ich Sachen machen konnte, die ich machen wollte. Mhm. Und da habe ich halt angefangen, die Leute zu teasen, indem ich gesagt habe, ey, wenn wir das jetzt hier so machen, wie ich das haben will, dann mache ich dir das ein bisschen billiger. Ja, da bin ich den Leuten halt immer entgegengekommen, einfach nur um, die Alternative ist so, ey, du kannst dir den schäbigen Totenkopf hier aus dem Magazin machen lassen für das Geld und wenn wir den so machen, wie ich den haben will, dann mache ich den ein bisschen billiger. Das ist schon schwer, aus so einer Nummer wieder rauszukommen, weil wenn du die Leute dann als Stammkunden hast und du sagst dann auf einmal so, ey, das läuft jetzt nicht mehr, dann sagen die, wieso ist
das
immer gut?
Das meine ich ja, also dieses emotional gebundene oder beziehungsgebundene Honorar ist ja wahnsinnig schwierig.
Ultra Warum Scheiße.
Macht man das?
Ja.
Also ich ziehe einfach ich den zum Beispiel, Preis gleich
ich hab,
durch.
Ich habe mal in einem Laden in Mönchengladbach gearbeitet, ne, beim Toto. Und das fand ich ultra geil. Und das ist beim Andreas auch so, wenn du mal am Andreas arbeitest. Du hast mit nichts zu tun. Die Leute kommen rein, du weißt, was die tätowiert kriegen und du tätowierst die Leute. Und dann verpackst du die und dann gehen die raus. Und dann gehen die nach draußen und bezahlen.
Und bezahlen dann einen Stundenlohn.
Und bezahlen das, was das Ding kostet. Der Shop-Guy sagt, das Ding kostet so und so viel. Der Shop-Guy sagt vorher, was das kostet.
Ach, vorher schon? Ja. Du als Tätowierer hast nichts damit zu tun. Also du weißt also nicht vorher, keine, was der Shop-Guy gesagt hat.
Das sind keine Stundenarbeiten, die du machst. Du arbeitest nicht auf Stunde, machst keine große Projekte.
Das ist pauschal.
Sondern das ist so, die Tätowierung in der Größe, an der Stelle, kostet so und so viel, Punkt. Das ist, wenn das 10 Minuten dauert, kostet das genauso viel, als wenn es eine halbe Stunde dauert oder 3 Stunden dauert. Ja. Dieses Motiv kostet so viel. Ne? Und das ist so eine Sache, da hätte ich zum Beispiel ein Problem mit. Wenn ich ein Motiv habe, das kostet 200 Euro und ich brauche nur 10 Minuten dafür, dann kann ich da keine 200 Euro nehmen, weil ich mir denke, was denkt der? Das kann ich nicht bringen. Ne? Das ist aber in dem Moment, wo da vorne der Kassierer ist. Der Kassierer hat mit dem Tätowieren nichts zu tun. Der Kassierer ist nicht, der hat nichts damit zu tun, ob du
hast doch einen Shop, könnte der das nicht auch machen?
Wenn du dich mit dem Tätowierer gut verstanden hast und ihr seid voll down, dann gehst du weg und die Sache ist abgeschlossen und dann gehst du zu demjenigen, wo du bezahlen musst.
Der den Bettkopf macht.
Der hat mit dem Tätowierer nichts zu tun. Der Tätowierer ist ja auch nicht der Tätowierer, der da sagt, das kostet so und so viel, sondern der Tätowierer ist ein Angestellter, der da hinten sitzt und vielleicht sogar ein Festgeld kriegt. Ne? Wenn du
dann ist es auch was anderes, ja.
Ne? Dann, und, aber in dem Moment funktioniert das genauso, als ob du ein Angestellter wärst. Mhm. Du weißt nicht, was das kostet. Du weißt nicht, wie viel du dafür kriegst. Das ist völlig irrelevant, weil am Ende des des Tages stehst du auf, gehst nach vorne zum Kassierer und der Kassierer sagt, hier ist dein Umschlag.
Das würde dir aber helfen.
Total.
Ja. Und das könntest du ja...
Das ist toll. Ich habe in dem Laden gearbeitet und ich habe Tätowierungen. Also ich habe dann natürlich, überlegst du dir, weil ich ja vorher auch in einem, ich habe ja vorher auch schon gearbeitet, also da habe ich schon ein paar Jahre tätowiert. Das heißt, ich weiß ungefähr, was da, wo ich normalerweise arbeite, kostet eine Tätowierung so und so viel Geld. Ne? Und dann kannst du dir ausrechnen, ich habe die und die Tätowierung gemacht, die würden bei mir im Laden so und so viel kosten und ich muss hier im Laden so und so viel Prozente abgeben. Das heißt, ich kriege am Ende 250 Euro. Mhm. Und du gehst zur Kasse und kriegst 350 Euro und denkst so. Und dann sagst du, was hat denn der Schmetterling gekostet? Ja, 200 Euro. Und du denkst so, geil, ich hätte mich bei 150 Euro schon in Grund und Boden geschämt. Mhm. Ne? Und das würde mir... Der Zeitpunkt ist aber vorbei.
Warum? Du hast doch einen Shop-Guy, du kannst doch das morgen anfangen damit.
Ich kann
doch
jetzt nicht einfach anfangen und sagen, hier ist mein Shop-Guy, der macht die Termine. Der Shop-Guy sagt euch, was das kostet. Das war in dem Laden, wo ich gearbeitet habe, das war das so, hier wird tätowiert und vorne ist der Empfangsraum, da sagst du, was du haben willst, da bezahlst du und dann gehst du wieder raus.
Aber das heißt ja irgendwie, dass sich nie was ändern kann. Ich sehe so ein bisschen eine Tendenz, dass du dich nicht ändern möchtest. Also Instagram kommt nicht in Frage, weil Portfolio mit Schere und Kleber war geil.
Naja, du tust jetzt so, als ob ich das jeden Tag gemacht hätte mit der. Also ich habe diese Nummer mit Portfolio und Schere habe ich ungefähr so oft gemacht, wie ich mein
Instagram pflege.
Na, seltener. Also ich mache schon öfter mal was auf Instagram. Und ich habe ja auch so Phasen. Das fällt natürlich keinem auf, aber ich habe so Phasen, wo ich Bock habe, Sachen zu machen. Das hat aber auch immer ein bisschen damit zu tun, was ich tatsächlich tätowiere. Ne? Wenn ich jetzt Leute habe, die geile Sachen kriegen und die sind an dem Tag fertig geworden und das Foto ist dann auch gut geworden. Oft ist es so, ich bin zum Beispiel, ich mache eine Tätowierung, damit die Tätowierung geil ist und nicht, damit ich hinterher ein geiles Foto machen kann. Ne? Das heißt, mir ist es egal, ob ich das Grün über das Blau drüber wische oder das Gelb über das Blau drüber wische und es wird hinterher grün und wenn du die Tätowierung anguckst, dann ist immer das Erste, was ich sage, ist zu meinen Kunden, wenn es verheilt ist, sieht es geil aus. Jetzt sieht es scheiße aus. Das ist noch, da ist noch Blut in dem Grün drin und der Übergang von ganz hellgelb über mittelgelb über orange, das ist nur orange, weil es nur rot ist vom Blut. Ne? Und es sind halt so Tätowierungen, die sehen halt kacke aus. Das ist mir aber scheißegal, weil für mich ist dann halt so, ich weiß, dass es eine gute Tätowierung wird und wenn das verheilt ist, sieht mein Kunde auch, dass es eine gute Tätowierung ist, Punkt. Ich muss nicht damit rumlaufen und allen zeigen, was das für eine gute Tätowierung geworden ist.
Ja, ich finde ja immer, dass eine wertige Tätowierung eine wertige Präsentation braucht, um einfach die Balance zu halten oder zu sagen, das passt halt einfach gut zusammen. Aber ich habe, du hast ja vorhin schon erzählt, dass das, wenn du ein Bild aufhängst, ist ja scheißegal, wie der Rahmen aussieht oder was, wie die Rahmenleiste ist. Hauptsache das Bild ist gut.
Naja, na, und ja, so genau, denke ich das halt beim Tätowieren auch. Ist doch scheiße. Ich sag super oft zu meinen Kunden, da bin ich so abgefuckt über das Foto, ne? Und dann gucke ich meine Kunden an und sag so, sorry, Alter, ich bin halt kein Fotograf, ich bin halt Tätowierer, ne? Und für mich ist wichtiger, dass ich eine geile Tätowierung gemacht habe, als ein geiles Foto. Weil am Ende zählt doch nur, dass du eine geile Tätowierung hast und nicht, dass ich ein. Also das ist tatsächlich
Priorität
sein, ist meine Priorität anders. Ja, dass, und das hat auch was damit zu tun, dass ich aus so einer Zeit komme, wo es noch kein Instagram gab. Und da lief das halt auch super für mich. Ne? Und da habe ich halt gemerkt, es gibt zwei Sachen. Es gibt eine Sache, die du machen musst, und es gibt eine Sache, die du nicht machen darfst. Du musst gute Tätowierungen machen. Weil jede gute Tätowierung wird von jemand anderem gesehen und das sind potenzielle Kunden, die zu dir kommen. Und du kannst 200 geile Tätowierungen machen und keiner kommt zu dir im Laden und du machst eine scheiß Tätowierung, weil du den Typen doof findest oder was auch immer und der kennt auf einmal so viele Leute und läuft mit so vielen Leuten mit seiner scheiß Tätowierung rum, dass du ganz viele Leute verlierst. Also du musst, mein Ziel ist immer zu versuchen, eine gute Tätowierung zu machen.
Wie ist das eigentlich, wenn du...
Und das ist die beste Werbung, tatsächlich. Deshalb scheiße ich auf diese Instagram-Nummer.
Aber wenn du jetzt, sag ich mal, sehr direkt oder verletzend oder zu Kunden bist, riskierst du ja auch, dass sich das rumspricht, aber damit kommst du klar.
Ja, das ist dann halt so, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Da kommen Leute bei uns in den Laden und sagen, ich will hier von dem Typen tätowiert werden. Und es gibt Leute, die sagen, ich will von dem da hinten tätowiert werden. als dieser Film rausgekommen ist, der Image-Film rausgekommen ist, da ist ein Typ in den Laden gekommen, der hat mich noch nicht mal gesehen. Ich habe so eine fette Vitrine und du kommst hinter die Vitrine rein und ich sitze quasi hinter der Vitrine und arbeite. Man muss quasi so um die Ecke kommen, um mich zu sehen. Ne? Und das war ein Neukunde, der war noch nie bei uns im Laden. Und der sagt, ich will das und das haben. Ja. Hast du irgendjemanden, von wem du das haben willst? Ja, ich will das von dem Typen haben, dessen Mutter die Vorlagen malt. Und das war so als klar. Das fand der geil. Das hat den voll geknallt. Mhm. Ne? Und der,
ja, das ist ja auch, was einen anzieht.
Und der, okay, findet dieses, meine Mutter hat die Bilder gemalt, das findet der besser. Für ihn ist das ein wichtigerer Aspekt, sich den Tätowierer auszusuchen, als jemand anderen, der ganz ruhig ist und unglaublich viel Ahnung hat. Mhm. Der Olaf ist jemand, der ultra viel Ahnung hat und ist so jemand, der ultra ruhig ist. Und ich bin das absolute Gegenteil. Ich bin einer, der mit einer ganz kurzen Zündschnur ist und
wenig Ahnung hat.
Nee, das stimmt nicht.
Nee, weil du gerade gesagt hast, du bist das Gegenteil.
Ich bin nicht so ein, Referierer. Nee, ich bin nicht so ein Referierer. Ich habe von vielen Sachen Ahnung. Du bist eher so ein
Geschichtenerzähler, ne?
Ich bin ein Geschichtenerzähler. Ist der Olaf allerdings auch. Der Olaf hat ultra geile Geschichten zu erzählen. Hat auch tolle Geschichten schon in seinem Leben gelernt. Aber der ist so einer, der kann Sachen rezitieren. Ich bin ganz oft, dass ich mir Sachen durchlese und dann fehlen mir wichtige Elemente, mir fehlen Namen, mir fehlen, ne? Das sind dann diese Sachen, das sind meine Schwachpunkte. Ich kann mir Namen nicht merken. Das ist so. Hi, ich bin der Martin. Hi. Wie heißt der? Keine Ahnung. Hat er doch gerade gesagt. Ja, ist mir scheißegal. Martin, ich werde ihn nie wiedersehen. Warum soll ich mir dessen scheiß Name merken? Ne? Und ich habe tatsächlich so ein, mit Namen habe ich Schwierigkeiten. Ich habe Kunden, die kommen in den Laden, die wissen nicht, da weiß ich nicht, wie die heißen. Dann weiß ich aber, also es gibt so verschiedene Situationen. Es kommt ein Typ in den Laden, Typ oder Frau, also es kommt jemand in den Laden und ich sag, na, kannst du dich noch an mich erinnern? Da sag ich so, ja, du hast die und die Tätowierung da und da. Aber ich könnte nicht sagen, wie die heißen. Es gibt aber auch andere Leute, die kommen nach Jahren in den Laden und dann weiß ich, wie die heißen. Dann ist aber irgendwas passiert in der Zwischenzeit. Dann ist es so, dass ich die tätowiert habe und mich super mit denen verstanden habe. Und dann funktioniert das auch mit dem Namen. Das braucht bei mir so eine Verbindung, damit sich das, also mein Kopf ist so ein bisschen so, dass man, dass ich so, das lohnt sich, das, den Namen zu merken. Und bei dem ist scheißegal. Das, ja, ist ein Name, das ist ein Kunde, der wird vielleicht in 10 Jahren wiederkommen, kann ich mich nicht dran erinnern.
Wollte ich gerade sagen, bei Markus Pacheco hast du sicherlich auch nicht den Vornamen vergessen. Also es hat ja auch was mit der Beziehung zu tun.
Ja,
gut, oder
aber den kannte ich auch vorher schon. Ne? Also den kannte ich ja, das ist ja so, du findest jemanden gut und musst dir den Namen merken, damit du den wiederfinden kannst.
Das meine ich.
Was ja anders ist bei Kunden. Ne?
Herr Polly, du möchtest eine Frage stellen. Ich spüre,
dass es mich drängt. Du hast vorhin im Vorgespräch, als du noch auf der Liege lagst, gesagt, dass wenn das Design stimmt, dann ist es technisch quasi egal.
Ja.
Kannst du es ausführen? Das heißt auch, also eine gute Tätowierung zeichnet sich bei dir nicht damit aus, dass es einfach technisch besonders toll und sauber und perfekt ist.
Tätowierung kann lausig tätowiert sein, die kann auch lausig verheilt sein. Wenn es ein gutes Design ist, dann ist das Design gut.
Und dann ist es auch eine gute Tätowierung.
Dann ist es auch eine gute Tätowierung. Das hat was damit zu, das hat mit vielen Sachen zu tun. Es hat was mit einer Platzierung zu tun, das hat was damit zu tun, wie steht die Tätowierung zu den anderen Tätowierungen, die schon da sind, was ist aus dem Design, was ist aus dem Wunsch des Kunden für ein Design entstanden und wenn das alles funktioniert, dann ist die Technik völlig zweitrangig. Mhm. Es ist nicht so, als ob mich das nicht stören würde. Ne? Also ich bin bei Tätowierungen, die ich selber anfertige, geht mir das ultra auf die Eier, wenn es nicht sauber geworden ist. Ich habe keine Ahnung, ich weiß halt auch gar nicht, woran das liegt. Ich habe manchmal so Tage, dann ziehe ich eine Linie und dann ist das so, als ob einer neben mir steht und ständig so macht. Und du denkst so, ey, dein Ernst, das kann doch nicht sein, das ist doch nur so und dann macht es halt so. Das ist halt einfach die, ey, ich kann es dir nicht sagen. Und das macht mich wahnsinnig, weil mich das wahnsinnig macht, dass die Tätowierung nicht so ist, wie ich das haben will. Ne? Wenn ich habe selber so Tätowierungen, wo Linien nicht geil sind, wo Linien verwackelt sind, wo die technisch nicht gut sind, sag ich mal. Ne? Das interessiert mich überhaupt gar nicht. Es gibt dann so Leute, ja, da ist ja auch ein bisschen die Linie verwackelt und dann sage ich so, ach ja, und ist das jetzt eine schlechtere Tätowierung? Nein. Und ich sage, ja, und warum erwähnst du das mit der Linie? Ist doch scheißegal. Ne? Ich finde das auch kleinlich, wenn Leute wenn Leute wiederkommen und sagen, guck mal, ich glaube, du hast die Linie hier nicht genau verbunden. Was natürlich früher eine Katastrophe war. Früher wurde ja super viel so Zeug gemacht mit Linien, die unterbrochen wurden, die eben nicht aufeinander kamen. Ne? Und weißt du, wie oft dann Kunden zurückgekommen sind und gesagt, ja, guck mal, ich glaube, du hast die Linie hier nicht getroffen. Und dann sage ich immer so, dein Ernst? Glaubst du, ich kann eine geile Tätowierung machen und treffe deine scheiß Linie nicht? Das ist doch extra. Ach, das ist extra? Ja, dann ist gut. Dann denke ich mir, ach so, weil ich jetzt gesagt habe, das ist extra, dann ist es gut. Und weil deine Freunde alle gesagt haben, dein Tätowierer ist zu doof, das zu treffen, ist es nicht geil? Also das ist ja so eine, ne, davon will ich mich halt frei machen. Das Ding muss knallen. Das ist genauso, wie ich denke, der Kunde hat eine gute Tätowierung oder die Tätowierung ist für den Kunden geil, wenn der Kunde das sieht und sagt, Ast rein. Und wenn der Kunde auch nur eine Minute überlegt, dann ist es nicht sein Motiv. Hm. Oder es sind ganz schwierige Leute. Das passiert auch schon mal. Aber es muss sofort Knall machen und wenn es das nicht macht und man sich das auch nur zwei Minuten schönreden muss, dann ist die Nummer schon vorbei. Dann ist es nicht das Richtige. Da musst du sofort aufhören.
Ja, da gehe ich voll mit.
Ich habe eine ultra wichtige Frage.
Kann ich mal auf Toilette gehen?
Oder du erzählst jetzt noch ganz schnell dein Augen zu und durch Erlebnis. Dein letztes?
Ich hab, ach so, das ich ist hab ganz hier nah. noch meine Liste.
Wir sind ultra über der Zeit.
Zeit ist es.
Die Schnellfragerunde.
Na, dann lass ihn erstmal auf Toilette gehen.
Ach, musst du auf Toilette? Nee, ich muss nicht auf Toilette. Ich dachte, du würdest jetzt sagen, ich habe mal eine ganz kurze, ganz dringende
Frage. Nee, da würde ich einfach aufstehen und nicht fragen.
Sorry, ich wollte dich nicht
unterbrechen. Soll ich nochmal Wasser
holen? Ist ultra warm. Nee. Aber mach doch mal den Quickie.
Mach mal die Quickie.
Also ich kann dir sagen, diese Augen zu und durch, da überlege ich schon ganz lange durch. Das ist bei mir völlig unspektakulär. Ich bin so jemand, der ständig Sachen rausschiebt, versucht irgendwie bis zum letzten Drücker das aufzuschieben. Und dann ist irgendwann der Punkt, okay, jetzt muss ich das machen. Und der letzte große Augenblick war, als die letzte große inflationsmäßige Schließung der Läden war, dass ich vor meinem... Ich habe einen üppigen Schreibtisch. Ich habe einen alten Arztschreibtisch, der ist ungefähr so breit und so tief und hat zwei riesige Schubladen hier. Den habe ich mir irgendwann auf dem Flohmarkt gekauft. Und ich schaffe es trotzdem, diesen Schreibtisch innerhalb von relativ kurzer Zeit derartig zuzumüllen, dass es nur, also das Feld war, früher als ich noch kein iPad hatte, war das so, dass ich immer so ein Feld hatte, um zu zeichnen.
A3 wenigstens noch.
Ja, schon immer ein bisschen groß, weil ich auch meine Hände, aber rundherum war alles voll. Und zwar mit wichtigen Sachen wie Vorlagen, Referenzen, Bücher, Gedöns, aber auch hier ist ein Stapel mit Post, hier ist der Stapel mit Post von dem. Die Post entweder alles auf einen Haufen geworfen oder okay, das ist Versicherung, Deutsche Bank, Versicherung, das schon mal so geordnet, aber nicht in einen Ordner getan, sondern einfach so hingelegt. Das interessiert mich alles nicht. Das sind so, so komische Sachen. Ne? Und dann ist halt immer, also früher, als ich noch nicht am iPad gearbeitet habe, war dann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist und ich ein Bild malen wollte, dann musste ich meinen ganzen Schreibtisch aufräumen, was immer relativ lange gedauert hat, weil ich das natürlich auch nicht einfach so wegmachen kann, sondern dann bin ich so ein bisschen nerdisch und dann bin ich auch so, jetzt räume ich auf und dann kommen die Sachen aber auch dahin, wo die hin sollen. Weil das ist natürlich schon so eine Sache, die ich extrem wichtig finde oder brauche, ist so sowohl an meinem Arbeitsplatz im Laden ist das so, du kannst das Licht ausmachen und ich weiß genau, wo alles ist. Ich weiß, das ist da, das ist da, das ist da, das ist da. Und an meinem Schreibtisch ist das so, dass ich die Schubladen, die Seiten aufmachen kann und weiß, hier sind die Buntstifte, da sind die Aquarellfarben, da sind die Acrylfarben, da sind die Linolsachen, hier sind die Messer, hier ist das Papier, da ist der Block. Und das muss dann auch alles wieder an die Stelle, weil ich ja auch nicht stundenlang suchen will. Ne? Und weil ich halt viel Zeug habe, dann will ich das schon alles so geordnet haben. Und das muss ich dann halt auch machen. Und dann ist der Zeichentisch wieder clean und dann kann ich das machen. Und jetzt bei dem letzten Lockdown war das halt so, weil es für eine längere Zeit geplant war, dass die Bude zumacht, dass wir keine Kohle verdient haben. Und dann war halt der Punkt, dass ich gedacht habe, so, ich kann meine ganzen Versicherungen nicht weiterlaufen lassen. Ich kann meine scheiß Lebensversicherung, Geldansparscheiße, diese ganzen privaten Sachen, die man hat, um Geld irgendwie zu generieren oder anzusparen. Das habe ich gedacht, wenn ich keine Kohle verdiene, kann ich das Geld nicht raushauen. Das ist viel zu viel Geld. Und dann war das halt so, ja, okay, ich muss jetzt erstmal checken, was ich eigentlich alles so hab. Es ist so, dass ich Versicherungen abgeschlossen habe, aber meine Mutter auch früher schon ganz früh angefangen hat, so Versicherungen für mich abzuschließen, Lebensversicherungen. Und da gibt es halt so diverse. Von einer, also es gibt von der Deutschen Bank mehrere Sachen, es gibt von der einen Firma mehrere Sachen, es gibt von der anderen Firma mehrere Sachen. So, und dann hast du halt so einen Haufen Papier Und dann erstmal im ganzen Zimmer so Haufen machen mit Deutsche Bank, die Versicherung, die Versicherung, die Versicherung, die Versicherung. Und dann diesen großen Deutsche Bank Haufen wieder zu nehmen und zu sagen, okay, das Depot, das Depot, das Depot, das ist das, das ist das, das ist das. Und das hat, ich glaube, den ganzen Tag gedauert. Na, und dann ist aber danach, ist natürlich, wie du dir das natürlich auch denken kannst, danach bist du so, boah, Hammer. Ich habe alles geortet. Ich habe alles in meine Ordner getan. Alles ist abgeheftet. Und ich kann jetzt anrufen bei dem und sagen, so, ich muss die Versicherung stornieren. Also ich muss das pausieren, das pausieren, das pausieren, das pausieren. Und wie lange ist das jetzt her? Ein halbes Jahr? Der Schreibtisch sieht schon wieder einigermaßen zu aus. Was jetzt aber momentan auch nicht mehr ganz so schlimm ist, weil ich ja wenig am Schreibtisch arbeite. Ich arbeite fast nur noch am iPad und das mache ich dann auf dem Sofa. Aber ich habe ja auch zum Beispiel in der letzten Corona-Pause habe ich auch zwei Bilder gemalt und dafür war natürlich geil, dass ich meinen Schreibtisch schon aufgeräumt habe. Ne? Und dann geht das aber auch ganz schnell, wenn ich dann anfange, ein Bild zu malen, dann ist auf einmal der ganze Tisch voll mit Farben, mit den Farben, mit den Farben, mit den Pinseln, mit 1000 Lappen, dann immer noch mal 1000 Lappen, weil ich so ein Spasti bin und ständig irgendwas umkippe. Dann muss ich mein Bild immer irgendwie schützen, dass da keine Farbe drauf kommt und so. Alles sehr, sehr kompliziert.
Ich hatte ja die Idee, dass bei dir Death Before Change ist, aber wenn ich jetzt iPad höre, also ist jetzt nicht so, dass du dich konsequent gegen jede Neuerung wehrst.
Nee, gar nicht. Es geht auch nicht, es geht ja nicht darum, dass ich mich dagegen wehre, Instagram zu lernen, sondern es geht darum, dass ich Instagram für den Teufel halte. Und deshalb will ich das nicht machen. Mhm. Ja, das ist so, wenn ich privat wäre, hätte ich kein Instagram. Ich habe auch kein Facebook. Und so, das ist alles, das verdummt die Leute derartig.
Eine Homepage wäre okay, oder es geht auch um?
Homepage haben wir, aber die ist natürlich, das wird heutzutage nicht mehr aktualisiert.
Ja. Aber da hattest du auch keine Freude dran, oder fandest du auch, dass das der Teufel ist? Oder?
Habe ich gemacht. Habe ich mich verweigert, meine Sachen im Netz zu veröffentlichen, weil ich gedacht habe, das ist total wack. Wenn ich irgendwas im Netz veröffentliche, kann das jeder nehmen. Und das wollte ich nicht.
Also Copycat-mäßig,
genau. Ja. Da hatte ich einfach keinen Bock drauf. Und dann, das war damals auch so, dass ich gedacht habe, es besteht für mich keine Notwendigkeit, so Sachen im Netz zu veröffentlichen. Du kriegst ja auch dann von deiner Homepage kriegst du ja auch kein Feedback.
Ja,
das heißt, du kriegst kein Feedback und kriegst nicht diese tollen Glücksgefühle, die man ständig kriegt, wenn jemand, da hat jemand mein Foto geliked, da hat jemand einen Kommentar drunter geschrieben. Und das war einfach nur dann so eine Erweiterung des Fotoalbums für Leute, die nicht im Laden sind. Mhm. Ne? Und ich halte diese ganzen sozialen Medien, hört sich ultra übertrieben an, aber du weißt, was ich meine. Ich halte das für keine gute Sache, dass man das macht. Ich halte das für kein gutes.
Du meinst ja diese Doku auf Netflix, es gibt ja Dokumentationen,
und ich sehe, wo das schon berichtet wird. Wie unglaublich viele Leute sich so maximal behindert behalten im ganz normalen Leben, wie viele Leute siehst du denn draußen, die nicht auf ihr Telefon gucken? Mhm. Also du gehst über die Straße und guckst auf dein Telefon. Ich sehe Leute, es ist jetzt auch irgendwie, als ich hier hingefahren bin, ist mir das noch ganz krass aufgefallen. Da wäre ich am liebsten nochmal aus dem Auto ausgestiegen und hätte dem Typen was gesagt. Da geht so ein Typ mit seiner Ollen und seinem scheiß Kind spazieren, fährt das scheiß Kind im Kinderwagen durch die Gegend und die Olle läuft vorweg und die zwei reden nicht miteinander, weil die beide in ihr Telefon gucken und keiner interessiert sich einen Scheißdreck für das Kind. Da denke ich mir so, ey, das ist der Teufel, das ist nicht geil.
Ja,
geht. Alles, also es ist so, das habe ich gestern auch in dieser Dokumentation gesehen, von diesem Historiker, der sagt, das ist so schlimm, dass wir das, also wir haben uns das so angeeignet, dieses schnelle Leben, dieses ständige Konsumieren, dass du sitzt vorm Fernseher und guckst einen Film. Der Film geht dir aber gar nicht schnell genug. Und dann nimmst du dein Handy und dann checkst du, ob noch irgendwie auf Facebook irgendwas läuft oder dir irgendjemand noch eine Nachricht geschrieben hat. Ne? Und dann ist das immer noch zu lahm. Und dann holst du dir noch dein iPad und dann guckst du vielleicht noch auf Instagram und kriegst Instagram nicht mit, kriegst den Film nicht mit, kriegst gar nicht mit, du kriegst überhaupt nichts mehr mit.
Eine Reizüberflutung.
Total.
Ne?
Aber und es ist, die Nummer ist ja am Ende des Tages, es bringt dir ja auch überhaupt gar nichts, außer dass du reizüberflutet bist und alles, was du gesehen hast, vergessen hast.
Aber zum Beispiel beim Teufel finde ich ein gutes Beispiel. Der Teufel war ja schon immer der Verführer, der Trickster, der dich unter Beweis stellen will. Es ging ja, ging ja schon immer darum, ihn auszutricksen oder ihm zu widerstehen, Nein zu sagen. Und ja, es geht ja nicht darum, ihm aus dem Weg zu gehen.
Naja, ich sage also Nein zum Teufel, indem ich das nicht mache. Indem ich da keinen großen Wert drauf lege. Indem ich da mich nicht so sehr drauf fixiere, das alles darüber zu machen, weil ich merke, das bringt nichts. Also das bringt für mich, für meinen Job bringt das nichts. Ich kann mich mega darüber aufregen, wenn der Carlos hatte irgendwie so einen Popstar-Tätowierer aus Südamerika da, der auch so, ich mach, jede Tätowierung fängt bei mir erst ab 1000 Euro an. Drunter mache ich gar nichts. Der ist trotzdem ausgebucht. Der hat jemand, der seine E-Mails beantwortet, weil er sagt, ich kann gar nicht so viele E-Mails an einem Tag beantworten. Was soll ich denn sonst noch machen? Und da sagt der Carlos, ey, hier, guck dir mal das Profil von meinem Kumpel an. Der macht mega geiles Zeug. Dann sagt er, ja, wie heißt der? Dann guckt er so drauf, macht mein Profil auf und sagt, Alter, der hat noch nicht mal 2000 Follower. Sofort zugemacht. Dann sagt der Carlos, hast du eine Macke? Ich habe dir gesagt, du sollst das Profil angucken, weil der geile Sachen macht. Dann sagt der, Alter, der hat noch nicht mal 2000 Follower, der kann keine geilen Sachen machen. Dann sagt der so, ey, der ist über 50, der hat keinen Bock auf die Scheiße. Das hat doch damit nichts zu tun, ob der geile Sachen macht oder nicht. Dann war der einfach so, ne, guck ich mir nicht an. Ne? Da kann ich natürlich auch nur sagen, es interessiert mich doch gar nicht, ob du meine Sachen anguckst oder nicht. Ich finde deine Sachen ja auch doof. Ich habe mir aber wenigstens die Mühe gemacht, die Sachen anzugucken. Aber du willst dich ja auch nicht von mir tätowieren lassen. Deshalb ist mir das auch völlig egal, ob du dir die Sachen anguckst. Ne? Und ich hätte lieber 500 Follower, alle aus Düsseldorf und Umgebung, die alle meine Kunden sind, als 40.000 Follower, wo mir vom anderen Ende der Welt die Leute zujubeln, was ich für ein geiler Typ bin. Was, ich meine, außer mir einen drauf runterzuholen, kann ich damit nichts anfangen.
Ich habe bei mir jetzt gemerkt, als du das Buch mitgebracht hast zum Beispiel, das fand ich eine wertige Darstellung deiner Arbeit. Wenn ich mir dein Instagram angucke, kriege ich gar keine Lust, da noch weiter rumzugucken, weil das halt wirklich, wie du schon sagst, lustlos ist oder so. Das interessiert mich jetzt auch nicht die Zahl, aber es ist nicht die Darstellung, die es gebührt. Und beim Buch finde ich, Alter, genau, da kriege ich ein Verständnis für dich, wie viel du reinsteckst. Und wenn ich dich so, ich lerne dich jetzt über einen Podcast, also ich vorher schon kennen, aber so, das macht Sinn, aber ich finde, das ist keine würdige Vertretung.
Aber die Präsentation für das Buch habe ich ja auch nicht gemacht.
Ja, aber
das ist ja nur Arbeit, die ich gemacht habe. Und die Arbeit ist ja genauso wertig wie die Tätowierung, weil das ja alles nur Arbeiten für die Tätowierung ist. Und das hinterher zusammenzusetzen in einen guten Kontext, die Sachen sind ja aus meinen Büchern rauskopiert und die sind ja auch im Größenverhältnis völlig verzerrt zum Teil. Also da sind Sachen, die sind in Wirklichkeit so groß, die sind auf einmal nur so klein da drin und Sachen, die so klein sind, sind auf einmal so groß, was ultra viel ausmacht. Also ja, was ganz viel
Aber so eine Skizze hast du nicht im Buch, auf deinem Instagram zum Beispiel.
Nee.
Deswegen, als ich das Buch gesehen habe, dachte ich, das ist ja krass. Das ist ganz anders, als ich erwartet habe, was es für Skizzen dazu gibt.
Aber es ist auch älter, das Buch, ne? Ich habe mich in der Zwischenzeit auch verändert. Mhm. Also wenn ich in das Buch reingucke, denke ich zwischendurch, oder ich habe mir, neulich bin ich so in meinem Instagram-Feed so bis ganz nach unten gegangen, ne? Weil ich auch was gesucht habe. Und dann habe ich auch gedacht, so, ja, ich habe früher auch andere Sachen gemacht. Ich habe früher ein bisschen anders gearbeitet. Ich weiß nicht, warum sich meine Sachen verändert haben. Wahrscheinlich auch, weil ich immer versucht habe, das immer weiter, immer weniger Details reinzumachen, weil ich immer denke, viele Details sind nicht gut.
Ist das vielleicht auch die Arbeit mit dem iPad?
Nee, das war vorher schon. Das war also Entwicklung, dass sich das anders entwickelt hat, das war vorher schon. Ich bin mit dem iPad, bin ich mir sofort bewusst geworden, was das mit Zeichnungen macht. Mhm. Ich habe als letzter bei uns im Laden das iPad gekauft, die anderen beiden hatten das schon vorher. Und da habe ich das beobachtet, dass der Till, was natürlich bei so Realistik-Sachen ist, die Gefahr noch viel größer. Der Kunde gibt dir ein Foto, das Foto ist so groß, die Tätowierung wird vielleicht so groß und wenn du dann anfängst, das Ding durchzupausen, dann machst du das so groß und machst jede kleine Linie da rein. Ne? Und dann stehe ich daneben und sag so, Alter, wie groß soll das werden? Ja, ungefähr so. Ich sag, Alter, wenn du jetzt ein Stencil davon machst, hast du einen lila Fleck. Die Linien sind so nah zusammen. Du musst mal realisieren, wie groß das Ding tatsächlich wird. Ne? Und du verfällst super schnell in viel zu viele Details. die hinterher nicht machbar sind. Mhm. Ne? Und das ist mir ganz schnell bewusst geworden, dass, also da in die Falle bin ich auch zum Glück nicht getappt. Ne? Es ist jetzt nicht so, meine Sachen sind ja nicht detaillierter geworden als vorher. Sondern ich versuche immer weniger Details reinzubringen, immer weiter runterzubrechen. Und ich habe natürlich leider auch, ich bin super schnell, also ich bin nicht so wahnsinnig schnell zufrieden mit den Sachen, die ich mache. Ich bin so einer, der ständig seine Sachen verwirft, wenn ich Entwürfe mache. Ich bin jetzt auch schon wieder dabei und will Design machen für eine Tasche. Und das ist bei Tätowierungen auch oft so, dass ich mir vorher überlege, wie die Tätowierung aussehen soll. Dann fange ich an, eine Skizze dafür zu machen. Und wenn die Skizze so einigermaßen ausgereift ist, dass ich mir das vorstellen kann, wie das aussieht, dann komme ich ganz oft immer an einen Punkt, dass ich denke, könnte man auch anders machen. Könnte man ja auch mal so. Und dann verwerfe ich das. Und dann kann es so passieren, dass ich 2 oder 3 so Thumbnails, also so kleinere Skizzen nochmal mache, nur um rauszukriegen, ist das die bessere Variante oder ist das erste die bessere Variante? Ne? Und damit verliere ich ultra viel Zeit. Ne? Das ist so, dass ich dann mit so einem Ding, was eigentlich in meinem Kopf fertig war, dass ich dann nochmal denke, ach, ich kann ja, vielleicht so nochmal. Und ich glaube, dass das so eine Nummer des iPads ist, weil man dadurch, dass man viele Ebenen aufmachen kann, ganz viel Referenz, ganz schnell aus dem Internet sich Referenz besorgen kann und diese ganze Referenz halt nicht den ganzen Tisch in Anspruch nimmt. Mhm. Früher war das halt so, du überlegst dir vorher genau, wie das aussehen soll, dann besorgst du dir die entsprechende Referenz aus den Büchern, die du hast und dann fängst du an, Skizzen danach zu machen und dann bleibst du auch dabei. Ne? Und dadurch, dass man jetzt so viel Material auch nehmen kann und so leicht erreichbar ist und auch so viel ist.
Man kann halt viel verwerfen und nochmal neu und verwerfen und
das
suchen.
Das verbraucht ultra viel Energie und das nervt mich auch tatsächlich. Ich mache das natürlich, das ist in erster Linie über Sachen, die ich für mich selber mache. Ja. Also T-Shirts, Visitenkarten, da bin ich nie zufrieden. Und ich bin ganz oft hinterher, dass ich denke so, scheiß T-Shirt, hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt oder was auch immer. Und das ist bei Tätowierungen, bei Leuten, wo ich Bock habe, dass sie gute Tätowierungen haben, weil die vorher schon gute Tätowierungen von mir haben, da ist das natürlich noch viel, viel mehr. Da setze ich mich noch mehr unter Druck. Leute, die gute Tätowierungen von mir haben, kriegen weiterhin gute Tätowierungen, weil das einfach so eine Nummer ist. Das darf ja nicht sein, dass der jetzt keine, der kommt ja zu mir, weil er gute Tätowierungen hat. Ja, und das setzt mich noch mehr unter Druck. Und es ist halt leider so, diese Nummer, sei doch mal kreativ, das funktioniert halt nicht. Ne? Wenn ich den ganzen Tag gearbeitet habe und maximal am Arsch bin und am nächsten Tag aber wieder 2 neue Designs haben muss, dann ist es ultra schwer, mir am Abend dann noch was aus dem Arsch zu zwängen, was ich tatsächlich auch gut finde und tätowieren will. Und das ist manchmal ultra anstrengend.
Aber das wäre zum Beispiel mit einem Preiserhöhung, könntest du dir mehr Freizeit erschaffen und mehr Energie.
Ja, aber vielleicht verliere ich dadurch Kunden.
Das will ich auch nicht. Ja. Das die Gefahr gibt es immer.
Auch, dass ich diese Kunden behalten will, weil die Kunden ja auch geile Sachen von mir kriegen. Also das ist ja sowas, auch mein Kumpel, wo ich jetzt penne, das hat sich ja im Laufe der Jahre so entwickelt, dass das für beide super läuft. Also der hier, mein Kumpel, der ist einigermaßen schwierig, was die Auswahl der Motive angeht und der ist nicht jemand, der sofort Ja sagt, sondern der ist jemand, der alles auch immer noch mal ganz lange überlegen muss. Und dann bist du natürlich bei jemandem, der dich kennt und alles bei dir gemacht hat, bist du viel, viel besser aufgehoben, weil der, ich weiß genau, wie der tickt. Ne? Und ich weiß genau, wenn der mir am Anfang sagt, was der haben will, dann höre ich nicht zu, weil sich das immer noch mal ändert. Der verwirft dann Sachen und dann ist so, dass ich erst am Ende zuhöre und dann noch was dazu sage. Und am Anfang wollte der immer vorher Zeichnungen sehen und das hat der schon ganz, ganz lange aufgehört. Der ist auch schon so jemand, der das immer kontrollieren will und natürlich vorher sehen will, damit es auch bloß nicht schief geht. Da ist der komplett raus. Und deshalb hat er sich auch von dir nicht tätowieren lassen. Das funktioniert für den nicht mehr. Das ist wie so ein stoischer alter Opa.
Das ist so eingefahren dann auch.
Ja, der kann nichts anderes mehr machen. Das geht so, ey, du hast noch 2 Stellen, du hast noch 4 Körperstellen frei und willst jetzt zu jemand anderem gehen? Alter, wie gewagt ist das denn?
Ja,
das hat nichts mit dir zu tun, sondern das hat ultra was mit dem zu tun. Ich glaube, denn jeder andere könnte sich ja auch versuchen, darauf einzustellen.
Ja, und weil ihr euch da schon drauf eingestellt habt, wie und das jetzt läuft.
Ich glaube, das ist auch so ein Gefühl, wo ich denke, der hat nur noch 4 Stellen. Ich kann gar keine längere Beziehung mit ihm aufbauen, weil ich ja nur noch 4 Tätowierungen sind. Da denke ich auch so, warum soll ich den jetzt in meinen Kreis reinnehmen? Weil er kann kein Stammkunde mehr werden. So das war das für mich.
Oh, das ist ja zum Beispiel so eine Nummer, das könnte mir ja nicht passieren. Ich will ja mit meinen Kunden keinen Kontakt aufbauen. Also das ergibt sich oder ergibt sich nicht. Ne? Und das forciere ich nicht und das kann man auch nicht forcieren, weil es gibt halt Leute, die finde ich cool und es gibt Leute, die finde ich nicht cool. Mhm. Es gibt Leute, die tätowiere ich ganz oft und dann ist das halt ein guter Kunde. Und es gibt ein paar Kunden, mit denen bin ich halt einfach, bin ich näher. Und das entwickelt sich aber von ganz alleine und da hat keiner dran gerüttelt. Und das hat einfach was damit zu tun, wie die Leute ticken. Mhm. Ob ich auf die Nummer klarkomme. Und das ist auch so, dass ich mich ultra gut mit denen verstehe und trotzdem mich privat mit denen nicht treffen würde. Jetzt bin ich zwar privat hier, aber als der noch da in Leverkusen gewohnt hat, habe ich mich nie mit dem getroffen, weil der ist auch viel jünger als ich, der macht ganz andere Sachen, wir haben einen ganz anderen Freundeskreis. Aber wenn der zu mir in den Laden gekommen ist, war das immer ultra herzlich. Ne? Das fängt schon damit an, der kommt in den Laden, der kommt in den Laden und zieht seine Schuhe aus. Dann bin ich so, Alter, Hammer. Das ist der Einzige, der das macht. Ne? Und das ist für mich so, der zieht seine Schuhe aus, das ist wie, als ob der zu mir nach Hause kommt. Ne? Und Schuhe ausziehen, das ist ja so, ey, ich fühle mich halt voll wohl hier. Ne? Und dann zieht er seine Schuhe aus, dann läuft er in Unterhose bei unserem Laden rum. Ne? Und der kommt rein und wir nehmen uns in den Arm und wenn wir uns SMS schreiben, da guckt meine Freundin zwischendurch, sagt die auch so, mit wem schreibst du da? Mit wem schreibst du da Herzchen? Das sag ich, mit dem Roland. Wir schicken uns Herzchen, wir machen so Emojis, ne? Was so homoerotisch ist, aber das ist halt einfach ultra lustig. Wir finden es halt lustig und wir finden uns halt cool. Also das ist so, das ist ein guter Typ. Ne? Aber trotzdem würde ich wahrscheinlich, würde ich nie privat was mit dem zusammen machen, wenn der nicht mein Kunde wäre. Ne, da wäre ich wahrscheinlich nie an den Rang gekommen. Mhm. Quickie?
Klar. Quickies. Und dann ist Sense.
Was, ist doch erst um 1. Auf jeden Fall ist dann Sense. Ich habe deinen Blick gesehen.
Du hast auch schon zweimal gegähnt, hab ich gesehen.
Ich ja?
Mhm. Und du malst auch schon Bildchen. Und,
so.
Lebhafter Street-Shop oder ruhiges Privatstudio?
Street-Job.
Rotary.
Nee, gar nicht wahr. Also das ist tatsächlich auch das, ich finde zwar das, entschuldige, dass ich jetzt schon wieder, das ist ein Quickie.
Street-Job. Ist ein Quickie, danke.
Rotary oder Spule?
Rotary.
Farbe oder Schwarz?
Farbe.
iPad oder Stift und Papier?
Stift und Papier, obwohl ich alles mit dem iPad mache. Trotzdem bevorzuge ich Stift und Papier, ist 1000-mal toller.
Mhm.
Kann man, die Gründe kann man auch bei Pete im Podcast von Pete Görlitz, Pete 2000, auch hören.
Ja, genau. Inspiration durch Pinterest, Google oder referenzfrei aus dem Bauch?
Natürlich, die erste Inspiration kommt aus dem Bauch. Das richtige Nachsuchen kommt bei Pinterest und Google. Aber auch, früher habe ich viel aus Büchern rausgenommen. Die Arbeit mache ich mir nicht mehr, aber ich gucke die Sachen, die in den Büchern sind, im Internet nach. Also ich weiß, in dem Buch ist das und das und das suche ich, anstatt aufzustehen und das Buch zu Hause zu holen. Das hat was damit zu tun, wo ich mich befinde. Ne? Ich habe meine Bibliothek irgendwann mal so gesplittet, dass ich zu Hause so gut wie gar keine Tätowierbücher mehr habe, sondern einfach nur Kunst, Comic, alles, was ich so habe. Und die ganzen Tätowier-related Bücher sind alle im Laden. Was dann aber dazu führt, wenn ich zu Hause was arbeiten muss, dann habe ich Bücher im Laden und hab dann auch keinen Bock, ständig immer Bücher mitzunehmen, nach hier und Bücher nach da. Ja. Ich mache das manchmal, die Bücher bleiben dann aber leider immer dann da. Dann sind Bücher aus dem Laden, die bleiben bei mir zu Hause liegen und Bücher, die zu Hause eigentlich hingehören, sind auf einmal im Laden und das will ich nicht.
Verständlich. Freihand oder Stencil?
Stencil.
Inhalt oder Form?
Form.
Workaholic oder faule Sau?
Workaholic.
Künstler oder Dienstleister?
Künstlerischer Dienstleister.
Achtsames, konzentriertes Arbeiten oder viel Gespräch und Austausch mit dem Kunden beim Tätowieren?
Konzentriertes Arbeiten.
Ambient Music oder Metal?
Weder noch.
Was läuft bei dir?
Alles.
Radio.
Außer Ambient und, nee, mein iPod. Ich habe 180 GB auf meinem iPod und da ist alles drauf von, das kann passieren, dass Schubert läuft und danach kommt irgendeine Beinscheibe und dann kommt Barry Manilow und dann kommt Eminem und dann kommt...
Du wählst es aber aus oder läuft das Shuffle durch?
Shuffle. Total Shuffle, das ist ultra gut, ultra gut, wirklich.
Ja?
Ja. Also das ist so, weil es... Wir kommen alle drei mehr oder weniger gut mit der Mucke der anderen klar. Das ist so, manchmal hat der eine so, so eine Phase, wo der mehr so Musik hört, das nervt dann, aber wir sind alle so tolerant, dass man sagt so, ey, dann hör halt deine Mucke und dann hören wir halt morgen wieder andere Mucke. Der Olaf hat einen iPod, da ist auch ganz gute Mucke drauf. Alle drei iPods haben so eine Schnittmenge, die auf allen dreien drauf sind. Eine große Schnittmenge. Der Olaf hat einen relativ kleinen iPod, was bedeutet, dass die Songs sich zu schnell wiederholen, dann können wir nicht so oft hören, da kommt nichts Neues drauf. Meiner ist ultra voll, spielt aber komischerweise immer den gleichen Scheiß ab. Es ist ultra viel Zeug, was nie läuft und irgendwelches Zeug, was immer läuft. Das geht aber fast immer gut und zwischendurch gibt es dann auch schon mal Spotify in Genre-Richtung oder also was dieser, was der iPod, was der geil macht, ist, der spielt ultra viel Zeug und dann denkst du so, Alter, geil, habe ich ewig nicht gehört. iPod aus, Telefon angemacht, Spotify angemacht, von der Combo, entweder von der Combo ganz viel gehört oder von der Combo Radio angemacht. So läuft das halt ganz oft. Mhm. Und es ist eben manchmal, manchmal abhängig davon, was ich mache. Wenn ich ultra schwierige Sachen mache, dann muss ich klassische Musik, dann muss ich ganz ruhige Musik hören. Und wenn ich die Outlines drauf habe und das ist ein gutes Ding, dann kann ich auch schnelle Punkrock, schnelle irgendwas Schnelles hören. Hm. Aber das geht halt in ganz vielen Situationen, geht manche Musik geht nicht. Geht nicht, weil ich mich dann zu sehr konzentrieren muss und die Musik mich ultra stresst.
Ist das für dich eigentlich, dass er für die Schnellfragerunde relativ weit ausholt?
Nervt mich?
Ja, ich wollte gerade sagen, ich spüre was.
Aber du machst ja auch nicht weiter. Also,
ja, das ist
du
ja
gibst ihm auch die Plattform dafür.
Ist so.
Aber du kannst ja auch eingreifen.
Ich glaube, die Polly denkt, es reicht mit meinem Gesichtsausdruck. Aber ich gucke einfach nicht hin, ich gucke dich an.
Ach, das ist deine Taktik. Du merkst da drüben, oh.
Ja, ist ja nicht so, als ob ich das nicht merken würde.
Ja. Es steht im Raum, oder? Ich merke es auch so richtig von links, kommt dann
drin. Du willst es aber jetzt auch einfach provozieren.
Ja, ist auch ultra heiß
jetzt. Es ist ultra heiß, es ist super unempathisch von dir, sozusagen das auszureizen. Deswegen.
Ich will so ein bisschen auch das Prinzip vom Sebastian.
Ja, und es ist dann so pseudomäßig lange.
Oh, du kannst auch deine Grenzen einhalten und sagen, ey, weiter.
Ich habe dir ja schon gesagt,
darauf rumzureiten, weiter, ja. Ob ich nicht vielleicht weniger arbeiten wollte. Ja, machen wir hier weiter mit den Quickies.
Männer oder Frauen? Lieber Männer oder Frauen? Oder?
Frauen.
Ja. Unter 30 oder über 30?
Egal.
Custom Design oder Tattoo Flash?
Custom.
Seriöse E-Mail mit Referenzfotos und Hintergrundinformationen oder kurze WhatsApp-Nachricht mit Datum und Uhrzeit?
Ersteres.
Social Media oder Real Life?
Real Life.
Lieber eine 8-stündige Sitzung oder lieber 8 einstündige Termine am Tag?
Das ist eine geile Frage.
Das ist schwer zu beantworten. Ich glaube, lieber 8 einstündige.
Ja.
Das kommt ultra auf die Leute an. Also ich habe gemerkt, dass ich ganz lange an einer Person zu tätowieren, das kann ich manchmal nicht haben. Also dann kommt dieser Faktor, die Leute fangen an, dass denen das wehtut, dass die anfangen zu jammern und dann will ich, dass die Leute rausgehen. Dann habe ich keinen Bock mehr. Das macht mir dann keinen Spaß mehr. Und deshalb auch lieber Hand als Rücken. Wo ich nichts gegen, es gab ja nichts gegen Rücken, aber das ist so, das kommt nicht, das geht nicht voran. Ich bin so ein ungeduldiger Mensch und eine Hand ist fertig und ein Rücken, da habe ich manchmal noch nicht mal in einer Sitzung alle Linien drauf.
Und dieses achtmal auf- und abbauen, Smalltalk und abkassieren, das würde dich nicht stören? Das
stört mich nicht, weil ich mit den Leuten nicht rede, weil ich einen Shop-Guy habe und ich oft kleine Tätowierer, das ist ganz unwertig. Ob die Größe ist da völlig unwertig. Ich mache lieber 8 kleine Tätowierungen, weil dann habe ich 8 Tätowierungen gemacht, die alle geil sein können. Ne? Du machst jemand 8 Lückenfüller auf den Arm, Das ist geiler, als einen 8 Stunden lang ein Ding zu machen. Hm. Und das wird der Kunde auch so sehen. Also gerade diese Lückenfüller, so Kunden, die an einem Punkt sind, wo es fast nur noch Lückenfüller gibt, die ja schon ultra viel gelitten haben und die Schnauze richtig voll haben davon, dass das wehtut. Und die ja in ihrem Kopf ist ja diese Assoziation gespeichert, ich gehe zum Tätowierer, das tut weh. Das ist natürlich alles geil, der Typ ist nett, ich krieg was Gutes am Ende. Aber dieses, ich gehe zum Tattoo-Studio und das tut weh, das ist ja immer was. Das habe ich ja auch gestern gehabt, als ich in Berlin reingefahren bin. Habe ich auch gedacht, oh, habe ich da Bock drauf morgen? Ich lasse mich jedes Jahr zigmal tätowieren. Also ich lasse mich viel tätowieren für jemand, der schon so lange sich auch tätowieren lässt. Mhm. Ne? Ich habe aber auch einigermaßen dringend das Bedürfnis, dass das alles voll wird. Ich habe halt mega Bock darauf. Ich stehe nicht unter einem Druck, aber ich finde den Look geil, dass das richtig voll wird. Ne? Und dann ist das so, wenn ich auch selber, wenn ich einen Lückenfüller kriege, freue ich mich auf über einen Lückenfüller viel, viel mehr als über eine große Tätowierung. Mhm. Die große Tätowierung geht ja eigentlich nur einher mit einer Qual und diese Euphorisierung, die man hatte, als man sich die ersten Tätowierungen hat machen lassen, das ist ja gar nicht mehr. Also das, was man dann beim ersten Mal hatte, ist ja, du brichst so ein Tabu. Das ist nicht angesehen in der Gesellschaft, das zu machen. Ich mache das trotzdem. Und du hast so ein Stück von deinem Körper, der vorher nackt war, ist auf einmal farbig. Das kickt dich tierisch. Aber wenn du irgendwann mal ganz voll bist, dann ist diese große Fläche, die auf einmal farbig ist, ist ja nicht mehr da. Sondern das ist so, ich habe ganz oft, lasse ich mir Tätowierungen machen, natürlich, weil ich auch im Moment schon an so einem Punkt bin, wo ich nur noch so Assi-Stellen habe. Ne, dann freue ich mich darauf oder ich habe eine Idee und denke, das ist eine geile Nummer, da die und die Tätowierung zu haben. Das zu kriegen, tötet mir den letzten Nerv, weil das einfach ultra mies ist und es tut ultra weh. Und wenn ich dann eine Tätowierung kriege, die dauert 10 Minuten oder eine Viertelstunde und ich würde davon 8 Stück kriegen, dann würde ich mir 8-mal ein zweites Loch in den Arsch holen. Und bei dem anderen ist das so, dass ich 8 Stunden lang denke, oh, was für ein
Dann kann Scheiß, das Ergebnis das auch nicht mehr wetten.
Nein, gar nicht.
Ja, das
also das funktioniert bei mir nicht mehr. Das hat früher natürlich funktioniert, als ich mir 7 Stunden lang vom Markus den Arm tätowieren lassen, da war ich so weggeknallt. Ne? Und geilerweise war das, ich habe mir den Arm im einen Monat tätowieren lassen. Ne? Der war einen Monat in Amsterdam im Museum und in dem Monat musste der komplette Arm fertig werden. Ne? Und da hatte ich vorher so gut wie ultra wenig Tätowierung. Und dann gehe ich das erste Mal hin und werde 7 Stunden lang tätowiert und der ganze Oberarm ist fertig. Ne? Und meine Reaktion am nächsten Tag war, das habe ich mir irgendwie geiler vorgestellt, den Arm tätowiert zu haben. Das war halt so, ich habe nur den Oberarm tätowiert, obwohl es natürlich schon eine Riesennummer ist, aber in Anbetracht der Tatsache, was ja noch kommen soll, innerhalb von relativ kurzer Zeit, war ich beim ersten Mal überhaupt nicht so richtig geflasht. Also war eigentlich nur so, dass ich gedacht habe, ich freue mich jetzt schon, dass ich beim nächsten Mal noch mehr kriege. Ne? Und dann habe ich beim nächsten Mal noch mehr gekriegt. Und dann ist auf einmal nur noch so ein kleines Stück, was übrig ist. Und dann denkst du so, wenn das jetzt auch noch ist, wie geil ist das denn? Und dann habe ich das andere Stück fertig gehabt. Und dann war das eine Woche lang gut. Und dann war aber danach war schon so, wie beschissen sieht das denn aus, einen tätowierten Arm zu haben und den anderen Arm nicht?
Das ist immer, Büchse.
Ey, das ist immer so. Das ist immer so, wenn meine Kunden so, also das ist so, was für mich, wo ich schon genau weiß, was passiert. Und das ist so, du machst einem Kunden dann den Arm fertig, ne? Und die denken so, boah, endlich habe ich das geschafft. Das denkt der Kunde, ne? Und ich denke mir nur so, boah, du hast einen Arm fertig, du musst den anderen Arm auch kriegen. Das dauert ein paar Tage bei dir, aber dann kommst du hier und dann stehst du hier. Ja. Ne? Und so kannst du noch so sehr gelitten haben, das ist halt einfach das Programm. Und das ist tatsächlich so, je mehr man Leute tätowiert, desto mehr hast du die als Stammkunden. Vorausgesetzt, du tätowierst die gut und bist nicht scheiße zu denen.
Ich fand es so auch super heute, dass das eine kurze Tätowierung war. Bei deiner Intensität wäre ich mit einer 8-Stunden-Sitzung krachen gegangen.
Ich fand auch gut, dass es nur ein kurzer Podcast war.
Ich fand es auch richtig toll, dass ich bei eurer Sitzung erst teilnehmen durfte.
Und dann hinterher bei unserem Podcast dabei sein durfte.
Auf Essen warten auch noch.
Auf Essen warten. Nee.
Es ist jetzt um 1,
es ist wir um gehen 1. schlafen. Ja,
wir ja. gehen schlafen. Vielen Dank, Hennes.
Hennes, sehr vielen, gerne. Vielen Dank.
Vielleicht erwähnt er auch noch die tollen Geschenke, die ich euch mitgebracht habe.
Hennes hat wirklich, also Hennes hat total ungendermäßig mir einen Glitzerschlüsselanhänger, einen ganz schönen mitgebracht. Und der der Mann, der Tätowierer ist, der bekommt das Buch.
Ja. Das Buch, was man noch käuflich erwerben kann.
Richtig.
Wenn man ihnen am Wochenende eine Direct Message schickt.
Und gerne Sonntag.
Und bis Montag wartet, bis die dann beantwortet sind. Oder sich nicht wundert, wenn er es gar nicht beantwortet.
Ja, vor allem wuterfüllt beantwortet.
Ganz kurz vielleicht für alle Leute, die das hören und die mir mir eine Direct Message geschrieben haben zu dem Zeitpunkt, wo der Lockdown war. Ich werde diese Direct Message beantworten, wenn der Lockdown vorbei ist. Ciao.
Geil. Für alle anderen, die noch nicht genug haben von Hennes, die können bei Podcast 2000 noch weiterhören. Tschüss.
Haben wir die Instagram-Adresse auch schon gesagt? Hennes Trulauf?
Die ist ja nicht so wichtig. Es gibt eine Homepage.
Ach so, das ist Trulauf Tattoo.
Geht auf die Homepage. Das ist übrigens ein schöner Film. Ein wirklich schöner Film.
Geht auf die Homepage, da sind Sachen drauf, wie ich vor 10 Jahren gemacht habe.
Ja, super.
Die Homepage ist Hennes Trulauf Tattoo? Mhm.
Trulauf Tattoo und die Instagram-Seite ist Hennes Trulauf.
Ja. Alright. Ciao.
Ciao. Nacht.